Ja, willkommen bei Liedkultur, Folge 50, also fast so eine Art Jubiläum.
Hey.
Ja, ich sitze hier mit Einhard. Hallo Einhard.
Hallo, hallo. Hallo.
Ja, und wir haben hier halt heute so ein, auch extra so ein jubiläumsspezifisches Thema, nämlich so ein allumfassendes, nämlich das Reisen. Den Titel, den ich gewählt habe, ist In die Ferne schweifen, weil da so ein seltsames Wort drinsteckt, nämlich schweifen. Aber das Wort Reisen hat ja auch eine ziemliche Geschichte. Ja, woher kommt das? Du hast dich da ja informiert.
Ja, ich darf mich erstmal nochmal vorstellen kurz. Wir haben ja vor einer Weile das schöne Thema Fahrradfahren uns unterhalten hier. Und da habe ich ja schon von meinem Plan erzählt, die ELRT 2015 zu machen, also eine schöne Fahrradtour in meinem Urlaub. Danke. Und die ging halt in Norddeutschland so 1500 Kilometer entlang. Und auf dem Fahrrad kam mir irgendwie der Gedanke, wir hatten ja auch drüber gesprochen, dass wir so noch uns nochmal treffen wollen, vielleicht noch ein, zwei Podcasts miteinander machen wollen. Und dann kam mir der Gedanke auf dem Rad, ja, warum nicht zum Thema Reisen?
Ja.
Liegt ja irgendwie nahe.
Ja.
Ist auch eine Kultur, eine sehr Geschichte, die uns alle irgendwie angeht, die. Wer ist noch nicht verreist? Also ich kenne keinen. Und es ist ein sehr umfassendes Thema und eigentlich super dafür geeignet, mal so richtig auseinandergenommen zu werden. Und natürlich habe ich dann weiter auf dem Fahrrad irgendwie schon darüber nachgedacht, ja, was fällt mir alles ein? Und da kamen immer wieder verschiedene Faktoren, die mir in den Kopf kamen. Und die habe ich dann auf dem irgendwie abends im Hotel einfach erstmal in so einen Notizblock reingeschrieben. Und kam dann auch ziemlich schnell zu der Überlegung, also es gibt im Grunde genommen so zwei verschiedene Arten von Reisen. Das hatte sich ziemlich schnell bei mir herausgeschlüsselt. Und zwar einmal die Reise, die man irgendwie freiwillig macht, weil man Lust drauf hat und auch das Geld hat und genau. Die Möglichkeiten hat.
Das ist ja so der Hauptbereich, wo wir auch wahrscheinlich heute am meisten drüber sprechen werden.
Aber es gibt ja auch Menschen, die reisen unfreiwillig.
Genau.
So, das kam mir in den Kopf und dann kam mir auch in den Kopf, dass es so viele Mischformen davon auch durchaus gibt. Und dann habe ich einfach mal überlegt, also ganz naiv überlegt, wo das irgendwie auch herkommt, dass wir so einen Drang haben zu reisen, der auch irgendwie in uns steckt. Das muss ja irgendwie irgendwo herkommen. Und also ich habe das bei mir selber auch oft schon so festgestellt. Ich wäre eigentlich auch glücklich, so, ja, es hört wahrscheinlich dann irgendwann auf, aber so die Reise als permanenten Prozess zu haben irgendwie. Mhm. Und da ist es ja nicht mehr weit zu diesem zu dieser Urform des Nomadentums, dachte ich irgendwie.
Ja.
So, also nicht sesshaft zu sein. Das ist ja irgendwie so ein permanenter Reiseprozess.
Genau, ja.
Und
ja, die Frage ist, gehört das noch zum Reisen im Wortsinn? Deshalb habe ich dich ja nach der Etymologie von Reisen gefragt. Wir hatten ja bei der Vorbereitung genau darüber gesprochen, dass eben auch das unfreiwillige Reisen durchaus zum Reisen gehört.
Genau, also da müsste man erstmal überlegen, inwieweit solche Sachen wie Nomadentum und auch Migration zum Reisen gehören. Ich hatte auch im Vorlauf dieses Podcasts da auch ein Gespräch mit zwei Menschen, die ich kenne, und die waren halt der Meinung, Reisen ist eine ganz klare touristische Angelegenheit. Also wenn jetzt jemand irgendwie vertrieben wird von zu Hause oder halt in irgendeiner anderen Form deportiert wird vielleicht sogar, sei das keine Reise. Und da dachte ich irgendwie, nein, das kann eigentlich nicht sein. Also okay, auf der einen Seite gut unser moderner Begriff ist natürlich schon eher dadurch geprägt, dass es wirklich um Vergnügen geht oder um Drang, was Neues zu entdecken, mhm. also eher um diese freiwillige Art von Reisen. Mhm. Aber irgendwie passte mir das nicht so. Und dann habe ich auch einfach mal nachgeschaut. Es gibt ja diese schöne Wikipedia und da sind halt auch verschiedene, also geschichtlich so also die Herkunft, Sachen drin,
ja.
die mich dann doch dazu gebracht hat, irgendwie zu sagen, nein, das ist nicht nur dieses touristische Ding, mhm. was wir so kennen, buchen, Kreta, 2 Wochen am Strand und zurück mhm. oder so.
Ja.
ja. Das ist auch was anderes. Also wenn man weit zurückgeht, bedeutet Reise im Althochdeutschen einfach auch Aufbruch oder mhm. Zug und Fahrt. Mhm. Und das sind ja Sachen, die können aus verschiedenen Motiven passieren.
Ja. Ja.
Und
also der Kriegszug gehört auch dazu.
Richtig, also genau. Mhm. Und es gibt auch in der Marine ist auch immer noch das Gang und Gäbe, dass die Matrosen morgens mit Reise geweckt werden. Mhm. Steht zumindest in der Wikipedia. Ich bin noch nicht in der Form zur See gefahren.
Aha.
Also das habe ich dort auch gelesen.
Mhm.
Und es gab auch Hinweise sogar auf Völkerwanderung.
Ja.
Die also auch wirklich also große mhm. Massen von Menschen, die sich aufmachen,
ja.
aus bestimmten Gründen, ja. um woanders hinzuziehen.
Genau. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Dienstreise.
Ja.
Die ist ja auch nicht freiwillig unter Umständen.
Nee. Oder ja, also, genau. Ja.
Und es gibt halt diese reisenden Vertreter und so, die ja nun von Berufswegen da reisen. Und es gibt auch irgendwie reisende Schausteller mhm. und so, die auch immer woanders sind. Und das vielleicht auch nicht wirklich immer so freiwillig und gerne machen.
Das ist berufliches Reisen habe ich so ein bisschen in die Mischform reingepackt für mich auch, weil ich auf der einen Seite, okay, ich suche mir ja auch einen Job aus, aber es ist nicht mhm. immer.
Ja.
Ich muss mir ja auch, wenn ich nichts zu fressen habe, auf gut Deutsch, muss ich ja auch einen Job nehmen, den ich vielleicht nicht unbedingt nehmen möchte. Und wenn der jetzt damit zusammenhängt, dass ich reisen muss, ist es nicht unbedingt freiwillig.
Ganz klar. Klar.
Also
das sind sicherlich auch Aspekte.
Ja.
Da gibt es natürlich viele Übergangsformen. Also
genau.
Ich habe zum Beispiel Forschungsreisen gemacht, die ich natürlich schon freiwillig gemacht habe mhm. und auch gerne gemacht habe. Und die hatten auch immer so einen Abenteueraspekt, sodass das eigentlich so einer Urlaubsreise schon ziemlich nahe kommt. Ich hatte sogar in meiner Assistentenzeit Probleme mit der Steuer, weil ich damals meine Bildschrift geschrieben habe und da ging es um Dialekte in Mittelitalien. Mhm. Also ich bin dorthin gereist, wo andere Leute Urlaub machen. Und das hat dem Finanzamt nun gar nicht geschmeckt. Denn ich habe die Sachen teilweise selbst bezahlt. Also ich hatte auch Zuwendung. Ich musste ja nun öfter dahin und dann habe ich das nicht immer bezahlt bekommen. Und wenn ich das selbst bezahlt habe, wollte ich das natürlich auch bei der Steuer einbringen, weil das ja für mein berufliches Fortkommen war. Und da ist regelmäßig, haben die sich quergestellt und es wurde zurückgewiesen und ich musste wieder einen Einspruch erheben, einfach nur aufgrund des Ziels. Ja, weil sie gesagt haben, wer nach Italien fährt, der ist doch im Urlaub. Ne? Das konnten die sich gar nicht vorstellen, dass jemand da 6 Wochen rumreist und eben keinen Urlaub hat.
Ne? Ein Ethnologe muss doch auch unter Umständen in Gegenden fahren, wo andere Urlaub machen, Malediven oder so.
Offensichtlich gibt es solche Forschungen in Niedersachsen selten.
Okay.
Also es wurde dann immer überprüft durch die Oberfinanzdirektion in Hannover und so, also mehrfach.
Mhm.
Also da hatten die mich immer auf dem Kieker. Aber es ist natürlich am Ende alles anerkannt worden.
Okay.
Musste dann teilweise nachweisen. Einmal haben sie mich dazu aufgefordert, nachzuweisen, wann ich Urlaub gemacht habe.
Ah, okay.
Dass das getrennt ist und dass das nicht ineinander übergeht oder so. Ah, das war schon schwierig. Aber das ist auch, wie gesagt, es gibt natürlich Mischformen und natürlich waren meine Reisen auch immer interessant und
Und du hast ja da nicht 24 Stunden Beschäftigung auf so einer Reise.
Genau.
Ich habe jetzt zum Beispiel auf meiner Fahrradtour so, wie gesagt, ich war in Norddeutschland und da habe ich so Handwerker auch getroffen in Hotels, teilweise auch solche Leute, die auf diese Windkraftwerke hochklettern. Mhm. Die wohnen dann da im Hotel. Mhm. Und ja, die haben sich auch unterhalten, dass sie nachher noch, die haben halt Feierabend gehabt oder so, haben ihren Feierabend geplant und sind dann auch noch schön ans Meer gegangen oder so. Ich meine, naja.
Ja.
Gut, also das vielleicht erstmal kurz umrissen, über was wir alles reden wollen, denke ich, also sicher, es gibt Aspekte, die sind gar nicht schön, wenn man reisen muss.
Mhm. Genau.
Ich meine, mir kam auch noch so die Idee dann im, nach diesem Gespräch, was ich hatte, wo ich irgendwie stark in Frage gestellt wurde, dass zum Beispiel, wenn jetzt jemand aus Eritrea nach Europa flieht, der zahlt, also der hat ja sogar dieses, der Aspekt steckt ja sogar drin, dass er jemand bezahlt für die Reise. Ja,
genau.
Wen ist nun eine andere Geschichte, wenn das ein übler Schleuser oder so ist.
Ja.
Aber er legt ja sogar Geld hin, damit er auf so eine Nussschale nach Lampedusa übersetzen kann. Also das ist ganz klar auch ein Punkt, der eine Reise auch mal ausmacht.
Ja.
Das kam mir dann so auch in den Sinn.
Ja, nee, also es gibt halt tatsächlich Leute, die aus der Not reisen müssen und aus unterschiedlichen Notfällen. Also Vertreibung kann da eine Rolle spielen. Es können halt Kriegszustände irgendwo eine Rolle spielen, dass die Leute da ums nackte Überleben eben fliehen müssen. Und es gibt natürlich auch eben einfach die Migration, weil man sich eben ein besseres Leben verspricht anderswo. Ich meine, es gab ja riesige Auswanderungswellen aus Europa nach Amerika, also Nord- und Südamerika. Also in Argentinien zum Beispiel hat irgendwie jeder, ich sage jetzt mal jeder Zweite, ich habe es statistisch jetzt nicht richtig überprüft, einen italienischen Familiennamen. Mhm. Das heißt, das sind alles Leute, die aus Italien ausgewandert sind. Und in Nordamerika sind auch viele Italiener eingewandert, die jetzt zum Teil eben auch in der dritten, vierten Generation die Elite stellen. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, dass Leute halt auswandern. Oder in Spanien ist es eigentlich sehr interessant. Spanien war immer ein Auswandererland, da sind immer viele Leute ausgewandert. Und jetzt erst so seit den 70er Jahren hat sich das umgekehrt, weil jetzt Leute aus den ehemaligen Kolonien wieder nach Spanien einwandern.
Ja.
Und das hat sich jetzt wieder umgekehrt, weil jetzt mit der großen wirtschaftlichen Not wieder Spanier auswandern, aber dann eben oft in andere europäische Länder. Also das ist gerade in Spanien sehr interessant, dass es immer so wechselt zwischen Emigration und Immigration. Oder Irland ist ja auch so ein Beispiel.
Stimmt, diese krasse Hungersnot.
Diese ganze krasse Hungersnot im 19. Jahrhundert, die dann dazu geführt hat, dass viele eben nach in die USA ausgewandert sind. Und deshalb eben tatsächlich jetzt, also viele US-Amerikaner haben ja eben dann irische Vorfahren. Und jetzt im Augenblick durch eben auch die Wirtschaftspolitik, die Steuerpolitik, dass sich so viele Unternehmen ansiedeln in Irland, wegen der Steuervergünstigung, führt das natürlich dazu, dass es auch Arbeitsplätze gibt und dass wieder Leute nach Irland einwandern. Also das ist natürlich auch... Das ist übrigens auch ein Aspekt, warum das so schwierig ist, diese Niedrigsteuerpolitik jetzt nur zu kritisieren. Das hat für Irland schon wirkliche Vorteile gebracht, auch für die Bevölkerung Vorteile gebracht. Jetzt immer zu sagen, ja, auf Kosten der anderen. Ja, aber es ist natürlich auch schon so, dass das Land auch eben doch sehr arm war und jetzt eben in einem besseren Zustand dasteht.
Stimmt, die haben es ja doch ziemlich gepackt, aus dem Tal so ein bisschen wieder rauszukommen.
Ja, genau. Ja, und das sind auch eben alles Leute, die dann gereist sind, aber jetzt natürlich auch wieder neue Generationen nachwachsen, die dann da natürlich auch einheimisch sind.
Ja, ja, also stimmt, also das sind alles Punkte, oder ich habe mich eine Weile lang auch mit Exilliteratur beschäftigt, deutsche Juden in den USA, in Kalifornien und so, und auch, wird auch viel die Sachen geschildert. Ja. Ich meine, die Leute, die Geld hatten, die hatten das relativ, nee, natürlich nicht relativ einfach, aber sie mussten ja auch oftmals, 80-90% haben sie ja oft verloren. Leon Feuchtwanger hat seine ganze Bibliothek dreimal aufgebaut letztlich. Aber die Leute, die halt wirklich jetzt aus der unteren Klasse kamen und die dann irgendwie auf so einem Dampfer irgendwie unten im Unterdeck mit sind und dann waren sie irgendwie krank und dann durften sie nicht an Land. Also ganz schlimme, ganz schlimme Geschichten gibt es da. Und trotzdem ist das irgendwie auch eine Reise. Also ich meine, gut, mir wurde dann auch in diesem Vorgespräch dann so ein bisschen belustigt nicht vorgeworfen, aber ja, dann ist ja das Leben auch eine Reise. Ja, aber natürlich, habe ich denke, metaphorisch, das Leben als Reise, als Entwicklungsprozess zu sehen, finde ich gar nicht so abwegig.
Ja, gut, dann sind wir natürlich schon so ein bisschen
metaphorisch.
Reifen wir vor. Ich glaube, dass, wenn man Reise wörtlich nimmt, ist es schon damit verbunden, also wie ja auch das mittelhochdeutsche Wort sagt, dass eine Bewegung da ist von einem Ort zum anderen. Also eine Ortsveränderung. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger, grundlegender Aspekt. Das ist,
Ja, ich will das jetzt auch nicht zu sehr so in diese anderen Sphären gleich schon treiben. Da kommen wir aber bestimmt auch noch zu.
Ja.
Aber also natürlich, wenn man jetzt so mal an dieses Reisen denkt, was so im Allgemeinen heute auch als solches bezeichnet wird, dann muss man natürlich so schauen, was war da zu Beginn? Da waren wohl so die Wallfahrten. Waren da wohl eins der ersten Motive auch?
Ja, also sicherlich so Reisen
aus religiösen Gründen.
Ja, das haben glaube ich, viele Religionen. Also diese monotheistischen haben das auf jeden Fall, weil die ja immer so zentrale Heiligtümer haben. Das ging ja schon los beim Judentum. Die sind ja alle in so einem Strang, diese monotheistischen. Und da gibt es halt das Judentum mit dem Tempel in Jerusalem, wo man eben auch hin sollte, nach Jerusalem sowieso. Und das Christentum hat das ja in gewisser Weise dann auch übernommen. Dann gibt es halt das Pilgertum im Christentum. Und im Islam gibt es ja den Hadsch, ist ja auch übernommen eigentlich aus dieser christlich-jüdischen Tradition. Und dieser Stein, zu dem gepilgert wird, die Kaaba in Mekka, ist ja auch etwas, was im Grunde möglicherweise viel älter ist als der Islam. Da gibt es zwar dann diese Sache, dass das von Abraham da irgendwie gestiftet worden ist und dass das eben ein göttliches Zeichen ist. Man weiß ja immer noch nicht so genau, was das eigentlich ist. Möglicherweise ein Meteorit oder so. Dieser schwarze Stein. Aber das ist eben auch für den Islam ganz wichtig. Also jeder Moslem soll ja einmal im Leben dahin. Und das ist schon auch ein wichtiger Aspekt, glaube ich, für den Islam. Da ist sozusagen religiös die Reise auch praktisch vorgeschrieben.
Genau.
Und beim Christentum ist, glaube ich, nicht vorgeschrieben. Also erhofft sich, glaube ich, da irgendwelche Vorteile, wenn man pilgert.
Ja, zu bestimmten Orten. Lourdes. Oder.
Warst du mal in Lourdes?
Nein.
Ich glaube, das sollte man einmal im Leben machen. Also man sollte es einmal im Leben machen. Und ich glaube, dass viele Leute danach mit dem Katholizismus abschließen. Also ich könnte mir es wirklich vorstellen. Also gerade wenn man als Deutscher dahin reist. Denn es ist schon auch ein bisschen so ein nationales Pilgerzentrum. Aber diese ganze, es ist so. Ja, es gibt ja im Neuen Testament diesen Ausspruch von Jesus, mein Haus soll ein Bethaus sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle draußen. Über den Tempel und die Wechsler im Tempel, also die Vertreibung der Wechsler, gibt es ja auch viele Bilder dazu. Dieses Lourdes,
Du meinst die Devotional, den
Also Pendler, überall, ja, überall. Das Ganze ist ein riesiges Geschäft. Die ganze Stadt ist nur Geschäft. Mhm. Ja, natürlich, ich meine, man darf das nun nicht auch nur kritisch sehen, denn das sind ja da unten arme Leute gewesen, bevor es diese wahnsinnige Pilgerströme gab. Da gab es ja sonst nichts. Also die haben sich natürlich aus dem Nichts, ähnlich wie auch in Santiago de Compostela, die haben sich aus dem Nichts ja tatsächlich einen Wirtschaftszweig aufgebaut. Das muss man natürlich auch so sehen. Aber es ist so, und dieser Handel halt mit dem Leiden der Menschen und mit der Hoffnung der Menschen, das ist ja vor allem, geht es ja um Krankenheilung in Lourdes.
Genau.
Das, also ich fand es so abstoßend. Also es hat mich so angewidert. Ich war auch neulich wieder mal in Lourdes. Wir hatten eine Exkursion gemacht. Exkursionen sind auch noch so. Mit Studenten.
Ja.
Also nicht nach Lourdes, sondern eigentlich ins Baskenland. Aber es liegt ja nah am Baskenland. Also in der Gascogne, also Béarn. Ich hatte ja mit den Studenten das gemeinsam vorbereitet in einem Projektseminar, und die Studenten sollten ja selber Vorschläge machen, was sie sich ansehen wollten. Und da gab es tatsächlich Leute, die haben gesagt, wir wollen nach Lourdes. Und dann habe ich gesagt, okay, nach Lourdes muss man einmal hin. Und dann sind wir nach Lourdes gefahren. Das ist auch interessant. Ich meine, das Interessante ist ja immer, dass die Bernadette, also dieses Mädchen, was da die Marienerscheinung bekommen hat, die Maria hat ja auf Okzitanisch gesprochen. Mhm. Die hat ja nicht Französisch gesprochen. Das wäre dann auch nicht so verständlich gewesen für das arme Bauernmädchen. Die hat ja Okzitanisch gesprochen. Das finde ich immer so faszinierend. Weil jetzt dieser okzitanische Satz, Sui Lima Colado Concepcion, überall auf der Welt dann auch in Stein gehauen ist. Das ist sozusagen eine bleibende Spur des Okzitanischen, was ja eigentlich eine Sprache ist in Südfrankreich, die vom Sprachtod bedroht ist, die es ja bald nicht mehr geben wird. Mhm. Also es ist schon sehr interessant. Jetzt bin ich so ein bisschen, habe ich den Faden verloren. Also wir sind jedenfalls dahin, weil die dahin wollten, und ich habe es wieder nicht ausgehalten. Ich bin dann mit meinen Kollegen essen gegangen im nächsten Dorf, weil ich einfach raus wollte aus diesem Geschiebe.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Also
Das ist auch ein Punkt, der über den ich auch viel nachgedacht habe, schon wenn ich gereist bin, diese Zwiespältigkeit. Auf der einen Seite, die Menschen, die haben oft gar keinen anderen Wirtschaftszweig außer den Tourismus oder halt jetzt auch religiöse Pilger oder so und leben auch davon. Und auf der anderen Seite ist das halt oft für dich als Reisender, wenn du jetzt da so ein bisschen empfindlich bist, einfach nur noch abstoßend.
Ja.
Wenn da plötzlich der Kommerz betrieben wird und kriegst du nur noch das Gefühl, weg hier, so schnell wie möglich weg.
Genau.
Aber
also Kommerz und Massentourismus ist gut, ist auch nicht schön, würde ich auch immer fliehen. Nur wenn dazu noch so ein religiöser, moralischer Anspruch dazu kommt, dann ist es einfach zu viel für mich. No? Also das ist einfach so.
Aber auf der anderen Seite, ich meine, im Islam, also an der Moschee ist immer ein Händler. Da ist immer ein Bazar.
Klar.
Die sehen das so, okay, das ist jetzt auch nicht so kommerzartig, weil die können dann gleich nach dem Beten noch irgendwie ihr Gemüse kaufen und so. Das sind auch andere Sachen. Aber ich weiß auch nicht, was in Mekka, da ist auch bestimmt eine riesen Tourismusindustrie.
Ist wohl eine Riesenindustrie auch inzwischen. Also der Hadsch ist, glaube ich, eine große Industrie, auch mit großen Anlagen. Das ist alles sehr durchorganisiert, hat mir mal jemand erzählt, in Mekka. Und das ist wahrscheinlich noch besser durchorganisiert, weil da ja viel mehr Geld hintersteckt, als sagen wir mal in Lourdes. Ja, würde ich sagen, am Ende.
Aber auch wir machen jetzt hier keinen Podcast über Religionen, aber auch Hindus, ne, die reisen auch zum Ganges. Und im Ganges baden oder halt zu bestimmten Zeiten. Gibt es also auch
gibt's auch woanders.
Nicht das, nur monotheistischen Religionen,
ist mir
gerade irgendwie so in Sinn
gekommen. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr.
Also ist jedenfalls ein wichtiges Motiv gewesen.
Genau.
Pilgertum
ist ja, wie gesagt, also im Islam ist da völlig lebendig.
Genau. Ja, aber so auch im Ursprung, jetzt im Ursprung des Reisens, wenn man jetzt mal nicht nur an das Kriegerische denkt. Klar, die Kreuzzüge sind auch ein religiöser, auch
ja,
ein religiöser
genau. Grund von Stadt. Genau, da ging es auch um Ablass. Also die durch den Kreuzzug
bekam man
halt fort, also weniger Fegefeuer. Also die wuren getilgt dadurch. Das haben die Leute das auch gemacht. Das war sicherlich eine wichtige Motivation.
Mhm. Ja.
Das ist eigentlich schon absurd. Aber gut, was heißt absurd? Ich meine, der Dschihad geht ja auch ähnlich. Ja? Also da hat man ja auch Vorteile als Märtyrer. Ist bei den Kreuzzügen, glaube ich, ganz ähnlich. Man muss sich vorstellen, die Leute reisen da, so ein Kreuzzug ist sehr strapaziös, viele sind gestorben, das war den Leuten auch von vornherein klar, dass das ein hohes...
Erst angekommen.
Dass man wahrscheinlich nicht ankommen wird. Mhm. Dann ist ein Kreuzzug natürlich Krieg, das heißt, man tut ja nicht nur Gutes im Krieg, sondern eigentlich überhaupt nicht. Und trotzdem findet das statt. Das ist eigentlich auch irgendwie ganz seltsam. Und das, um eben möglicherweise von den Sünden befreit zu werden. Dann begeht man mehr Sünden, die dann sozusagen nichts kosten.
Ja.
Das ist ja im Islam auch ähnlich. Also das Töten von Menschen ist ja auch im Islam nicht etwas, was willkommen geheißen wird.
Genau, das. Ja, 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 ja.
Also das soll man ja eigentlich nicht tun. Klar, da gibt es noch den Unterschied zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Aber auch der Islam ist nicht so, dass alle Ungläubigen einfach getötet werden.
Nein. Das ist Auslegungssache. Ich habe da schon einige... nicht Islamwissenschaftler, sondern auch Imame gehört und gelesen, die sagen, also hier die Leute killen, die nicht glauben, das ist, wo steht das?
Naja.
Steht nicht im Koran.
Das kann ja auch gar nicht, das wäre ja auch unlogisch. Es könnte ja sein, dass einer dieser Ungläubigen vielleicht noch gläubig wird.
Genau.
Ja, und wenn man den jetzt erstmal tötet, ist das ja dann sozusagen vorbei.
Ja.
Und ich meine, Mohammed war ja auch nicht von Anfang an gläubig in dem Sinne. Ja, also es ist ja schon so, dass man gläubig wird. Und
die Konvertiten sind oft diejenigen, die dann am meisten... die Lehre vertreten.
Also die Auslegung, dass alle Ungläubigen getötet werden müssen, die würde niemand vertreten. Selbst auch ganz extreme fundamentalistische
Muslime. Naja. Doch, also es wird, also was da jetzt irgendwie gerade abgeht, wir schweifen jetzt
vielleicht zu sehr ab.
Ja. Aber schweifen, du hattest vorhin gesagt, in die Ferne schweifen.
Genau.
Wolltest du da noch kurz was zu sagen, warum du den Begriff
in
den Titel genommen
hat? Ich habe den eigentlich nur in den Titel genommen, weil Schweifen ein seltenes Wort ist, was man auch nicht so häufig verwenden kann. Stimmt. Also jetzt gerade, das passt ja jetzt ganz gut mit dem Abschweifen. Mhm. Also Abschweifen geht dann schon, aber Schweifen alleine ist irgendwie schwierig. Und das finde ich schon auch, das finde ich schon faszinierend. Also ist ein faszinierendes Wort. Außerdem finde ich es vom Klang her interessant, also diese Schwö am Anfang, das ist ja irgendwie älteres Schwö und das ist schon irgendwie sehr, also das hat was. Deshalb habe ich das Wort gewählt, also nicht, dass ich mir jetzt irgendwelche Gedanken gemacht hätte über die Wortherkunft oder so.
Ja, kann man hat auch mit Schweif nichts zu tun, oder?
Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon.
Das
ist
mit dem Schweif
abgeleitet von Schweif. Also, beziehungsweise Schweif. Dann müsste man nochmal gucken.
Interessant.
Also, es bedeutet ja irgendwie schwingen.
Okay. Ja.
Und der Schweif ist eben das, was geschwungen werden kann. Und ich glaube, dass Schweif eine Ableitung von Schweifen ist also eine Art Rückbildung, also aus dem Verb dann ein Substantiv. Also vermute ich mal, ohne es jetzt nachgeschlagen zu haben. Aber ich kann, während du was anderes erzählst, schnell mal die genaue Etymologie herausfinden. Wir haben ja das Internet.
Kannst du gerne machen. Ja, also wie gesagt, das religiöse Motiv so als einer der Urform des Reisens ist ganz klar, steht ganz fest im Raum. Und dann haben wir natürlich auch eine Voraussetzung, eine materielle Voraussetzung. Ich muss mir das natürlich auch leisten können in irgendeiner Form, relativ weite Wege hinter mich zu bringen. Und das war ja damals, auch, also früher auch ein sehr schweres Reisen. Das hat auch lange gedauert. Also ich brauche die Zeit und das Geld. Also konnte sich nicht jeder leisten. Und da sind wir halt auch bei einem ganz wichtigen Punkt. Die wirtschaftliche Voraussetzung. Also ich meine, klar, man kann auch, wir sind als junge Leute irgendwie, ich bin nach Istanbul getrennt, hin und zurück.
Ja, klar.
Das ging an der jugoslawischen Küste entlang, das war abenteuerlich.
Ja.
Und dann also ich bin auf der Straße geschlafen und so, okay. Aber ich meine, konnte man auch nicht immer machen, weil das kannst du auch nur machen, wenn du in Friedenszeiten lebst.
Ja,
sonst wirst du da ganz schnell nämlich irgendwie
gekillt. Ich habe das als Tramper gemacht, da habe ich mich nie so getraut, sondern ich habe mit Interrail solche Fahrten gemacht und ich wollte eigentlich nach Athen. Ich bin nie in Griechenland angekommen, weil ich wirklich hängen geblieben bin in Jugoslawien. Das war damals das alte Jugoslawien, was es nicht mehr gibt. Und ich bin natürlich auch im Nachhinein sehr froh gewesen. Also ich war da 85 und vieles da zerstört worden. Ich meine, es ist wieder aufgebaut worden, aber ich meine, das Sarajevo vor dem Krieg war nochmal anders. Oder auch die Brücke in Mostar und so. Ich habe das sozusagen noch, das original römische Ding gesehen. Ich meine, jetzt kann man es auch wieder sehen, aber es ist halt wieder auf.
Nee, aber ich weiß, was du meinst.
Und ich war in Tuzla und so, wo wirklich der Krieg dann später gewütet hat. Mhm. Und das sind also Sachen, und das war eben auch alles völlig improvisiert. Ich meine, das könnte ich heute gar nicht mehr, weil ab so einem gewissen Alter braucht man halt auch so eine gewisse Bequemlichkeit. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt irgendwo hinlegen würde zum Schlafen.
Es ist auch, es ist auch problematisch natürlich. Ja. Also wobei auch in solchen Ländern, damals war es auch in solchen Ländern wie Griechenland oder Jugoslawien, im mazedonischen Teil war ich auch. Da ist es üblich, dass auch Anwohner trampen.
Ja.
Ganz normal. Und du würdest da auch total schnell mitgenommen.
Ja.
Weil da gehört es zum täglichen Usus. Da ist einfach üblich.
So wie
auch in Ägypten jeder Bettler ein Geld gibt. Und es sind ganz andere Geschichten. Heute ist das, glaube ich, auch vielleicht anders. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls brauchst du ja doch irgendwie so ein bisschen Geld, um irgendwie loszufahren. Ich meine, es gibt ja auch solche verrückten, wie heißt der nochmal, dieser Konditormeister, der quer durch Deutschland gelaufen ist, ohne irgendeinen Cent in der Tasche.
Weiß ich jetzt nicht, aber habe ich auch von gehört.
Der hat sich sogar an Autobahnen von überfahrenen Tieren ernährt.
Oh, das ist
natürlich. Also richtig Überlebenstrainings, klar, kannst du natürlich auch machen. Aber es ist dann halt noch eine Stufe härter. Also jedenfalls, ich brauche eine gewisse wirtschaftliche Voraussetzung, um überhaupt reisen zu können.
Ja. Naja.
Und dadurch war natürlich auch das Reisen früher eher den Adligen vorbehalten oder dem aufstrebenden Bürgertum dann so.
Obwohl im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert. Ich hatte überlegt, ob man ein bisschen was liest, auch hier in diesem Podcast, aber ich habe dann gedacht, das mache ich dann nochmal zusammen mit Gerhard Anger. Den habe ich noch nicht gefragt, jetzt habe ich es dir gesagt. Also ich hoffe, er hat Lust dazu. Es gibt ja sehr viel Reiseliteratur.
Genau,
und beim nächsten. Vor allen Dingen aus dem 17. Jahrhundert. Und diese Titel sagen es eigentlich schon. Also zum Beispiel Säume, Johann Gottfried Säume, ein schönes Buch, das habe ich mal als Hörbuch gehört. Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802. Ja. Der ist also tatsächlich losgelaufen, glaube irgendwie von Kassel oder so, ich weiß gar nicht, wo er gestartet ist. Habe ich nicht mehr in Erinnerung. Und dann ist der zu Fuß nach Syrakus. Also
ganz schönes Stück.
Ganz durch ganz Italien. Also erstmal durch ganz Deutschland, also halb Deutschland.
Monate gedauert.
Über die Alpen und dann nach Italien, über den Apennin. Man denkt ja immer, über die Alpen ist schwierig, aber nach meiner Italien-Erfahrung weiß ich eben, die eigentliche Schwierigkeit ist der Apennin, weil der auch zum Teil sehr hoch geht. Also die höchste Erhebung ist ja 3000 Meter. Und es geht immer auf und ab. Das ist ja das, das ist ja so unendlich. Also in den Alpen ist man einmal drüber und dann ist gut. Und Apennin muss man immer wieder rauf und runter, rauf und runter, rauf und das ist so, so nervig. Und das ist natürlich sehr, sehr anstrengend. Außerdem war es damals nicht ungefährlich. Also gerade im Apennin waren sehr viele Räuberbanden, wie er beschreibt. Klar, das waren natürlich auch Leute, die in wirtschaftlicher Not da lebten. Da gibt es ja auch viele politische Gründe dafür mit dem Kirchenstaat und so, brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen. Aber der hat das eben alles zu Fuß gemacht und wieder zurück. Oder anderer, Delius, also Christian Friedrich Delius, ja. nicht der bekannte Politiker aus Berlin, der eben auch, das heißt auch, der Spaziergang von Rostock nach Syrakus, wieder Syrakus, weil das ja ganz im Süden, also in Sizilien ist. Mhm. Und deshalb war das immer das Ziel und das ist auch eine antike wichtige Stadt, weil das eine griechische Kolonie ist.
Ja, ja.
Deshalb wollten die da immer hin. Heute, also ich glaube, auf Sizilien gibt es andere Städte, die interessanter sind als nur gerade Syrakus. Aber da sind sie halt alle hin und eben zu Fuß. Das ist schon gut. Goethe war natürlich wohlhabend, der ist dann auch nach Italien, aber der ist, glaube ich, zum Teil mit der Postkutsche gefahren.
Da sind wir aber auch bei einem weiteren wichtigen Punkt, denke ich. Also beim weiteren wichtigen Motiv, Reisemotiv neben dem religiösen, ist natürlich auch zum einen so diese kulturelle Vergangenheit zu erforschen, also die Antike und auch überhaupt Geschichte zu erleben. Geschichte zu erleben und auch andere Kulturen kennenzulernen, also auch dieser Bildungsmoment. Ganz wichtig. Und auch gibt es ja auch diese viel besprochene Italien-Begeisterung. Auch viele Komponisten, Mendelssohn, Bartholdy, waren in Italien.
Ja, das ist aber auch klar.
Da liegt der Ursprung der Kultur, der abendländischen Kultur. Und da will man auch mal hin. Das muss man irgendwie erfahren. Ja?
Das war ganz total faszinierend. Also ich war ja oft in Italien. Ich kenne ja in Italien eigentlich jede Ecke, mit wenigen Ausnahmen. Es gibt so ein paar Ecken, wo ich nicht war. Ich war nicht in Apulien zum Beispiel. Also in Südapulien, Nordapulien war ich sogar, aber in Südapulien war ich nie. Und ich war aus bestimmten Gründen nicht in Neapel. Also da habe ich wirklich was verpasst, obwohl ich in Kampanien war, aber ich habe halt Neapel nicht erreicht. Aber sonst bin ich halt überall eigentlich in Italien gewesen, fast überall. Und es ist immer wieder total beeindruckend.
Ja.
Weil eben tatsächlich da die Bauten stehen aus der Römerzeit. Richtig. Und das sind nicht irgendwelche so Krümmel unten, sondern du kannst in Rom siehst du halt mehrstöckige Häuser, die seit der Römerzeit da stehen. Das ist schon eindrucksvoll. Das ist ein ganz anderes, also man hat einen ganz anderen Eindruck von den Römern und von der Geschichte.
Sehr beeindruckend. Also ich war in wie die Ägypter sagen, Giza, also in Misr, in Kairo. Mhm. Und so bei den Pyramiden mal zu stehen, das ist schon irgendwie, wobei da war ich erstaunt, das habe ich mir größer vorgestellt. Mhm. Also auch einfach irgendwie, ich habe es mir in meinem Kopf anders vorgestellt. Mhm. Also ich hatte so das Bild von einem strahlenden blauen Himmel und dann siehst du diese beeindruckenden Pyramiden. Und ich habe mit mehreren Ägyptern gesprochen. Es gibt gar nicht so oft blauen Himmel, weil oft Sand in der Luft ist. Du hast, und das war alles so ein bisschen dreckig, so dieser Sand ist einfach überall. Und im ersten Moment war ich enttäuscht, aber dann habe ich mir gleich gesagt, boah, mach dir daraus jetzt keinen, du bist hier in diesem Ort und das ist total ergreifend eigentlich, an diesem Ort zu sein. Und so stelle ich mir das, so habe ich es in Italien natürlich auch erlebt. Klar, ich war auch in Rom, ich war auch in Palermo, ich bin ganz durchgefahren mit der Bahn und immer wieder ausgestiegen.
Ja.
Und dann stehst du da vor diesem Kolosseum und klar, es ist irgendwie eingebrochen, aber du hast trotzdem dieses Gefühl, da sind die, das ist, da ist so viel passiert, also das ist Wahnsinn.
Ja.
Wirklich
ja.
Wahnsinn.
Ja, ja, das ist schon anders. Also es ist sicherlich so, dass man sich oft die Dinge anders vorgestellt hat, als sie dann in Wirklichkeit sind.
Hast du ein ideales Bild im Kopf?
Ja.
Und
ja.
Naja, die Wirklichkeit ist immer anders. Dann
als ich das erste Mal in San Francisco war, war ich auch total erstaunt darüber, dass halt ständig immer Nebel ist. Man sieht gar nichts. Also man hat immer nur diese Sonnenbilder von San Francisco.
Genau.
Und wann ist da schon mal Sonne?
Wann haben sie die Bilder gemacht?
Ich weiß auch nicht, wann sie die Bilder gemacht haben. Also ich hatte in San Francisco eigentlich immer, ich habe ja sogar studiert und ich war in der University of California. Dann, also nur bei der Sommeruniversität, also war dann 3 Monate da in Santa Cruz, also südlich von San Francisco. Und also da habe ich auch was Interessantes erlebt, was so die Vorstellung und ich habe in der Bibliothek in Santa Cruz, die hatten so einen Kinoraum, da konnte man sich Filme anschauen. Und zwar richtige Filme. In richtig Kinoqualität, also mit richtiger Leinwand, also das war noch vor der Digitalzeit.
Also so 16, 35 Millimeter?
Nein. Die konnte man sich selber, also man konnte sich dann eintragen, sagen, ich möchte diese Filme sehen und dann wurden die einem gezeigt. Also die hatten da ein ganz anderes Serviceverhältnis zu den Studenten, als wir das hier so kennen. Und heute geht das auch alles mit der Digitaltechnik, aber damals musste halt der Film eingelegt werden. Da musste halt einer kommen und den Film in den Projektor eben legen. Und das Interessante war, du hattest von da aus einen Blick über die Monterey Bay.
Oh ja.
Und dann habe ich zum Beispiel den Film, Vertigo von Alfred Hitchcock gesehen, der da spielt. Und du kannst direkt rausgucken, hast genau den Blick, der da auf der Leinwand stattfindet. Und da hatte ich dann auch so eine Enttäuschung. Wer sich erinnert, es geht ja da bei Vertigo diese Hauptperson hat ja Schwindel, er hat ja Höhenangst, nicht Schwindel, Höhenangst, Vertigo, Höhenangst. Und dann sind sie ja bei dieser Mission in San Juan Batista, San Juan Batista. Und hat er das Problem mit dem Turm.
Ja.
Das Problem ist aber, ich bin dann auch dahin gefahren, das war ja nicht weit.
Das schaue ich mir nochmal an.
Habe ich mir angeschaut. Ja. Ich war total enttäuscht. Die Missionsstation hat überhaupt keinen Turm. Es gab ja damals keine Wikipedia. Ich habe wirklich recherchiert und irgendwann herausgefunden, dass es tatsächlich diesen Turm nicht gibt. Also heute steht es in der Wikipedia, sondern dass Hitchcock den dahin gebaut hat.
Alles klar.
Ja? Also die hat
natürlich
damit die Geschichte passt.
Ja.
Das war natürlich, das sind immer diese Enttäuschungen, dass man irgendwas erwartet und es ist dann nicht da. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, deshalb kam ich da jetzt drauf. Aber ich habe dich abgebracht von irgendwie, glaube ich, du wolltest noch irgendwas sagen.
Naja,
ich sag, bevor du es tust, schweifen. Sui ist die indogermanische Wurzel, das wird für Wörter verwendet, die was mit Schwingen, Schweifen, da hört man immer dieses Anlautsilber, also Schwingen heißt es wohl auch. Und das ist auch wieder interessant. Ich hatte das jetzt gerade schon im Genusscast, kann ich Werbung machen für den Genusscast Nummer 5 über Nüsse. Da haben wir nämlich über das Knacken gesprochen, über das Knacken und das Wort Nuss. Das Wort Nuss ist nämlich die Wurzel Knu oder Knut.
Okay.
Und da ist dieses Kn drin, was man auch in Knacken hat. Und das ist kommt überall in Wörtern vor, wie eben auch der Nuss, wo irgendwie so ein Laut nachgeahmt wird.
Das Knacken
der Schale oder so. Und bei Schweifen haben wir wieder Schwee am Anfang, was das Schwingen.
Das Windgeräusch
nachahmt. Das finde ich halt so faszinierend, dass es eine ganze Reihe von Wörtern gibt, die halt in den indogermanischen Sprachen auf solche Wurzeln möglicherweise zurückgehen. Das ist ein bisschen hypothetisch, aber es ist doch spannend.
Ja, aber es ist sehr gut nachvollziehbar. Ja, auf jeden Fall.
So, jetzt aber zurück zu dem, was du sagst.
Ja, wir waren bei diesem kulturellen Interesse an der Vergangenheit oder auch einfach an dem Fremden unter Umständen.
Ja.
Also das war für mich persönlich auch immer ein Grund, vor allen Dingen als junger Mensch Reisen zu machen, auch in andere Städte, nach Istanbul, nach Kairo, Palermo, um einfach auch zu sehen, wie andere Menschen leben, wie das Leben dort so stattfindet. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Auch eine ganze Industrie, die ganzen Städtereisen und so, setzt da natürlich an. Und von daher kann man natürlich auch dann schon den Punkt machen zur Forschung und Entdeckung. Du hast ja auch von deiner Forschungsreise gesprochen.
Genau, ja.
Und das war natürlich auch schon ein frühes Motiv, weil natürlich jetzt, also mit der Entdeckung, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern eine Kugel, ist natürlich klar gewesen, es gibt Länder, die wir noch gar nicht kennen als Europäer. Ich denke da jetzt aus der europäischen Sicht. Und was liegt da näher, als irgendwie Geld zusammenzusammeln und sich aufzumachen? Weil es kann ja auch immer sein, dass man da irgendwie das dicke Geschäft macht unter Umständen. Ja. Ja. Oder halt einfach auch wirklich was ganz Tolles Neues erfährt. Also die Neugier des Menschen, die zu wissen zu wollen, was ist hinter dem nächsten Berg, ist natürlich da auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da setzt ja auch ein großer Punkt der Reiseliteratur auch an.
Genau, ja, also die Leute haben natürlich dann berichtet auch
über
das, was sie erlebt haben.
Das, da gibt es sehr schöne Bücher und das hat mich auch eine Zeit lang schon auch sehr beschäftigt. Wenn du nämlich nicht in der Situation bist, selber so eine Reise zu machen, kannst du immerhin das in so einem literarischen Werk nachvollziehen. Das ist also auch schon mal ein schöner Punkt.
Ja.
Und ich war auch und bin auch der Meinung, dass ich, bevor ich irgendwo hinfahre, durchaus, als ich es als sinnvoll empfinde, ein bisschen was auch darüber zu lesen, was dort auch stattfindet. Zum Beispiel einen Reisebericht oder auch einfach andere Geschichten. Ich meine, letztlich, klar, ich, vor meiner Ägyptenreise, es gibt diesen Tondok, das ist ein sehr berühmter Reiseführer, der sich auf ägyptische Gebiete spezialisiert. Da habe ich natürlich auch viel drin gelesen. Ich habe die arabischen Zahlen gelernt, weil sonst stehst du ja wirklich da und weißt nicht, welche Busnummer du jetzt, welcher Bus gerade kommt. Also, und mich einfach auch ein bisschen mit den Gepflogenheiten auseinandergesetzt, die dort so üblich sind. Also da stand zum Beispiel auch drin, man soll einfach auch so ein bisschen Bonbons und Stifte mitnehmen für die Kinder, die dann da ganz in Heerscharen über dich hinwegfallen. Und dann bist du da einfach auch ein bisschen vorbereiteter. Aber ja, Reiseliteratur ist ein sehr schöner Punkt. Also sei es die Songlines von Bruce Chatwin hat mich sehr begeistert. Oder auch die Auseinandersetzung von T.C. Boyle mit einem Afrika-Reisenden fand ich auch. Water Music heißt der Roman, glaube ich. Auch ein ganz toller, auch eigentlich ein Stück Reiseliteratur, Weltliteratur. Also ja, und dann natürlich die ganzen Klassiker, klar. Also der Urklassiker ist ja klar, Odyssee.
Ja.
Ne, das ist ja so der Urklassiker quasi. Und das war gewiss auch keine touristische, auch keine touristische Reise in dem Sinne. Ich wollte ja eigentlich auch nur nach Hause kommen.
Genau, die Odyssee. Ja, können wir mal kurz, erzähl mal kurz, worum es da geht.
Naja.
Du setzt das jetzt hier so voraus.
Ja, naja.
Ich habe nicht viele gelesen.
Nach dem, man kann sogar sagen, gewonnenen Krieg gegen Troja, geht es halt darum, also jetzt so ganz genau, bewege ich mich da jetzt ein bisschen auf dem Glatteis. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwie nachgucken. Geht es halt einfach darum, nach Hause zu kommen für ihn. Mhm. Aber es passieren bestimmte Dinge, die ihn daran hindern. Mhm. Ja. Die sind natürlich auch nicht ganz zufällig.
Ja.
Also es ist quasi auch eine Prüfung für ihn, also durch die er durch muss nach diesem gewonnenen Krieg.
Und ja, weil er ist ja immer noch, das geht ja darauf zurück, dass die Götter immer noch
richtig, genau,
das nicht so gut finden da, was
ja
abgespielt hat.
Genau. Und nach wie viele Jahre? 7 Jahre sind es, glaube ich, gewesen. Ja,
7 Jahre.
Ja, das ist auch typisch wieder diese Zahl. Schafft er das dann ja auch mit, und dann gibt es ja diesen absoluten, wie sagt man, diese Klimax mit diesem Bogenschießen, weil seine Frau wird ja belagert von diesen Freiern. Mhm. Aber diese Irrfahrt ist halt eine sehr interessante Geschichte auch. Mhm. Also ist eigentlich meines Erachtens, ja, Virgil hat, glaube ich, auch so eine Geschichte geschrieben.
Ja,
die, da bin ich aber nicht so fit drin. Ich bin da keine humanistische Erziehung genossen. Aber für mich ist so, die Odyssee ist für mich so die U-Form quasi.
Genau. Der Reise. Also Virgil hat sich inspiriert und hat
war danach, ne?
Seinerzeit, ja, das ist also später. Homer ist ja ein alter griechischer Dichter. Und dann hat Virgil also auch so ein Epos machen wollen, nämlich ein römisches Epos, eben auch sozusagen zur Gründung der römischen Geschichte. Und da hat er eben dann eine Figur gefunden, den Aeneas. Aeneas, ein Troja eigentlich, also sozusagen ist eigentlich der Gegenentwurf,
weil er
Grieche ist. Ein Troja, der dann auf der Flucht aus Troja ist und eben dann nach Italien kommt, um letztlich Rom zu gründen. Und das ist dann praktisch die, hat er also eine ähnliche Geschichte, auch ähnlich episch und ähnlich umfangreich geschaffen, wirklich auch inspiriert von der Odyssee. Also ganz, ganz eindeutig. Ich glaube, das hat er vielleicht sogar selber geschrieben irgendwo, dass er sich da dass er sich daran inspiriert hat.
Naja, und andere Klassiker, ich meine, Gullivers Reisen.
Genau. Ja gut, aber Gullivers Reisen sind ja nochmal ganz anders.
Da geht es nämlich schon wieder in diesen Fantasiebereich hinein, den finde ich, sollte man nicht vernachlässigen. Mhm. Also, weil die Reise nach innen ist wirklich ein Punkt, über den wir vielleicht auch noch kurz sprechen sollten. Mhm. Aber ich meine, andere Geschichten, Sindbad der Seefahrer, werden auch Reisen geschildert.
Ja.
Oder halt, ich meine, klar, Jules Verne, ganz wichtig.
Mhm. Ja.
Und ja, Theodor Fontane. Ne? Mhm. Das ist immer wieder mehr so im lokalen Bereich hier, so die Wanderung durch die Mark Brandenburg.
Ja.
Ja, das ist wirklich, das ist ein sehr schöner, großer Bereich. Die Reiseliteratur.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist sicherlich
ganz Humboldt. Also Humboldt vor allen Dingen einer der wenigen, ich habe ein paar Auszüge mal gelesen, wo ich erstaunt war, der nicht so von den Wilden spricht, sondern der sich sehr mit den Menschen auseinandersetzt.
Ja, klar.
Also das sind nicht alles irgendwie so Heiden, die jetzt heim ins Reich geführt werden müssen, sozusagen. Also,
es ist ja schon,
sondern
es ist ja nach der Aufklärung und das ist halt schon.
Ja, obwohl.
Gut, das ist die Romantik. Mhm. Also, stimmt schon, es gab anderswo noch andere Auffassungen. Ich denke, Alexander von Humboldt, um den es hier geht, der ist ja eigentlich schon ein sehr moderner Wissenschaftler. Das ist, glaube ich, der Punkt.
Ja. Mhm.
Und deshalb hat er natürlich einen ganz anderen Umgang mit seinen, ja, sagen wir mal, Forschungsobjekten.
Ja. Ja, und wenn jetzt jemand nicht so richtig auf Entdeckungsfahrt gegangen ist, dann hat er halt eine Bildungsreise gemacht.
Genau.
Das war dann halt auch.
Das ist sozusagen der
Entdeckungsreise des kleinen
Mann. Ja, das ist praktisch die Vorform der Pauschalreise schon fast.
Ja, meinst also, du?
Mhm. Naja, ja, auch nicht. Klar, also die Bildungsreise war ja zunächst schon auch individueller, aber es war eben auch organisiert, möglicherweise.
Stimmt, ja.
Also schon bei Humboldt war viel organisiert, weil der natürlich erstmal umfangreiche Korrespondenzen geführt hatte, überall Kontaktpersonen hatte und so. Das war schon noch ein bisschen, also weniger gefährlich, glaube ich, als
auch nicht mehr so der Pioniertum
sozusagen. Obwohl das schon, also schon noch, in der Zeit schon auch noch sehr schwierig gewesen.
Ja, klar.
Also da in Südamerika, ich weiß nicht, dass immer so einfach war. Nee,
auf keinen Fall.
Aber es ist halt schon nochmal eine andere Sache als vorher. Und dann kommen wir halt in eine Zeit, wo die Leute das sehr viel mehr organisierter machen und wo es dann auch sowas gibt wie Tourismus. Und es tatsächlich schon Einrichtungen gibt, die beim Reisen helfen. Also ich war zum Beispiel kürzlich auf Mallorca und habe mich natürlich so ein bisschen auch mit der Geschichte des Tourismus auf Mallorca beschäftigt.
Ja.
Und da ist eben tatsächlich seit dem 19. Jahrhundert schon sowas wie, natürlich nicht mit Massentourismus zu vergleichen, aber da gab es dann schon Leute, die sich darum gekümmert haben, dass Leute irgendwo bleiben können und so.
Ja.
Also das geht dann schon in den Bereich, dass Dinge organisiert werden.
Ja, das müsste man mal auch dann wirklich nochmal schauen, wann das so angefangen hat. Ich meine, wann kam der erste Baedeker raus oder so? Also
auch im 19. Jahrhundert.
Das ist schon.
Ich glaube,
so,
das
ne?
war die so, Sache mit dem Rheinlauf. Ich glaube, der erste Baedeker war die Beschreibung des Rheins.
Ja.
Ich guck mal, das wird ja nun nicht so
schwierig
sein. Wofür hat man die Wikipedia? Baedeker Reiseführer, sieh an, es gibt tatsächlich einen Wikipedia-Eintrag.
Na, muss es ja. Oder?
Ja, hätte ich auch nicht anders gedacht. Nee. Baedeker Reiseführer. Und 1872.
Okay. Ah ja, auch doch.
Halt, Moment.
Halt.
Erschien erstmals 1832.
Oh ja, doch, früher, ja.
Ja, und ab 1872 ist das dann richtig, auch hat er da seinen eigenen Verlag.
Okay.
Aber 1832 erscheint das erste.
Also ich denke mal, mit sage ich das jetzt falsch? Also so mit der, die Emanzipation des Bürgertums ist ja nicht 1832 schon so richtig am Laufen, aber schon, also im 19. Jahrhundert also die Adligen waren recht wenige, aber durch die Emanzipation des Bürgertums wurde das ein Massenphänomen, kann man doch schon irgendwie, also Massenphänomen nicht, aber ein Phänomen, was mehr so in der Gesellschaft dann verankert wurde, denke ich. Die Arbeiterschaft hatte das natürlich erst viel, viel später. Ich denke.
Ja, da können wir auch noch drauf kommen.
Da gab es auch ganz schlimme Geschichten.
Ja, dann. Aber lass uns doch erstmal nochmal beim Baedeker bleiben.
Ja,
ich habe immer noch nicht die ganze Geschichte erzählt. Jetzt durch den Blick auf die Wikipedia bin ich auch wieder erinnert. Es ist noch älter.
Noch älter,
denn, also ich zitiere jetzt mal aus der Wikipedia. Ähnlich wie eine Verlegergeneration vor ihm, Friedrich Arnold Brockhaus, sein Erfolg auf dem deutschen Lexikamarkt durch den Erwerb und die Überarbeitung eines zuvor dort schon angebotenen Lexikons begründet hatte, ist ja interessant. Also der Brockhaus ist gar nicht ursprünglich der Brockhaus. Er hat einfach ein Lexikon verkauft und selber vermarktet und überarbeitet dann. Nahm der verlegerische Welterfolg des Karl Baedeker Verlags mit dem Kauf des Verlags von Franz Friedrich Röhling durch den 1801 geborenen Verlagsgründer seinen Anfang. Mit diesem Erwerb im Jahre 1832 ging auch das 1828, noch weiter zurück, von dem Historiker Johann August Klein verfasste Buch Rheinreise von Mainz bis Köln, Handbuch für Schnellreisende, das der damals in voller Blüte stehenden Rheinromantik entsprang.
Okay.
Also er hat einfach einen anderen Verlag aufgekauft und da gab es dieses eine Erfolgsbuch, die Rheinreise. Und daran hat er dann angeknüpft. Also er hat gar nicht das selbst, Rheinreise von Mainz bis Köln, genau, das war die erste Und dann kam die Moselreise.
Habe ich auch noch nicht gemacht. Dann,
hast du schon mal so auf dem Schiff so
gegangen? Ja, bin ich schon mal.
Ja, ja. Ja. Na, ich habe ja in Köln studiert.
Da okay, da liegt nahe. Das nahe.
Ja, ja, ja. Und auch mit meinen Eltern bin ich schon mal da. Also das ist auch eindrucksvoll. Obwohl ich immer wieder sagen muss.
Sollte man mal vielleicht gemacht haben.
Ja, sollte man gemacht haben. Was man auch machen kann, ist mit dem Zug fahren am Rhein
entlang. Beide Seiten.
Und das ist auch schön. Also, es muss nicht unbedingt auf dem Fluss sein, weil man eigentlich vom Zug aus, da sieht man auch noch den Fluss. Wenn man auf dem Fluss ist, dann sieht man eigentlich nur das Drumherum.
Berge.
Auf dem Fluss muss man dann runtergucken. Das ist halt auch schön.
Du bist halt ein bisschen schneller durch.
Naja, man fährt ja da mit so langsamen Zügen. Und da hat man eigentlich genug Zeit, das alles zu sehen. Und natürlich auch zu Fuß. Also ich meine, denke, da kann man auch zu Fuß einiges erwandern.
Also da auf dem Fahrrad.
Ja, oder mit dem Fahrrad, genau. Ja, ja, Fahrrad ist sogar noch besser. Weil du dann natürlich auch einige schaffst. Ja.
Ja, da kommen wir auch noch zu auf die verschiedenen Reisemittel. Ja, ich hatte mir dann auch halt, ja, die Bildungsreisen, Sprachreisen, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, um halt auch einfach mal eine frisch erlernte Sprache irgendwo anzuwenden, zumindest mal kurz. Also auch zu sehen, wie das so ist, wenn alle anders sprechen, nicht nur du in so einer kleinen Gruppe jetzt in Sprache lernst, sondern wirklich dann ausgesetzt bist dieser Fremdsprache gegenüber.
Und sicher, das ist eine Nummer.
Ist auch ein Punkt, also die Sprachbarriere ist für mich auch ein Punkt, der wichtiger geworden ist. Ich war als junger Mensch war ich da ziemlich leidenschaftslos.
Ja.
Man kann sich immer irgendwie verständigen.
Ja, ja, das geht schon.
Und mit Englisch kommst du immer durch, dachte ich mir so auch. Und hat auch eigentlich meist geklappt. Mal in Frankreich reisen, war das manchmal schon ein bisschen eher schon so ein Problem.
Ja, ja.
Aber da habe ich dann auch die, wenn ich Musiker getroffen habe, die sprechen alle Englisch auch. Aber es ging auch immer, ich hatte ja auch irgendwie kurz mal Französisch in der Schule. Aber desto älter ich wurde, desto mehr wurde das auch so ein bisschen für mich, ich bin ja nicht so sprachbegabt wie du oder halt auch, habe halt nicht diese Entwicklung gemacht. Und heute schaue ich schon, wenn ich irgendwo hinfahre, dass ich mich auch verständigen kann. Also, dass ich, das ist, sonst fühle ich mich halt auch irgendwie ausgeschlossen. Ich kann auch sehr gut verstehen, dass Menschen, die hier jetzt zum Beispiel ankommen, dass sie auch Depressionen, Flüchtlinge, dass sie auch Depressionen kriegen.
Das ist auch eine Sache, die ich wirklich nicht verstehen kann. Warum man die nicht sofort hier auch damit, also, dass man denen einfach einen Deutschkurs. Finanziert. Das kann doch nie schaden, selbst wenn die wieder weggehen. Ja, haben sie nochmal Deutsch gelernt. Ich meine, das schafft doch eine Verbindung nach Deutschland.
Genau.
Also es wäre doch das Erste, also da müsste wirklich ordentlich Geld drauf geworfen werden. Also gibt dann Leute, wird dann privat gemacht, also in Bamberg zum Beispiel hat dann irgendwie die evangelische Kirche da, beziehungsweise eine evangelische Stiftung in Bamberg, dann da noch Sprachkurse finanziert und auch so eine Kampagne gemacht, wo sie dann Kalender verkauft haben, so satirische Kalender, die auch was mit Sprache zu tun hatten. Da habe ich dann auch einen gekauft, weil ich mir gedacht habe, gut, das unterstützen wir jetzt mal. Obwohl der Kalender, ich ärgere mich jedes Mal, weil so ein bisschen komisch ist. Naja, gut. Ja, das ist so ein bisschen, da geht es halt dann oft so um so Anglizismen und so, das finde ich halt immer so ein bisschen, ja, das ist manchmal problematisch, diese Angst vor den Anglizismen und so. Es ist ja auch irgendwie so eine Art Angst vor dem Fremden und also ich glaube nicht, dass die deutsche Sprache jetzt wegen Anglizismen untergeht. Das ist einfach nicht, das ist einfach Quatsch.
Sprache ist einem ständigen Veränderungsprozess unterworfen. Und ich meine, früher war es in bestimmten bürgerlichen Kreisen war Französisch halt einfach angesagt.
Genau.
So. Ja. Da hat man halt unheimlich, da ging man zum Coiffeur oder war man der Kondukteur.
Der Friseur ist auch ein französisches.
Auch eben zum Beispiel. Aber da waren halt nämlich viel französische Vokabeln so hier in der Gegend sowieso durch die
Genutten
dann auch. Und ich meine, kulturell durch diese angloamerikanische, durch diese Kultur, die sehr bestimmt ist, sehr ist natürlich, fließen natürlich da ganz viele Sachen ein. Ich habe da auch keine Probleme mit. Ich finde es manchmal, manchmal auch ein bisschen anstrengend, aber man kann es auch übertreiben. Also ich überlege manchmal auch einfach jetzt nicht, das ist ein Must-Have zu sagen oder
Klar. Das sind ja noch ästhetische Überlegungen, die sind ja auch wichtig.
Es gibt ja auch Menschen, die ja richtig aus nationalistischen Gründen natürlich ein Problem haben.
Ja, und dieser Kalender wirkt aber manchmal auf mich ein bisschen nationalistisch.
Das geht in diese
Richtung. Den hätte ich nicht gekauft. Das ist aber da nun damit die Sprachkurse für die Flüchtlinge in Bamberg finanziert werden, habe ich gedacht, das muss ich dann doch unterstützen.
Ah, okay.
Und dann habe ich mir gedacht, weil ich einfach der Meinung bin, Flüchtlinge sollen nach Möglichkeit Deutsch lernen. Das ist einfach ganz wichtig. Und deshalb, würde ich auch sagen, es ist einer der größten Fehler, die hier gemacht werden, dass man eben sich nicht um den Deutschunterricht vernünftig kümmert. Mhm. Das ist, das ist auch wirklich nicht nachvollziehbar.
Ich glaube, du hast da hier auf dem Rechner ein bisschen. Nee, es ist aber, inzwischen, ich wohne ja in einem Bezirk, der stark durch Migranten geprägt ist im Wedding.
Ja, ich auch.
Und ich merke schon, dass früher war es immer so, dass doch sehr gebrochen Deutsch gesprochen wurde von der türkischen Bevölkerung. Aber es ist wirklich so, dass es jetzt auch anders geworden ist.
Das ist anders.
Es ist halt auch schon wirklich die dritte. Du hast ja vorhin auch gesagt, die dritte Generation von Italienern, die haben auch dann einen ganz anderen wirtschaftlichen Standbein. Und so ist das natürlich auch, zumal in der türkischen Bevölkerung auch viel mehr Leute selbstständig sind als in der deutschen Bevölkerung, so jetzt vom Querschnitt. Aber gut.
Ja, gut. Wir waren zurück bei der Sprachreise.
Ja.
Und dann haben wir als nächstes die Gruppenreisen.
Genau, die wird ja auch oft als Sprach, das geht ja auch ineinander über. Mhm. Gruppenreisen sind ja oft so Geschichten, die halt.
Ja, nur dass man da nicht so richtig die Sprache lernt.
Nee, eigentlich lernst du es besser, wenn du ganz alleine unterwegs bist.
Ja,
wichtiger Punkt.
Ich habe dann öfter diese Exkursionen mit Studenten gemacht und das, was mich halt oft negativ beeindruckt hat dabei, ist, dass dann die Studenten sehr stark zusammenhängen und dann auch irgendwie gemeinsam Dinge unternehmen. Ist ja gut, ich meine, ich will die ja nicht überall hinführen, aber eben dann sind die da wieder in der Gruppe und sprechen die ganze Zeit nur Deutsch und dann ist einfach auch das ist nicht immer so gelungen, dass sie da wirklich Kontakt mit dem Land, wo sie sind, aufnehmen. Und dann machen sie natürlich auch alles Mögliche falsch. Das hat natürlich dann auch immer einen Lerneffekt. Aber als wir auf Sizilien waren mit den Studenten, es war so vorherzusehen. Wir hatten es auch gesagt und auch nochmal im Bus gesagt, dass man sich nicht in Italien an einem wichtigen touristischen Ort auf eine Terrasse ins Café setzt und erwartet, da wenig Geld zu zahlen. Also ja, der stand draußen, waren die Kaffeepreise angeschlagen, die gelten aber nur, wenn man in der Bar steht und nicht, wenn man draußen auf der Terrasse sitzt. Aber was passierte? Sie setzten sich trotzdem auf die Terrasse
und wundern sich.
Dann konnten sie nicht bezahlen, weil der Kaffee 12 Euro gekostet hat. Und dann waren sie halt zu sechst oder siebt und irgendwie hatte nur eine Geld und haben die da irgendwie 80 Euro zahlen müssen.
Kann passieren.
Ja, kann passieren.
Nee, aber was du sagst, ist ganz richtig. Also
gut, da haben wir auch was gelernt, aber erst hinterher.
Ja.
Okay,
klar.
Warum? Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nee, aber sehr wichtige Erfahrung von mir war immer, wenn ich alleine reise, und ich bin viel alleine gereist und reise sehr gerne alleine, habe ich halt, durch die Abwesenheit eines Mitreisenden, wendet sich meine Aufmerksamkeit natürlich immer voll meiner Umwelt zu.
Genau.
Und das ist natürlich für eine Sprachreise am besten und auch überhaupt für jede Reiseerfahrung meines Erachtens. Klar, es mit jemandem zu teilen, ist natürlich immer ein schöner Moment.
Ja.
So. Ja. Aber es gibt ja heute auch andere Formen des Teilens. Mhm. Ich kann das auch vertwittern und kriege dann auch Kommentare dazu und so.
Ja. Man ist ja nicht mehr allein.
Man ist ja nicht mehr in dem Sinne nicht unbedingt alleine, aber es ist wirklich, für mich ist das Alleinreisen ein sehr wichtiger Punkt, weil ich dadurch halt meine Aufmerksamkeit immer, also ich bin frei, ich muss mich nicht auf den Mitreisenden einstellen, das ist auch so eine Sache. Ja, und meine Aufmerksamkeit geht immer dahin, wo ich gerade bin. Und ja, das ist also für mich ein wichtiger Punkt. Auf eigene Faust bist du unterwegs. Und ja, hast also die volle Konzentration auf den Ort, wo du gerade bist. Naja, und dann kam,
Im Chat sagt jemand, dass das Handy nervt. Ich weiß nicht, hast du hier noch ein Handy an?
Nein, aber ich kann es mal. Ich mach's mal in Flugmodus. Kleinen Moment. Dann ist das eventuell auch. So, jetzt darf eigentlich nichts mehr sein. Jetzt ist es ganz aus.
Ja, jetzt ist es, glaube ich, besser.
So. Ja, dann, was wir auch alle erlebt haben, was auch ein wichtiger Punkt ist in unserem Leben, ist auch so die Reise als Familienerlebnis während der Kindheit.
Ja.
Das ist natürlich auch ein Punkt, der nicht außen vor bleiben sollte. Da gibt es halt, okay, manche sind ja immer so ins Zeltlager gefahren, das kenne ich auch von meinen damaligen Schulkollegen. Und bei uns war aber in der Familie wirklich auch eher so der, das war echt das Event in den Sommerferien, so mit der Familie zu verreisen. Und wir waren da auch so auf ganz klassischer Manier, natürlich entweder auf Mallorca, Ende der 60er Jahre, Sylt oder halt im Stubaital, so in Tirol. Das waren so die ganz klassischen Ziele. Und das hat mir auch, also erstmal träume ich davon oft. Also es sind Sachen, die mich stark geprägt haben. Und ich bin auch später als Erwachsener sehr gerne da nochmal hingepilgert sozusagen.
Mhm. Ja.
So zu den Städten der Kindheitsreisen.
Mhm.
Gerade also List auf Sylt, also oben diese nördliche nördliche Stadt oder auch das ganze Gebiet. Und das ist ja auch was, was so eine Familie mal aus dem Alltag reißt. Also jetzt von mit dem scharfen S. Und wir sind halt immer irgendwie mit dem Auto gefahren. Das war auch immer wirklich so eine abenteuerliche Geschichte. Habe ich ganz stark noch in Erinnerung, weil ich bin ja Westberliner und da musste man natürlich erstmal durch die DDR durchfahren.
Ja.
Das war so eine Sache. Und es wurde dann halt alles groß geplant und ist dann manchmal auch irgendwie nachts losgefahren. Also es war, als Kind war das sehr spannend. So fand ich also wirklich ein prägendes Erlebnis. Und ja, es wird sicherlich heute auch noch so sein. Also ich denke mal, klar, viele sind fliegen natürlich dann auch heutzutage. Aber haben wir auch nach Mallorca sind wir natürlich auch geflogen, klar.
Aber bevor wir auf Mallorca kommen, also über Familienreisen kann ich sicherlich auch noch einiges beisteuern.
Ja.
Aber das gerade mit West-Berlin erwähnt, es gab ja auch noch bis 89 das Konzept der Berlin-Reise. Gibt es vielleicht immer noch, ich weiß es gar nicht.
Naja,
aber damals gab es halt die Berlin-Reise in der Schule auch. Also für die
Westdeutschen. Das meinst du so? Ja,
die Westdeutschen wurden ja
nach Frontstadt.
Wurden ja in die Frontstadt gebracht. Das war ja verpflichtend für alle. Ich glaube, ich bin auch auf diese Weise, das weiß ich gar nicht mehr. Ich kann mich echt nicht erinnern, ob das eine Schulreise war oder ob das, ich war auch mal 83, 84, glaube ich, auf einer Tagung in Berlin. Das war dann nicht mehr in der Schule. Und ich weiß nicht mehr, also ich kann mich an meine ersten Berlin-Affenhalte nicht mehr erinnern, also in West-Berlin. Das ist irgendwie komisch, das ist irgendwie im Gedächtnis verschwunden. Aber da gab es halt immer diese obligatorischen Berlin-Reisen.
Wo dann auch mal einen Tag nach Ost-Berlin rübergefahren wurde.
Und genau.
So, ne? Ja. Stimmt, das haben mir auch so Freunde erzählt, die im Westen wohnten, sozusagen.
Ja, und das war natürlich immer auch ein Erlebnis durch diese ganze Geschichte mit den Grenzkontrollen und so. Helmstedt, Marienborn, da im Zug und dann nochmal am Griebnitzsee und so. Das hatte schon was irgendwie. Wurde irgendwie auch wichtig genommen.
Ja, es war beeindruckend. Also wenn du da jetzt mit dem Auto in Drei Linden rausgereist bist, dann musstest du irgendwie deine Reisepapiere abgeben. Die wurden dann auf so kleinen Bändern transportiert.
Kann man ja noch besichtigen in Marienborn. Also Helmstedt.
Ja.
Also der ist eigentlich schon Übergang Marienborn an der Autobahn. Ja. Das kann ich mir sehr empfehlen. Also das sich anzusehen, da ist man irgendwie komplett.
Und man hatte dann immer irgendwie den Eindruck, sämtliche Grenzpolizisten sprechen Sächsisch. Das war auch irgendwie so ein dann ist man da irgendwie so durch. Und ganz früher gab es ja noch, als wir nach Sylt fuhren, da war die Autobahn noch nicht nach Hamburg gebaut. Also klar, war noch nicht Transitstrecke. Das heißt, du fuhrst eine Landstraße. Das war auch spannend. Weil wenn du nach Hof fuhrst oder nach Helmstedt, fuhrst du ja auf einer Autobahn. Da hattest du halt die Betonpiste. Und da hast du nicht wirklich, du hast natürlich auch ein bisschen was mitbekommen, aber nach Hamburg ganz am Anfang fuhrst du auf der Landstraße. Das heißt, so durch die, an der russischen Kaserne vorbei und so durch die Städte und so, da warst du noch irgendwie so näher dran. Und das war auch spannend, kann ich mich noch gut erinnern. Naja, und dann war das halt 89 plötzlich weg.
Das war plötzlich
das
weg.
Das
war dann schon eine ganz große, war schon eine wirklich große Veränderung. Also auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt jetzt in West-Berlin waren oder so. Also es hat einfach alles Mögliche verändert
in Deutschland. Vor allen Dingen auch gerade für die Menschen, die auf der anderen Seite waren.
Ja, sowieso.
Ich meine,
das ist ja sowieso. Für die war ja alles anders.
Und ich meine, die konnten ja auch verreisen, aber halt sehr begrenzt. Ne? Sehr begrenzt. Also eine Reise an die bulgarische, wie heißt das, Goldküste, war auch nicht so einfach zu kriegen. Also müsste man mal noch mal ein bisschen mehr recherchieren, aber
Ja gut, wir müssen jetzt die Westperspektive vor allen Dingen einnehmen.
Wenn
es um Deutschland geht. Aber wir wollten ja eigentlich gar nicht so viel mit Deutschland. Aber Familienreisen, da wollte ich auch noch was dazu sagen. Ja. Denn da habe ich natürlich auch Erinnerungen und ich war halt viel in Österreich mit meinen Eltern.
Okay, ihr wart so in den Alpen.
Mein Vater immer gesagt hat, ich fahre doch lieber irgendwo hin, wo ich mich auch verständigen kann.
Und das ist wieder der Punkt.
Das ist doch immer besser. Und ich glaube, das ist bei mir auch hängen geblieben. Gut, ich habe dann viele Sprachen gelernt. Aber ich muss auch sagen, ich fühle mich immer ausgesprochen unwohl, wenn ich irgendwo bin und kann da nicht einfach mal mich zu Wort melden und sagen, hier, wie ist es?
Das
ist mir wirklich unangenehm. Und ich muss auch sagen, ich habe mein Reiseverhalten komplett verändert. Also früher konnte es ja nicht weit genug sein.
Ja.
Heute bin ich halt so ein richtiger Deutschlandreisender. Und also einfach, weil ich auch denke, so weit zu fahren ist halt mit Aufwand verbunden und Stress. Und dann ist natürlich für mich das auch immer, wenn ich irgendwo hinfahre, wo dann vielleicht eine romanische Sprache gesprochen wird, dann habe ich immer das Gefühl, bei der Arbeit zu sein.
Ja, okay.
Und da kann ich mich nicht so richtig entspannen.
Ja. Und wo wart ihr immer denn so in Österreich?
Naja, wir waren oft in Kärnten.
Ah, okay.
Weil man da so Berge und Seen und Sonne miteinander verbinden kann. Das war ja nicht unpraktisch, weil man eben mal entspannen konnte und im See schwimmen konnte und so. Man konnte auch mal wandern. Also ja. Da hatte man eigentlich von allem was. Das war eigentlich wirklich eine gute, ein guter Mix.
Stimmt das.
Und man konnte gut essen und das war auch damals, also wir sprechen ja jetzt über die 70er Jahre, ja, auch nicht so teuer und so. Also ja, das sind ja auch Aspekte gewesen. Stimmt. Also so gut betucht waren meine Eltern ja auch nicht. Also das hat sich einfach dann angeboten. Man konnte da mit dem Auto hinfahren.
Genau, ja, nicht so weit weg.
Nicht so weit weg. Dann immer irgendwo Station gemacht, meist in der Nähe von Nürnberg. Und ja, wir haben dann auch auf der Rückfahrt auch nochmal irgendwie was anderes angeschaut, mal in Wien oder so. Also, aber Kärnten war immer so ein Ziel. Ne? Und das war eigentlich auch gut, eigentlich auch erholsam. Und
ja, ja, ich habe auch sehr schöne Erinnerungen. Wir waren immer in Tirol. Ich habe da tolle Erinnerungen. Also ja, so ein ganz immer wiederkehrendes Bild ist so auf so einer Hütte so ein Wurstbrot zu essen.
Genau.
Ja, mit so einem Skiwasser oder so einer Kräuterlimonade.
Ja,
wird ja jetzt wieder in aller Orten. Aber das ist so ein Bild, das habe ich so ganz. Und diese Wiesen und Kühe und so Kuhglocken. Ganz starkes Bild habe ich da. Ja. Und plötzlich kommt ein Gewitter, das geht dann ganz schnell so in den Bergen.
Ja, ja, das geht ganz
schnell. Ganz tolle Erinnerung.
Ich bin ja beinahe mal umgekommen bei so einer Aktion. Also ich war.
Ach, du hast mir das neulich schon mal erzählt.
Ja, ja, ja. Forschungsreise. Und man kann ja nicht immer nur forschen. Ich habe dann tatsächlich auch mal einen Tag entspannt und bin gewandert mit einem Freund von mir, der mich da besucht hat, auf der Durchreise. Und dann sind wir halt ein bisschen gewandert, 2 Tage. Und wie das dann immer so ist, das Wetter schlägt um, wenn man gerade
auf dem Berg ist.
Ne? Und da ist man aber gerade oben.
Und plötzlich kommen Wasser, Geröll, Partikel.
Und naja, es gab halt Schlamm. Winter. Wenn man halt einfach ganz oben ist, da wird man vielleicht nicht vom Schlamm erschlagen.
Oder vom Blitz.
Vor allen Dingen hatten wir 1,5 Kilometer von dem Berggipfel, noch bei bestem Wetter, ein Kreuz gesehen mit einem Namen drauf.
Oh.
Und da stand auf Französisch Foudroyer, vom Blitz erschlagen, und das war erst 2 Jahre her.
Ja. Okay.
Und da war aber doch das Wetter bestens, wir haben uns nichts gedacht. Und dann waren wir plötzlich auf dem Berggipfel und dann schlug das Wetter um. Aber wirklich von einem Moment zum anderen. Da zogen, man hatte immer Blick bis zum Meer, das ist immer ganz schön. Man sah da die dunklen Wolken kommen. Aber in wenigen Minuten waren die halt da und wir waren praktisch gefangen und die Blitze zuckten da. Wir haben dann da oben übernachtet und ich hatte wirklich gedacht, das überleben wir nicht. Aber wie gesagt, ich sitze ja hier, es hat ja funktioniert. Aber es war wirklich um Haaresbreite und es war dann auch so, dass als wir dann abgestiegen sind am nächsten Tag, also man musste da keine Seile haben, also so schlimm war es nicht, aber man musste da schon aufpassen, was man im Dunkeln halt nicht kann. Und als wir dann am nächsten Morgen da runtergingen, da sind wir auch dem Förster begegnet, der dann sagte, wir sollten gar nicht auf den Berg gehen, weil das so gefährlich sei, wegen der Blitze. Ja, wir haben nämlich nicht erzählt, dass wir schon eine Nacht Blitze um uns herum zucken hatten. Also das war wirklich, also jetzt lacht man, aber das war wirklich das ein ganz schlimmes Gefühl für mich. Also das war wirklich traumatisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es danach auch, habe ich dann auch so ein bisschen mit den Bergen abgeschlossen. Ich gedacht habe, nee, das ist zu gefährlich.
Ich habe das also so natürlich so drastisch nicht erlebt, aber ich habe mal erlebt, wie schnell dann, es war auf Korsika, da war ja damals irgendwie auch, das war 78 oder so, 79, da konnte man ja da auch noch überall einfach so zelten. Und da war halt auch so ein kleines Bächlein und Zelt aufgebaut, so alles schön. Nachts ging richtig der Regen los. Und ich merke dann irgendwie morgens, es ist jetzt total nass überall, da war der Bach um das Dreifache, also der hatte schon das Zelt quasi erreicht. Und wir ganz naiv haben viel zu nah an diesem Bächlein da unser Zelt aufgebaut. Da hätte natürlich uns auch der Strom mitreißen können, wenn es noch schlimmer gekommen wäre.
Ja. Das habe ich auch mal erlebt beim Zelten in Boulogne-sur-Mer in Frankreich. Und zwar auf dem offiziellen Zeltplatz. dann gab es nämlich dann plötzlich ganz starke Niederschläge und plötzlich stand dieser ganze Zeltplatz unter Wasser. Da hatten sie nämlich auch relativ nah an so einer Flussmündung, also auch in der Nähe vom Meer, da diesen Zeltplatz irgendwo auch hingesetzt, wo man das besser vielleicht nicht machen sollte. Oh,
ja.
Und da ist dann auch der Bach über das Ufer getreten und dann hat die Gemeinde, also die Stadt Boulogne-sur-Mer, dann den Leuten, die da gezeltet haben, Zuflucht gewährt. Die haben gleich schon eingesehen, dass sie da was falsch gemacht haben.
Ja.
Und dann gab es halt die Möglichkeit, dass man seine Sachen aufstellen konnte in einer Turnhalle da. Ich meine, da waren auch viele Franzosen, die mit ihren Kindern gezeltet haben. Und das war natürlich alles nicht okay, dass man dann die Kinder da also im Wasser lässt. Also wie gesagt, wir hatten da Zuflucht, aber der Zeltplatz war auch komplett überschwemmt. Das war auch ganz schlimm. Ich meine, der wäre vielleicht nicht... Es war jetzt kein Gebirgsbach, der uns da jetzt weggetrieben hätte ins Meer oder so, aber es war halt alles überschwemmt.
Ja, aber es gab ja auch mal irgendwann, ich komme gerade nicht drauf, aber es gab auch mal irgendwie eine ganz schlimme Geschichte mit so einem Zeltplatz, wo glaube ich sogar Leute gestorben sind.
Ich erinnere mich, ja, das war.
Also, das ist natürlich, wenn du da so in den Bergen bist, das ist, kann doch echt ein Problem sein.
Ja.
Ich muss auch sagen, wenn es jetzt um Reiseziel geht. Also ich war lange nicht in den Bergen. Das letzte Mal war ich im Elbsandsteingebirge, das ist aber auch schon sehr lange her. Das ist ja, das ist auch schon Gebirge. Mhm. Aber mich zieht es auch eigentlich mehr an die See.
Mhm.
Ich muss auch sagen, ich habe so ein bisschen mit den Bergen abgeschlossen. Es hängt natürlich auch damit zusammen. Ich habe dann als junger Mensch natürlich mit dem Fahrrad auch sehr viele Reisen gemacht, die auch wirklich harte Pässe dann beinhaltet haben. Also Vogesen oder halt auch Apennin haben wir ja schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Aber inzwischen zieht es mich auch doch so ein bisschen mehr an die See, einfach die Weite zu erfahren.
Mhm.
Und ich kann es verstehen, dass du nach solchen Erlebnissen dass du da auch so ein bisschen mit abgeschlossen hast.
Meer habe ich ja auch viel erlebt.
Also ja, gut.
Meer ist auch nicht ungefähr.
Nein, natürlich.
Ich bin ja im Rahmen meiner Forschung im Baskenland tatsächlich auch mal mit Fischern rausgefahren, weil ich dachte, das gucke ich mir mal an, wie das da so zugeht, weil man immer hört, dass halt das Baskische da eben also bei den Fischern halt sehr lebendig ist, also auch auf dem Boot. Wobei da natürlich immer das Problem ist, dass die Fischer nicht alle aus demselben Ort sind. Und dass eben auch die Notwendigkeit besteht, sich also überdialektal zu verständigen und auch traditionell das so macht. Ich meine, das Standardbaskische gibt es ja erst seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts und das ist nun auch eine Sache, eine Bildungsfrage. Die Fischer sind jetzt nicht alle so gebildet, dass sie Standardbaskisch sprechen. Also ich wollte mir das einfach mal anhören und das habe ich mal so erzählt und dann hat jemand gesagt, ja, ich kenne da einen, dann bin ich halt mitgefahren auf so ein Boot. Und das war auch ein Erlebnis fürs Leben, was ich eigentlich auch nicht nochmal brauche. Ich hatte immer vorher gedacht, ich werde nicht seekrank. Also ich habe immer gedacht, es ist so. Ich werde seekrank beim Autofahren im Gebirge.
Okay.
Aber ich bin halt oft auch mit dem Schiff gefahren und mit Fähren, im Schüleraustausch schon nach Großbritannien und so. Und ich bin nie wirklich seekrank geworden, auch wenn es geschaukelt hat.
Aber das war nur so eine Barkasse, eine kleine Barkasse. Aber
jetzt war ich auf so einem kleinen
Schiff, das ist was anderes.
Wie dieses Zimmer hier.
Das ist was anderes, ja.
Wir sind halt morgens irgendwie wir sind schon in der Nacht los, irgendwie um 3 Uhr oder was, also richtig früh.
Ja.
Weil wir haben Kabeljau gefischt, da muss man relativ weit rausfahren. Da ist man erstmal 3 bis 4 Stunden unterwegs, bevor man überhaupt die Leinen auslegen kann. Also auf den Atlantik raus. Und es gab halt um 5 Uhr morgens, wir waren nun gerade so vielleicht 1,5 Stunden unterwegs, einen wahnsinnigen Sturm mit richtig hohen Wellen.
Ja.
Also der Atlantik hat es wirklich in sich.
Naja,
insbesondere der Golf von Biscaya, der gilt auch als besonders gefährlich. Also ich habe wirklich gedacht, das gibt es überhaupt nicht. Da habe ich auch gedacht, das sei jetzt mein letztes Stündlein. Aber da hatte ich mehr Vertrauen, weil die anderen das ja immer machen, jeden Tag. War keiner von denen unruhig. Ne?
Okay.
Aber von wegen seekrank. Also es war so schlecht. Also
ich du hast halt irgendwie mehrere Bewegungen, ne?
Ja, die gehen in alle
vorne
Richtungen.
Vorne und links, rechts.
Es war ja, ja noch dunkel. Du hast überhaupt keinen Punkt, wo du dich irgendwie, wenn man sagt, ja, wenn man sieht, kann man auf den Horizont gucken.
Nee,
stimmt ja auch nur. Du kannst da nirgendwo hingucken, wenn es dunkel ist. Und alles bewegt sich irgendwie. Du weißt gar nicht mal, wie sich das bewegt.
So die Raumkrankheit.
Ja, du bist praktisch irgendwie im dreidimensionalen Raum irgendwie da. Ach, mir war so schlecht und ich habe mich dann auch übergeben und an irgendeinem Punkt war mir alles so egal, dass ich da mitten auf das Schiff mich übergeben habe, was natürlich blöd war, weil die hinterher alle sauber machen mussten, denn ich konnte ja nicht, weil mir schlecht.
Naja, aber die waren dann
ja, die fanden das alle ganz lustig und meinten dann, ja, das geht schon vorbei und so. Und in der Tat, es ging auch vorbei. Also es hat sich der Turm natürlich auch gelegt dann und am nächsten Morgen war ich eigentlich fit.
Also ja, das ist dann relativ
schnell. Ich meine, ein bisschen das Problem war ja, es war ja, der Sturm begann so um 5 Uhr und wütete so richtig zwischen 5 und 8. Und ich wusste ja, dass wir erst um 5 Uhr nachmittags zurück sind. Ne? Also das, ich wusste, ja, ich habe noch 12 Stunden von dieser Quälerei vor mir. Ich wusste ja nicht, wann der Sturm zu Ende ist. Naja, und es ging aber so, ab 8 hatte sich das ziemlich beruhigt. Und es ging mir dann eigentlich auch wieder ganz gut. Dann haben sie mir da gesagt, ich müsste jetzt hier Schinken mit Schokolade essen, wegen Salz und Zucker und so, was man alles ja nicht mehr hat im Körper, nachdem man da sich übergeben hat. Ich hatte mich ja nun mehrfach und langwierig übergeben. Und und dann ging es mir eigentlich auch wieder ganz gut. Und den Rest des Tages habe ich eigentlich sehr genossen. Und ich habe dann auch sogar das Schiff in den Hafen zurückfahren können unter dem strengen Blick des Kapitäns. Und er war sehr begeistert von meinen Navigationskünsten. Er hat es gar nicht begreifen können, wie jemand, der noch nie ein Schiff gefahren hat, in der Lage ist. Also war natürlich eigentlich verboten, bei der Hafeneinfahrt muss das der Captain selbst machen, aber er stand ja hinter mir, war nicht so schlimm. Er war so total begeistert, dass ich das so perfekt gemacht habe. Naja, ich habe halt nicht rausgeguckt, ich habe halt einfach die Instrumente genommen. Es gab halt ein Echolot, wo ich die Tiefe der Fahrrinne sehen konnte, da habe ich natürlich immer mich an der tiefsten Stelle orientiert. Und ich hatte einen Radarschirm, wo ich die anderen Schiffe und Bojen sehen konnte. Das heißt, ich habe halt geguckt, dass ich einmal an der tiefen Stelle bin, aber möglichst weit weg von den anderen Schiffen in der Hafeneinfahrt. Und das habe ich halt alles mit den Geräten gemacht, wie so ein Computerspiel. Und das konnte ich irgendwie und dadurch habe ich halt das Schiff völlig problemlos.
Und hast auch nicht das Problem gehabt, dass du immer so ein bisschen zu weit nach links und wieder ein bisschen zu weit,
bisschen,
das ist ja das Problem beim Schiffsteuern.
Leichter Zickzack, das
ging
schon. Mhm. Aber ich habe halt keine Gefahrensituation.
Diese Trägheit.
Keine Gefahrensituation. Mhm. Und wie gesagt, der Kapitän hat halt rausgeguckt und stand direkt hinter mir.
Der wäre da schon eingeschritten.
Zum Steuer greifen können. Ja. Aber er fand das schon eindrucksvoll.
Klasse.
Und diese Technik war ihm halt auch ganz neu. Weil er natürlich gelernt hat, der war ja damals schon alt. Der war damals ja auch schon weit über 50. Der hat halt das eben gelernt von Hand,
Sichtpunkte.
Von Sichtpunkt. Mhm. Und diese ganzen Geräte, dieser Schnickschnack, den er da hatte, das war ihm alles auch nicht so ganz geheuer.
Verstehe.
Aber mir lag das eben. Das war halt mein Vorteil. Mhm. Und und dann war noch das nächste Erlebnis, als ich dann an Land stand. Dann schaukelte
das
Land.
Das ist extrem, ja. Ja.
Weil ich mich so an das Schaukeln des Bootes gewöhnt
das
hatte,
ist extrem,
dass ich an Land stand und wackelte das, weil sich halt das Gehirn halt umgestellt hat und das Wackeln ausgeblendet hat. Und jetzt war halt das Schwanken wieder da.
Das ist extrem.
Das hat auch lange angehalten. Mhm. Über eine Stunde lang hatte ich dieses Gefühl.
Da ging es mir auch eigentlich fast schlechter als auf dem Boot. Ich war eine Woche mal auf dem Boot, auf einem kleinen Segelboot. Und dann haben wir irgendwann mal, mussten wir mal neu einkaufen. Und im Supermarkt merke ich auf einmal, mir ist ja, als ob mir der Boden unter den Füßen irgendwie, es löst sich alles auf. Es war auch nicht sofort, als ich aufs Ufer kam, sondern mit einer leichten Verzögerung. Und dann, als ich auf dem Boot wieder war, war es auch wieder weg sofort. Das war ganz erstaunlich. Klar, das sind die also in den Ohren der Gleichgewichtssinn, der ist halt.
Genau. Ja, da haben wir eigentlich jetzt schon genug Individualreisen gemacht. Das waren ja alles Beispiele für Individualreisen.
Ich habe übrigens auch einmal eine Seereise gemacht, wo ich auch seekrank war. Das werde ich auch nicht vergessen. Ich habe in Palermo, das war sogar eine Fähre nach, nach Sardinien. Mhm. Die fährt etwa 12 Stunden.
Ja, ja, das fährt sehr lang. Das
und
hat mich auch gewundert. Aber ja,
das halt 12 Stunden. Und ich habe einen Fehler gemacht, auch in Sizilien, was kauft man sich? Eine Tüte Orangen. Mhm. Und die habe ich dann so weggefuttert, schöne Blutorangen. Und dann kam irgendwie die Fähre und es ist halt auch durch die Säure wahrscheinlich so ein bisschen dann passiert. Und dann kam auch ein richtig krasser, also klar, das Mittelmeer kann schon auch ganz schön sich bewegen. Richtig, richtig krasser Sturm. Und da ging es mir auch wirklich schlecht. Mein Gott, das werde ich auch nicht vergessen. Ich meine, ich habe mich dann irgendwann, ich musste mich natürlich auch übergeben, habe mich dann irgendwann, dann gab es so diese so Stühle, wo man so ein bisschen zurücklehnen sich konnte. Das ging dann auch. Aber es war das einzige und erste Mal, wo ich dann wirklich so eine Seekrankheit.
Ja. Na, ich habe da, ich nehme da jetzt ja prophylaktisch dann Tabletten mit.
Ja, das kannst du natürlich. Ja,
das ist eigentlich ganz gut. Da gibt es so Kaubonbons.
Ja.
Die halt auch so ein bisschen beruhigen. Und damit habe ich eine gute Erfahrung gemacht. Jetzt liegen die bei mir natürlich schon Jahre rum, die werden schlecht sein. Muss mir neue kaufen das nächste Mal. Weil ich jetzt lange nicht solche Reisen gemacht habe. Aber ich habe wirklich, wirklich große Probleme mit dem Autofahren in den Bergen. Ja, das ist für mich sehr unangenehm. Da wird mir sehr schnell schlecht.
Gerade wenn du hinten sitzt.
Ja, sogar, ne? Gerade das, hinten. Wenn ich selber fahre, geht's.
Ja, ja, dann hast du auch eine Konzentration auf die Straße und alles.
Geht's, aber wenn ich irgendwo mitfahre, ist mir das sehr unangenehm.
Komisch, da habe ich noch nie Probleme gehabt. Das ist.
Na, ich jetzt wieder auf Mallorca. Ich war das erste Mal in meinem Leben auf Mallorca dieses Jahr. Und auch da, das ist auch interessant, nochmal zum Thema Massentourismus.
Ja, da müssen wir auch noch ein bisschen drüber reden.
Die Städte des Massentourismus habe ich natürlich auch besucht.
Cala Ratjada,
nee, wo ja niemand war. Na, Sarinal.
Sarinal, ja.
Und das, also da war natürlich alles geschlossen. Ballermann.
Ihr wart wann dort?
Ballermann war geschlossen, im Februar.
Im Februar, gut, ja.
Nein, Santa Ponsa waren wir natürlich auch beim König von Deutschland. Da waren wir die einzigen Gäste. Und der Inhaber hat uns bedauert, dass wir zu früh seien. Es sei ja noch nichts los. Ich war so froh, dass da nichts los war.
Ja.
Also man will das nicht. Das ist so schrecklich.
Nein, das diese ich frage mich immer. Und trotzdem wollen das viele.
Also ja, ja.
Es gibt ja, sonst gäbe es das ja nicht. Was, was, also was ist das, was die Menschen daran reizt, sich dort zu treffen und Eisbein zu essen zum Beispiel.
Ja, wo man das eigentlich in Deutschland viel besser
kann. Kann ich nicht verstehen.
Ja, es ist schwer zu sagen. Naja, das Gruppenerlebnis, die Leute kennen die alleine, sondern in der Gruppe. Und dann können sie halt mal die Sau rauslassen, weil es halt eben weit weg ist von zu Hause.
Und haben trotzdem was.
Es ist halt nicht so die Kontrolle. Das Wetter ist halt schön. Das heißt, sie können sich auch irgendwie kleidungsmäßig gehen lassen.
Was ja, ganz schlimm.
Die wenigen, die wir gesehen haben da in Sarinal, trugen natürlich irgendwelche völlig widerlichen Trainingsanzüge. Also allein diese Trainingsanzüge. Weißt du, dann die Leute, ich meine, ich will jetzt nicht spotten, weil ich jetzt auch
einen tollen
Körper habe, aber wenn du dich da, wenn so, du schon so einen Körper hast, der da nichts aussieht, dann tust du das in so einen Kick-Trainingsanzug den Körper rein und dann ist der auch noch ein bisschen zu eng. Also das ist ja nun wirklich keine Freude zum Ansehen.
Wenn er noch verhüllt ist, ich meine.
Naja, das ist der Vorteil im Februar, dass der Körper noch verhüllt. Noch, also unverhüllt will man die erst gar nicht sehen. Also ja, dann lassen sich die Leute einfach gehen und dann machen sie halt Party ohne Ende. Das ist auch ein bisschen das Problem beim Berlin-Tourismus.
Jetzt
bei der letzten Fahrt hierher in der U2, heute nicht, in der letzten Fahrt, da war eine spanisch sprechende Frau da und ich habe halt so ein bisschen, die hat telefoniert die ganze Zeit, lautstark und dann haben wir gedacht, ja ganz gut, haben wieder mein Spanisch ein bisschen trainieren. Haben aufmerksam zugehört. Und die hat nur in einem Wort nur über Partys gesprochen. Also ich hatte das Gefühl, also die war war so fast von Schöneberg an bis hier, hat durchtelefoniert, also 20 Minuten. Und es ging die ganze Zeit nur um Partys, wo die besten Partys in Berlin sind, um Party, Party, Party. Und dann hat sie von der Fusion gesprochen, also diesem Techno-Festival, wo sie eventuell hinfahren will, aber das geht halt schlecht, weil das so weit draußen ist und sie eigentlich auch arbeiten müsste und sonst was. Also es ging irgendwie nur um Partys und Okay. Aber naja, sie ist, naja, sie sagte ja, sie musste arbeiten. Also richtiger Tourist ist sie ja nicht in dem Sinne, denn sonst würde sie ja nicht arbeiten. Touristen arbeiten ja nicht. Aber trotzdem ging es die ganze Zeit ums Party machen. Also das hat sie auch immer wieder betont. Das ist ja in Berlin. Es war offensichtlich eine Gesprächspartnerin in ihrem Heimatland, wobei ich da sie ein bisschen so einen Akzent hatte, der entweder spanische Unterschicht, andalusisch vielleicht war oder Lateinamerika, das kann man immer schlecht unterscheiden. Also ich zumindest bin ja da nicht so der Experte. Also es war ein sehr, also hat man die S-Laute weggelassen und so. Das könnte natürlich jetzt Lateinamerika sein, da muss es nicht Unterschicht sein, könnte aber Spanien ist das eher so ein Kennzeichen. Also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es ganz fürchterlich.
Aber interessanter Punkt.
Also nicht ihr Akzent, sondern dass sie nur für was Party machen.
Genau.
Also für die besteht offensichtlich das Leben in Berlin zwar doch auch irgendwo aus Arbeit ein bisschen, aber im Wesentlichen aus Party machen.
Ja. Und das scheint es so dann auch halt zu sein.
Sehr interessant, weil sie ja aus Spanien ist und unsere Leute reisen nach Spanien, beziehungsweise genauer nach Katalonien und machen da Party.
Ja, es ist ja auch kein deutsches Phänomen. Wir kennen ja alle zum Beispiel die, wenn man auf den Fähren nach Schweden oder so ist. Mhm. Ich meine, ich habe einen dänischen Mitarbeiter und der hat mir erzählt, die Schweden fahren nach Dänemark, um dann Sau rauszulassen.
Genau.
Die Dänen fahren nach Deutschland, die Deutschen fahren nach Polen. Also das ist ein Phänomen, was du natürlich überall hast. Und wichtig ist klar, der Punkt, Reise in Verbindung mit Sau rauslassen.
Ja.
Klar.
Ja.
Und das ist natürlich, in Mallorca kommt das natürlich voll zum
Tragen. Ganz zum Tragen, ja, das ist es eigentlich. Ja. Und eigentlich schade, weil die Insel halt so schön ist und so viel zu bieten hat. Und dann
Ibiza, dieses Techno, das ist ja so ein Techno-Paradies wohl auch.
Genau. Das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann.
Nein, also ich meine auch nicht, ich habe das auch nie gehabt. Ich meine, natürlich, wir hatten natürlich auch irgendwie die Vorstellung als Hippie-Jugendliche in den 70er Jahren, man muss auch mal nach Goa und so. Goa war ja auch so ein Shangri-La, wo du dann die volle Erfüllung, habe ich natürlich auch nicht gemacht.
Ja, da war ich zu jung. In den 70er Jahren war ich zu jung. Das war nicht, das habe ich nicht, diese Hippie-Bewegung habe ich nicht wahrgenommen.
Nee, wir waren auch, es ist auch Post. Also es ist natürlich auch, ich bin ja auch, wir sind ja beide
gleicher
Jahrgang. Das ist natürlich auch dann schon letztlich danach, bevor dann so der Punk kam, aber wir waren als Jugendliche nicht so in dieser Punk-Strömung drin, sondern halt durch bestimmte Geschichten halt eher so in so einer Post-Hippie-Strömung und da ging es halt auch darum, irgendwie mit einem Magic-Bus musste mal losfahren, aber das waren oft eher so spirituelle Erfahrungen, die man da machen wollte und nicht jetzt so dieses absolute Abgefeiere. Ich meine, auf Korsika habe ich auch wirklich spirituelle Erfahrungen gemacht als Jugendlicher. Das waren wirklich, aber das war auch ein ganz anderer Punkt. Man hat da einfach, das ist auch irgendwie spleenig oder abgehoben, kann man auch so nennen, eins mit der Natur irgendwo zu sitzen und ein Lagerfeuer zu machen. Aber wir haben da irgendwie nicht fünf aus Eimern irgendwie den Rotwein, den Sangrita gesoffen.
Nie gemacht.
Also,
ja.
Gut, okay, aber es scheint wirklich ein Phänomen zu sein.
Ja.
Ich habe auf meiner jetzigen Reise, die ich gerade hinter mich gebracht habe, auch wieder mal so gemerkt, abseits von dieser Sau rauslassen, ist es aber trotzdem auch für viele wichtig, sich irgendwie an bestimmten Orten dann, sei es Timmendorfer Strand, sei es Kühlungsborn oder sei es nicht Warnemünde, sondern Travemünde, sich an bestimmten Orten zu bündeln.
Ja, das ist klar.
So. Und da habe ich persönlich oder auf dem DARS, ich habe da auch sofort das Gefühl gehabt, Flucht.
Ja.
Weg hier. Weil da bündelt sich das in solcher Form, dass du quasi plötzlich auch Hochhäuser hast, von denen du eigentlich im Urlaub gar nichts, also ich persönlich, nicht unbedingt was mitbekommen möchte.
Ja.
Und das fand ich auch, also das hat mich auch irgendwie, finde ich sehr abstoßend. Ja. Die sehen dann auch alle gleich aus, die Menschen, die sich dort aufhalten. Haben alle ihre Ledercases mit ihren, machen ihre Selfies vor irgendwelchen absolut unästhetischen Stränden, wo eigentlich gar nichts stattfindet.
Ja.
Und also das habe ich diese Erfahrung jetzt auch wieder, ich werde da auch nicht nochmal langfahren. Das war für mich auch ganz klar. Also bis Barth, so die mecklenburgische Küste, ist alles noch gemäßigt. Aber sobald du dann übersetzt, und in die holsteinische Ostseeküste kommst, und es war auch Mai, es war also noch nicht Saison.
Also im Winter ist das schön da.
Ja, natürlich.
Ich habe mal im Winter Wahlkampf gemacht für die Piratenpartei in Schleswig-Holstein.
Ja, im Winter und ist es vielleicht noch
warm. Ich meine, es war sehr, sehr kalt, auch am Timmendorfer Strand. Aber es hatte was, weil es halt irgendwie dann, ja, da hast du halt auch unendlichen Strand für dich alleine.
Genau.
Das ist halt schön. Du kannst da entlang mal platzieren und es ist
nicht. Kann man nur dann machen.
Wenn man im Sommer sich vorstellt, dass da einer an dem anderen liegt.
Das ist dabei eine unheimlich schöne Steilküste teilweise. Mhm. Also landschaftlich natürlich auch wie überall die Ostküste, Ostseeküste, landschaftlich sehr schön. Mhm. Aber ich. Eine andere Erfahrung war die, da bin ich mit der Bahn von Genua nach Nizza gefahren. Und da habe ich als junger Mensch das erste Mal einen Betonstrand kennengelernt. In der französischen Riviera ist das. Da ist wirklich, da ist dann kein Sand mehr, sondern da haben die wirklich so Beton und da liegen die Menschen auf Beton.
Ja, das ist aber dann nicht so, das gibt's, aber das ist nicht immer so.
Nein, natürlich nicht. Aber das ist eine sehr schöne Strecke.
Gut, also Bahnreisen, das passt ja jetzt gar
nicht. Kommen wir ja auch gleich.
Nee, können wir doch jetzt direkt machen.
Können wir direkt machen.
Weil ich da auch schon mal gefahren bin. Ich bin nämlich mal von Toulouse, ich habe ja in Toulouse studiert auch eine Zeit lang. Dann bin ich von Toulouse mit der Bahn nach irgendwo da nach Pisa, glaube ich. Genau, nach Pisa.
Oh, also richtig.
Ja. Und erstmal ist es eine ganz lange Fahrt,
weil
es keine gute Verbindung ist auch. Man ist immer nur so langsam fahrende Züge. Es gibt keine wirkliche Schnellverbindung. Man muss auch oft umsteigen. Also ich bin wirklich abends los, dann auch über Nacht. Und dann nächsten Tag, also bis für abends wieder in Pisa. Also ich bin wirklich 24 Stunden
fast an der Küste denn gefahren.
Viel lang, ne? Aber sehr schön. Also sehr schön. Du hast halt immer das Meer und auch tollen Blick und auch ganz, ganz tolle Orte. Also die Côte d'Azur und so und dann natürlich.
Natürlich. Es ist auch eben nur so ein jetzt, ich habe das nur gesagt, weil wir bei diesem Massenphänomen waren. Das war für mich auch so ein Bild, was sich so reingefräst hat in meinen
Hirn. Klar.
Ich habe sonst die Bahnfahrt auch sehr genossen. Stimmt. Das ist ganz schön.
Ja, und ich bin ja Power-User bei der Deutschen Bahn.
Du bist hast ja
dank
einen Twitter-Account.
Genau, Maha im Zug, genau. Und ich meine, mit dem Dank der Bahncard 100 kommt einem das gar nicht mehr so groß wie Reisen vor. Da ist einfach das Deutsche Bahnnetz
wie so eine S-Bahn.
U-Bahn oder S-Bahn-Netz. Man steigt eigentlich irgendwo ein und ist dann anderswo. Und das ist wirklich, also mache ich auch wirklich sehr gerne. Weil es auch relativ komfortabel ist und weil auch das Reisen, also trotz dem ganzen Gemunkel und Gemeckere über die Deutsche Bahn, es ist zuverlässig, es ist pünktlich im Schnitt. Am Ende kommst du eigentlich immer an.
Ja, ja, ich bin auch Eisenbahn-Fan.
Ja,
absolut.
Ja, also ich mache das sehr gern.
Du hast Zeitlang, ich habe ja einen YouTube-Kanal und ich habe sogar auch Eisenbahn-Videos gemacht. Also ich finde, die Bahn hat eine richtige Faszination, übt eine sehr starke Faszination aus.
Ja.
Und ich habe jetzt im Juli auch wieder zwei Dienstreisen nach Frankfurt, da fliege ich auch nicht. Ich fahre auch mit der Bahn. Also, und auch wenn du in so ein ICE einsteigst, du hast auch, das geht halt auch irgendwie echt schnell. Jetzt.
Das geht halt schnell, ja. Ne?
Und Frankfurt sowieso.
Ja.
Frankfurt. Also du fährst ja noch weiter dann immer, ne?
Naja, es ist eigentlich die Strecke Bamberg-Berlin, die ich nun oft fahre, die war mal ja ganz kurz, das war ja nur, als ich angefangen habe, da gab es ja noch die Neigetechnik. Das haben sie abgeschaltet. Da waren es ja nur 3 Stunden 20 Minuten am Anfang. Ich war also innerhalb, also mit in weniger als 4 Stunden von Haus zu Haus. Und jetzt sind es ja 4 Stunden 4 Minuten, weil sie die Neigetechnik halt abgeschaltet haben.
Warum das?
Ja, es gibt ja die Neigetechnik nicht mehr.
Gibt sie nicht mehr?
Das heißt, die müssen halt im Thüringer Wald langsamer fahren. Und dadurch brauchen sie halt eine halbe Stunde mehr.
Okay.
Und gut, das bedauere ich nicht so, weil ich im Zug arbeiten kann und so. Obwohl ich auch immer wieder sagen muss, immer wieder, die Landschaft ist auch wirklich faszinierend im Thüringer Wald. Also daher bin ich dann oft abgelenkt und muss auch rausgucken. Also Thüringer Wald und Obermaintal, das ist wirklich eine sagenhaft schöne Landschaft.
Über die fährst du da über Fulda und.
Nee.
Das ist ja
die Strecke, die über, also entweder Leipzig oder Halle.
Ah, okay.
Und dann geht es ja weiter nach Jena Paradies.
Ja, okay.
Dieser Bahnhof, dieser Durchgangsbahnhof, der dann abgeschafft wird, wenn dieser Halt wird abgeschafft, wenn es dann diese Schnellstrecke mal geben wird durch den Thüringer Wald. Die Schnellstrecke gibt es ja noch nicht. Und dann nach Saalfeld. Dann kommt halt die steile Auffahrt auf den Thüringer Wald und dann durch den Frankenwald wieder runter. Über Ludwigstadt nach Lichtenfels und Lichtenfels-Bamberg.
Okay, Ludwigstadt. Okay.
Ja, und das ist halt wirklich landschaftlich sehr schön.
Ja.
Das wird auch auf der neuen Schnellstrecke, glaube ich, landschaftlich sehr schön werden, obwohl es da natürlich viele Tunnels gibt. Mhm. Die Schnellstrecke ist ja weiter im Westen, weil sie ja von Halle nach Erfurt geht und dann Erfurt über Suhl und dann nach dem Thüringer Wald dann wieder zurück auf die Strecke nach Bamberg. Ich glaube, bei Lichtenfels fädelt das dann wieder ein auf diese Strecke, die schon da ist. Also das ist schon, also die neue Strecke ist sicherlich auch sehr schön, obwohl da natürlich Tunnels sind, wo man nicht sieht im Tunnel.
Ja, das ist dann immer so ein bisschen, es geht auch auf die Ohren, ne? Wenn du dann hast du diesen Druck in den Ohren.
Dafür geht es halt viel schneller.
Ja.
Also.
Bahnfahren. Ich finde auch so toll, dass man das nun leider nicht mehr. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo du früher im D-Zug konntest du ja dein Fahrrad noch richtig, die berühmte Selbstfahrlade hieß das. Da hatten die hinten so Güterwaggons und da konntest du dann immer dein Fahrrad mit. Das gibt es ja leider nicht mehr. Das ist sehr, sehr schade. Mhm. Aber ich im Regionalbereich
geht das, ja.
Und das kombiniere ich halt sehr, sehr gern, wenn ich Fahrradreisen mache, dass ich also auch bestimmte Strecken, die jetzt nicht so attraktiv sind, dann erstmal mit der Bahn fahre. Und
genau.
Das ist schon toll.
Ja.
Also ich schätze das sehr. Also und
ja, und du bist ja Fahrradreisender, das wissen wir ja schon von deiner von dem anderen Podcast.
Ja, ne? Ja, da hatte ich ja auch schon von gesprochen, dass ich als Fahrradreisender halt so eine, für mich so eine Art gefunden habe, der Schnelligkeit, die halt schneller ist als Wandern, wo man ja doch halt nicht so wirklich, man kommt auch voran, aber es sind halt nicht so viele Kilometer.
Sehr, sehr langsam,
Und es ist, du kommst mit dem Fahrrad halt wirklich an Orte, wo du mit dem Motorrad oder mit dem Auto nicht hinkommst oder wo du immer anhalten musst, aussteigen musst. Okay, du kannst unter Umständen, wenn du ein bestimmtes Auto hast, ein Fahrrad mitnehmen.
Mhm.
Geht ja auch. Kannst du mit der Bahn auch.
Eigentlich ist das sogar besser mit der Bahn, weil du mit der Bahn halt die langen Strecken dann überbrückst und dann da, wo es schön ist, halt auch direkt schon auf dem Fahrrad bist und nicht erstmal noch mit dem Auto.
Ich dachte jetzt so an die Leute, die dann halt so ein modernes Mini-Klapprad irgendwie dabei haben. Die dann halt Auto fahren und dann sieht man öfter,
das ist meine Erfahrung. Sieht man auch in der Bahn, gerade im ICE.
Die müssen, glaube ich, sogar.
Sehr häufig Leute, die halt so ein Klapprad in der Tasche dann da auf dem Gepäck.
Da musst du, glaube ich, auch gar nicht groß irgendwie zahlen.
Da musst du nicht zahlen. Das ist einfach ein Gepäckstück dann.
Ja.
Und da sieht man, das hat sehr um sich gegriffen. Man sieht da viele. Und das ist auch so eine, ganz bestimmte Bevölkerungsschicht, also nach meiner Beobachtung, also ohne dass ich das statistisch untermauern könnte, das sind meistens so Männer, da habe ich so zwischen 30 und 40 geschätzt, die dann so ein Klapprad da zu liegen haben. Also das ist Das ist, glaube ich, sehr auffällig. Also ich habe noch keine Frau gesehen. Und
ich habe neulich auch so ein Pärchen
älteren und auch keine richtig jungen Leute.
Ja,
also das
ja.
ist so eine, da habe ich auch so eine Generationenfrage.
Ja, aber jedenfalls, also das Fahrrad ist für mich, wie gesagt, das ideale Reisegefährt. Also
ja.
Wenn es jetzt, mir geht es ja auch so ein bisschen wie dir, du hast ja auch davon gesprochen, dass du früher halt, dass die Ferne wichtiger war, das war für mich auch als junger Mensch schon auch wichtig. Und dann habe ich das auch irgendwann, habe ich dann entdeckt, spätestens halt, oder was heißt spätestens auch nach der Wende, dass halt es in der unmittelbaren Umgebung unheimlich viel zu entdecken gibt. Und diese Entdeckungsreise ist noch nicht zu Ende. Ich meine, ich habe, ich kenne jetzt sehr viel, durch viele Radreisen kenne ich schon ziemlich viel in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Und jetzt gerade wieder habe ich viel entdeckt, Dithmarschen und auch so, wo die Elbe dann richtig groß ist, also so hinter Brunsbüttel, flussabwärts dann. Und das ist schon mit dem Fahrrad, ist genial. Du kannst entweder nimmst ein Zelt mit und findest immer irgendwie einen Zeltplatz oder du fährst halt irgendwie, dann abends suchst du dir ein Hotel. Das ist schon eine tolle Sache. Also ich würde das, ich würde mal sagen, ich werde das die nächsten, solange ich das machen kann, werde ich das auch machen.
Ja.
Also.
Ja, klar. Schon
eine ganz tolle Sache.
Ja, gerade in Brandenburg. Ich meine, nicht umsonst gibt es die Wanderung durch die Mark Brandenburg. Also Theodor Fontane hat ja dann auch schon viel entdeckt und festgestellt, also ja auch schon im Alter. Der hat ja erst angefangen zu schreiben, als er schon pensioniert war. Dass man da im Umland von Berlin unheimlich viel entdecken kann. Und das kannst du natürlich mit dem Fahrrad auch sehr gut. Ja? Also das ist ja alles sehr flach. Brandenburg, da kann man ja gut mit dem Fahrrad rumfahren.
Das ist, ja, der Barnim ist nicht zu unterschätzen.
Ja gut, der Barnim,
aber
Elbmoräne.
Genau, und Mecklenburg ist auch nicht zu unterschätzen, das ist manchmal auch ganz schön an, aber ich meine mit der richtigen Übersetzung, das ist auch jetzt gar nicht so der Punkt. Ich meine, klar, ich war mal mit einer Gruppe in Coburg. Da hatten wir Fahrräder dabei. Das ist schon heftig. Das ist
heftig. Ja.
Also in Franken, das ist schon das was anderes.
Eigentlich braucht man da so ein Pedelec.
Also
ist es irgendwie zu.
Aber was an Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auch so klasse ist, halt auch diese. Es ist halt strukturschwach. Auf der einen Seite ist natürlich nicht so toll für die Menschen, die da leben, aber du hast halt wirklich viel Natur. Und ich habe jetzt auch wieder gesehen in anderen Gebieten, also Holstein und zum Beispiel in Nordfriesland, du hast zwar auch viel Natur, aber du hast eine Straße, Fahrradweg und links und rechts ist ein Zaun. Und dann ist Wiese. Es ist alles bewirtschaftet.
Ja.
Es gibt keine Brachflächen in dem Sinne. Es gibt keinen Wald oder ganz wenig Wald. Und in diesen strukturschwachen Gebieten hast du halt unheimlich viel noch Natur, die natürlich auch gebändigt ist, aber die halt, du hast viel Brachflächen, sehr schöne Gegenden, die du auch frei irgendwie dann befahren kannst auf kleinen Wegen. Das ist schon also genial.
Ja.
Es ist meine Fahrradreise in Frankfurt, in Frankreich war übrigens auch wiederum davon geprägt, von der Erfahrung, dass du einfach auch viele Zäune hast. Das fand ich krass. Also ich bin von Perpignan, dann haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen beim letzten Podcast, sind wir halt auch nach Norden gefahren, Zentralmassiv und so. Und da habe ich halt oft auch die Erfahrung gemacht, dass du hast eine Landkarte dabei, damals Google Maps hatten wir nicht, und du stehst einfach vor einem Zaun.
Ja.
Bumm, Schluss. Ja. Da hat irgendjemand seinen. Und das ist das ist hier nicht so.
Nee, das ist hier nicht so. Du hast viel mehr Möglichkeiten.
Ganz verrückt.
Und gerade auch da empfiehlt sich ja auch tatsächlich OpenStreetMap, weil na, auf OpenStreetMap sind halt Wege eingezeichnet und wenn die dann eingezeichnet sind, kommst du da auch durch, weil da schon jemand vor dir.
Genau, der hat den aufgezeichnet.
Und dann, das ist eigentlich wirklich, wirklich ganz praktisch. Ja, also ja, nee, lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, Umland von Berlin kann ich nur empfehlen. Da die ganze, da was man da alles entdecken kann, also zum Beispiel den Ritter Karl Butz, der da mumifiziert ist, ne? Also natürlich mumifiziert, in so einer Kirche irgendwo liegt in Brandenburg. Mal gerade gucken, ich kann es verlinken. Alles so an der B5, wenn man da rausfährt.
Aha.
Auch Ribbeck, Ribbeck ist da. Also das ist natürlich auch interessant. Da gibt es sehr viel zu sehen. Oder die Hügel, wo Otto Lilienthal seine Flugversuche gemacht hat und so. Und da ist auch ein Gedenkstein und so. Das ist schon wirklich alles sehr interessant. Also gibt es viel zu sehen. Also wirklich unmittelbar im Umfeld. Und
ja,
kann also jeder hin, mit dem Auto oder auch mit dem Fahrrad. Das ist wahrscheinlich wirklich das Beste.
Naja, und du kannst halt immer, wenn du jetzt nicht durch die Berliner Randbezirke fahren willst, steigst halt in die S-Bahn oder nimmst halt einen Regional-Express.
Genau.
Ja. Das ist recht schnell draußen. Mhm. Ich meine, ich habe natürlich auch mal eine Wandertour, also durch den Spessart gemacht, jetzt mal nochmal auf dieses Wandern zurück. Und das hat natürlich auch eine Faszination. Also du bist nicht so raumgreifend in deiner Bewegung.
Ja.
Aber du bist halt irgendwie noch ein bisschen näher dran.
Ja,
mit dem Fahrrad bist du halt, du kannst halt wirklich nicht die engen Pfade, du kannst natürlich auch mit dem Mountainbike quer durch den Wald düsen. Das kann man drüber reden, ob das toll ist, ob der Wald das. Aber wenn du wirklich mit dem Rucksack und als Wanderer unterwegs bist, ist natürlich auch noch ein direkterer Kontakt.
Ja.
Und hat auch was. Also
auch
eine sehr schöne Sache. Aber ich kann das halt nicht mehr so machen. Ein bisschen Wirbelsäule-Geschichten.
Ja.
Ja, Bahnreisen. Was mich an Bahnreisen übrigens auch speziell immer sehr fasziniert hat, sind Bahnhöfe. Gerade dieser, ich habe also oft auch, und vor allen Dingen Kopfbahnhöfe, haben mich immer oder faszinieren mich auch immer noch sehr stark.
Ja.
Weil das ist eine Stimmung, wenn du da bist, kommen und gehen, das ist, hat einen totalen Reiz. Also,
ja.
Ich liebe den Leipziger Bahnhof zum Beispiel, das ist ein super Bahnhof. Oder Mailand ist auch faszinierende Bahnhöfe. Ja.
In Leipzig ist wirklich eindrucksvoll.
Ja, ich glaube, ist der größte
Kopfbahnhof
Deutschlands, glaube ich.
Ja. Frankfurt finde ich auch faszinierend. Frankfurt, Also du hast bei Frankfurt, der ist jetzt nicht so groß wie der Leipziger, aber was halt so schön ist, du kannst da zu der DB-Lounge gehen und aus der DB-Lounge hast du da, gibt es extra so, also hast du halt Fenster in diesen Bögen, wo du den Blick hast auf die Gleise, so von oben.
Ja.
Total klasse. Also da sitzt man wirklich sehr, sehr angenehm. Also das ist wirklich, also vom Ausblick einfach großartig. Gibt es in München auch, aber der Münchner Bahnhof ist ja so komisch renoviert worden. Das ist ja furchtbar. Also.
Und bei Stuttgart braucht man gar nicht jetzt.
Ja,
Stuttgart. Oh.
Schlimm. Ja, Stuttgart, das wird ja eh nichts werden da mit Stuttgart 21. Das also jedenfalls nicht. Vielleicht Stuttgart 31 oder so, weiß ich nicht.
Und wie findest du den neuen Berliner Hauptbahnhof?
Den finde ich eigentlich ganz gelungen. Ich finde den eigentlich sehr schön. Und der ist, ich meine, gerade heute, er ist, glaube ich, immer noch zu eng. Nur wenn man sich heute diese Menschenmassen da anschaut am Berliner Hauptbahnhof und sich vorstellt, die würden jetzt alle im Bahnhof Zoo stehen.
Ja, das kann man genau das nicht, Bild habe ich auch manchmal.
Gar nicht denken, wie das mal Bild möglich ich auch war. Wie das wirklich mal möglich war. Aber der Berliner Hauptbahnhof ist schon schön. Also man sieht natürlich auf der einen Seite, da fehlt halt ein Stück, da haben sie halt gespart.
Ja.
Betrifft mich natürlich als Bahncard-Kunde der ersten Klasse. Ich muss halt immer in den
Okay.
immer im Regen stehen.
Kein Dach.
Ein- und aussteigen. Ja, da das Dach fehlt. Na gut, es ist halt so, wie es ist. Aber es ist schon gelungen. Gut, im Untergeschoss, da fehlen halt, da haben sie eine Flachdecke gemacht und nicht eine gewölbte, wie der Architekt das vorgesehen hat. Das sieht man auch, es sieht nicht so gut aus. Auf der anderen Seite muss man natürlich überlegen, dass es wahrscheinlich so auch akustisch besser ist. Als eine gewölbte Decke könnte akustisch noch
problematischer
sein, was mehr Echos. Das weiß ich nicht. Aber ich finde ihn insgesamt sehr gelungen und eigentlich auch sehr übersichtlich, weil viele Leute sagen, ach, der ist so unübersichtlich und so weite Wege. Finde ich gar nicht. Also ich als Power-User dieses Bahnhofs, der ich nun auch weiß, wo ich lang muss, finde ihn schon sehr übersichtlich und finde auch die Wege relativ kurz. Also man ist wirklich, also dafür, dass es wirklich so groß ist und ein Kreuzungsbahnhof ist, man kann es wirklich schaffen, in praktisch 2 Minuten von oben nach unten zu kommen. Und wenn du kurze Umstiegszeiten hast, ist das wirklich viel wert. Du
darfst halt nur nicht die Fahrstühle nehmen.
Ja, ja, gut, die darf man nicht nehmen. Die dann aber dann kannst stimmt, also ist es ja gut, mit wenig Gepäck zu reisen. Dann kannst du mal einfach
stürmen.
Das ist halt immer gut.
Ja, ich muss auch sagen, also ich finde den auch ganz irgendwie auch spacig so. Also dieses. Ich benutze ihn ja auch viel, weil ich halt in der unmittelbaren Nähe wohne. Ich kann also oft auch Gesundbrunnen benutzen.
Benutze ich auch.
Also
ich mache es zum Teil so, wenn ich weiß, es waren Ferienzeiten oder sind so verlängerte Wochenenden gewesen und ich muss jetzt nach Bamberg fahren, dann fahre ich zum Bahnhof Gesundbrunnen. Und zwar ruhig schon etwas früher, weil der Zug da mal schon steht. Da kann ich einen völlig leeren Zug steigen, den besten Platz aussuchen und dann habe ich da schon gemütlich meine Zeitung zu liegen und lese und dann fährt er einen in den Hauptbahnhof und der ganze Zug wird gestürmt von irgendwelchen wild gewordenen Leuten. Aber ich sehe es dann ja schon und dann ist eigentlich alles schön. Das ist schon praktisch.
Ja, da gibt's. Gibt es ja auch eine neue Halle jetzt
gefunden? Ja,
eigentlich ziemlich auch hässlich, aber
immerhin.
Das war ja irgendwie so, dieser Vorplatz war ja auch nicht so doll davor.
War nicht so doll. Es war eigentlich kein Bahnhof da, wenn man es genau nimmt.
Ja.
Aber
das Pilzmodell. Südkreuz.
Ja. Das ist aber eigentlich vernünftig. Also es scheint wirklich.
Im Grunde genommen eigentlich auch wieder typisch, eine Stadt dieser Größe hat nicht nur einen großen Bahnhof, sondern einfach.
Man muss das System auch verstehen. Ja, also zum Beispiel, was mir lange Zeit nicht klar war, weil ich mich auch zu wenig damit beschäftigt habe. Ich muss ja nun nicht in den Norden von Berlin oft. Aber jetzt musste ich doch mal, und dann ist mir aufgefallen bei der Beschäftigung mit dem System, dass wenn ich in den Norden von Berlin will, also in den Nordosten, dann bietet es sich an, obwohl das erst kontra intuitiv zu sein scheint, beim Südkreuz auszusteigen und die S-Bahn zu nehmen.
Ah, okay.
Weil man dann schnell im Nordosten ist.
Mhm.
Denn wenn der Zug zum Beispiel nicht im Gesundbrunnen hält, sonst wäre man natürlich beim Gesundbrunnen wahrscheinlich am besten
aufgestellt,
aber auch nicht unbedingt, weil er sehr lange steht im Hauptbahnhof. Also man verliert dann schon viel Zeit. Das ist man dann mit der S-Bahn, hat man da schon wieder eingeholt. Aber selbst, also es gibt ja Züge, die dann nicht im Gesundbrunnen halten und dann kommt man halt am besten wirklich in den Norden, wenn man halt einfach mit der S-Bahn so um die Stadt rumfährt und dann auch, also sie fährt ja nicht lange, die S-Bahn.
Es wundert mich auch oft, dass wenn ich Hauptbahnhof einsteige und nach Rathenow oder so fahre, unheimlich viele nehmen den Regionalexpress, okay, der fährt dann schneller nach Spandau. Das nervt mich immer. Ich denke da manchmal, könnt ihr nicht die S-Bahn nehmen, aber dann denke ich, okay, die sind natürlich schneller in Spandau, als wenn sie die
haben. Ja, klar.
Naja, und ich weiß dann auch, dann wird es viel leerer.
Genau. Ich habe ja früher mal, kannte ich jemanden, der da in so einem Computerladen in Spandau gearbeitet hat, arbeitet da aber nicht mehr und da habe ich dann manchmal Sachen gekauft, weil ich die dann günstiger bekommen hatte, beziehungsweise auch mit besserer Beratung. Dann habe ich das auch gemacht, dass ich meistens mit dem Regionalexpress
gefahren
bin, viel
schneller,
weil das einfach dann angenehmer war als mit der S-Bahn.
Ja, die gute Bahn, also ist schon eine schöne Sache.
Ja, ist schon eine schöne Sache.
Ja.
Ich finde das auch. Also wird sehr viel gemeckert drüber, aber eigentlich ist es immer gut. Ich bin sogar während des Streiks gut weggekommen. Also der hat mich gar nicht betroffen, obwohl ich 3-mal im Streik gefahren bin. Dreimal einfach so unproblematisch. Ich gedacht habe, ich komme fast besser weg im Streik als sonst. Ja, es war so.
Ja,
wir haben halt
ja,
die Schnellverbindung München-Berlin. Der hat halt ICE 208, glaube ich, der hat halt dann außerplanmäßig in Bamberg gehalten.
Mhm.
Und der fuhr halt zu einer sehr christlichen Zeit, also sehr angenehm für mich. Und dann war ich ganz schnell in Berlin. Also das war schon auch gut. Und da die Leute dann eben dachten, oh, ich streike, wir nehmen andere Verkehrsmittel.
Genau,
der war auch leer.
Ja, ja.
Also was will ich mehr? Ne? Ein leerer, schneller Zug ist das Beste, was einem passieren kann.
Genau. Ja.
Ja.
Ja, über den Streik müssen wir ja nicht.
Ja.
Ich meine, das ist natürlich immer ärgerlich manchmal.
Ach ja, man muss auch sein. Ich meine, ich finde da schon, dass, ja, dass die Leute auch für ihre Rechte da kämpfen müssen. Das,
ja, ja,
ist einfach, das gehört einfach auch dazu.
Das mein, mhm.
Geschenkt wird einem nichts.
Nee, das meine ich jetzt auch gar nicht. Darüber würde ich, bis halt denn unter Umständen bist du halt wirklich betroffen.
Hm.
Und dann ist man halt schnell. So, manche sind halt auch sehr schnell.
Ja, ja.
Dann mit einer Verurteilung bei der Hand.
Ja,
die kriegen ja auch so viel Geld und jetzt streiken die noch.
Ja,
also,
ja, klar.
Ist kein, also Lokführer zu sein, ist garantiert kein Zuckerschlecken.
Nee.
Du hast 24 Stunden,
stimmt nicht.
Du kannst immer arbeiten, ja, kein Wochenende.
Ich denke, das Lokführer sein ist noch gar nicht mal der schlimmste Beruf da. Ich finde, wenn du dann auch noch dauernd mit den Kunden in Kontakt bist, also
das
wenn
ist
du
natürlich
Zugbegleiter
bist, ja, ja, ja,
und die lassen alles an dir ab. Und ich meine, im Grunde ist das doch auch ein
wie der Kellner in der Gastronomie.
Wirklich schwieriger Beruf.
Ja.
Weil du, no, du hast halt dann dieses Ganze, du musst auch noch servieren, du machst halt auch noch solche Serviceleistungen. Du musst, du bist der Blitzableiter für jeden Ärger mit der Deutschen Bahn. Du musst den Leuten Fahrplanverbindungen raussuchen, denen helfen, sonst was alles. Und also, und dann hast du noch, der Kellner geht abends nach Hause in der Gastronomie. Aber da kommst du dann irgendwo abends an, wo du nicht zu Hause bist.
Ja.
Dann musst du noch irgendwo übernachten.
Und
dann hast du diese kurzen Übergangszeiten. Also, es ist wirklich ein stressiger Beruf, der eigentlich für das, was geleistet wird, sowieso schon immer unterbezahlt ist. Also das, sie können gar nicht so viel Geld erstreiken, wie sie eigentlich verdient haben, würde ich sagen. Also so ein Job, also obwohl ich Bahnfan bin und gerne reise und immer, also wenigstens zweimal die Woche im Zug bin und das auch gerne bin, wäre es auch doch kein Job für mich. Also das wäre mir zu viel. Und dann immer, wenn ich das auch so höre, wie dumm die Leute sind, weißt du, die sind einfach, also viele, ich hatte neulich so ein Erlebnis auch wieder im Zug, da war ein Zug verspätet, das war eine ganz komische Sache, da bin ich aus dem Zug ausgestiegen, weil es hieß, nehmen Sie den Regionalverkehr, weil der Zug umgeleitet wird.
Mhm.
Wegen irgendeines Personenschadens, dann wurde er aber doch nicht umgeleitet, dann war ich in Jena wieder in dem Zug, der eigentlich umgeleitet werden sollte. Okay. Er kam dann verspätet in Jena nach dem Regionalexpress an und dann saß ich da, da war da so ein Ehepaar, na Ehepaar, weiß man nicht, also eben für Ehepaar haben die sich zu sehr geherzt die ganze Zeit.
Mhm.
Also sie waren nicht mehr so ganz jung, aber sie haben ständig irgendwie geknutscht und so, also komisch. Die saßen da und die wollten nach Aalen in Württemberg.
Mhm.
Jetzt hatte der Zug Verspätung. Und dann war relativ schnell klar, den Anzug, den letzten Anschlusszug in Nürnberg nach Aalen kriegen sie nicht mehr.
Mhm.
Und dann hat der irgendwas gefaselt da, der Mann. Ja, also sie saßen jetzt direkt, also ich war praktisch mit denen praktisch, also sie saßen nicht direkt, also sie saßen neben mir, also ich saß hier und da saßen die, also
andere
Gangseite, das an der anderen Gangseite, ich kriegte das alles mit. Und dann sagten die, ja, dann wird die Deutsche Bahn uns ein Taxi bezahlen von Nürnberg nach Aalen. Da habe ich mir gedacht, wo leben die denn? Keine Deutsche Bahn zahlt denen doch ein Taxi von Nürnberg nach Aalen. Das kann doch gar kein Mensch bezahlen. Das macht doch auch kein Taxifahrer, also wie viel Geld muss man dem geben? Was die für Vorstellungen hatten.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, nee, die Deutsche Bahn wird den maximalen Taxi von Ulm nach Aalen zahlen, weil es ja noch Züge nach Ulm gibt. War ja jetzt erst 20 Uhr.
Aber nicht mal das.
Ja, höchstens, wahrscheinlich nicht mal das, aber höchstens.
Naja,
jedenfalls redeten die da so einen Unsinn und dann Da habe ich gedacht, jetzt muss ich mal was sagen. Da habe ich gesagt, warum steigen Sie denn nicht in Bamberg um?
Ah.
Und wie Bamberg um? Ja, sag ich, da gibt es natürlich noch jetzt einen Zug nach Würzburg und in Würzburg gibt es natürlich einen ICE nach Stuttgart.
Ja.
Nun, da hat er wieder auf seinem Tablet rumgefummelt und das auch herausgefunden, dass das stimmt. Mhm. Und dann meinte er, ja, nee, das machen wir nicht. Da sind wir erst um 2 Uhr noch was in Aalen. Also okay. Wir sind um 2 Uhr noch was in Aalen.
Und so
sind sie dann vielleicht um 2 Uhr in Ulm. Was machen sie dann? Ja, wir wollen Taxi von Nürnberg. Dann habe ich gedacht, gut, sollen sie ein Taxi von Nürnberg nehmen. Und dann näherten wir uns Bamberg.
Ja.
Und dann gab es eine Durchsage von der Schaffnerin. Und die sagte, die Formulierung war auch so gut. Reisende nach Aalen, Crailsheim, steigen hier um.
Ah, okay.
Das Präsens fand ich so gut. Sie steigen hier um.
Ja.
Das wird nicht gesagt.
Zack.
Sie sollen hier umsteigen. Und das wäre gut, wenn sie
steigen hier um.
Steigen Punkt. Um. Und dann hat sie es auf Englisch nochmal wiederholt. Und dann hat sie gesagt, must change here. Und tatsächlich, okay. Das hat dann auch dieses Paar überzeugt. Die haben dann ihre Koffer gepackt und sind auch in Aalen, in Bamberg ausgestiegen. Ja, aber erstmal sagen, also kann ich denken,
zahlen
aus dem Taxi von Nürnberg. Also niemals. Also
nein, ich habe das mal, völlig. Ich habe mal erlebt, also jetzt während eines Streiks im Flugbereich hat die Lufthansa dann halt ein Bahnticket. Das ist.
Ja.
Ich bin mal eine Zeit lang war ich mal im Betriebsrat in so einem Unternehmen, was in ganz Deutschland vertreten ist, sind wir viel geflogen. Und das war dann halt normal, aber die Bahn zahlt uns die Taxe. Das ist vor allen Dingen von dieser Entfernung.
Also der arme Taxifahrer.
Genau, der muss ja auch
zweieinhalb Stunden,
eine Fuhre zurückkriegen.
Da muss er wieder zurückkommen. Meine, das muss ja alles auch bezahlt werden.
Genau.
Auch Arbeitsstunden müssen
bezahlt werden. Daran denken natürlich solche
Leute. Das ist doch völlig irrsinnig. Also naja, gut, wie was auch immer da die Leute denken. Aber naja, sie sind dann ja offenbar angekommen.
Ja,
also,
wahrscheinlich.
Zwar mit Schwierigkeiten, aber ja, man kommt halt doch dann immer an, wenn man es einigermaßen gut organisiert. Ich bin wirklich, obwohl ich so viel Bahn fahre, noch nie auf der Strecke geblieben. Ich habe noch nie irgendwo ein Hotel nehmen müssen, weil ich nicht angekommen bin. Also anderen ist das schon passiert, also es kommt wohl in der Tat vor, aber mir ist es nie passiert. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also
ich habe da schon wahre Odysseen erlebt, als damals das schöne Wochenendticket.
Odysseen habe ich schon erlebt, ja.
Also hat man das natürlich exzessiv genutzt. Das galt ja noch an beiden Tagen damals. Und da sind wir teilweise, das waren 12,5 Stunden, nur Regionalzüge mit Fahrrad. Und dann war der ganze Fahrradwaggon war.
Ja.
Und dein Fahrrad war ganz am Ende. Da habe ich abenteuerliche Fahrten erlebt, aber ich bin auch immer angekommen. Also für einen Apfel und ein Ei.
Zum Baumblütenfest nach Werder gefahren?
Das habe ich noch nicht gemacht, aber das
habe ich mal gemacht,
ja,
würde ich
ja
nicht wieder machen, weil es zu anstrengend ist eigentlich.
Ja,
das habe ich vor ein paar Jahren mal gemacht. Schon lange her, 1999 oder so. Also vor ein paar Jahren ist untertrieben. Aber nee, war später, 2001, 2002, irgendwie so. Und das war auch Wahnsinn. Also da war der Zug derart, also auf der Hinfahrt war sehr voll. Auf der Rückfahrt, also
sie hatten gut, da dauert dann
auch Hilfspersonal, also sie haben die Leute richtig in den Zug gepresst, wie in Japan. Und da war und alle sind besoffen da. Also ich trinke zwar auch schon mal was, aber ich bin da nicht so, es ist halt nicht mehr, dass ich so unzurechnungsfähig bin. Also jedenfalls in so einer Situation nicht. Und dann habe ich, also ich war eigentlich noch der Nüchternste da, dann bist du da zwischen diesen ganzen Alkoholleichen da, aber eingefärcht, wirklich. Und du sagst, es dauert nicht lang. Also wenn du da eine halbe Stunde stehst, von Werder nach, weiß nicht, Charlottenburg, irgendwo bin ich raus.
Ja gut, aber das,
Das ist dann zu viel wurde.
Okay, in so einem vollen Zug ist das natürlich
Wahnsinn.
Dann auch schon in der kurzen
Wahnsinn. Das war wirklich, wirklich schlimm. Also nur mal so, was volle Züge angeht.
Ja, ja.
Und da waren natürlich auch noch Leute mit dem Fahrrad dabei. Deshalb kam
genau. Ich
da jetzt drauf.
Genau. Du
musst dir vorstellen, der Zug ist eh schon überfüllt und dann sind auch Leute mit dem Fahrrad dabei.
Oh, oh.
Da hast du natürlich, dann denkst du auch irgendwie, da hast du plötzlich Hass auf diese Fahrradfahrer.
Genau. Ja,
als der S-Bahn-Streik hier in Berlin war, da war es ja auch so, dann fuhr ja war ja mal im Sommer und da war ich halt auch am Wannsee und dann auch, dann gab es irgendwie nur eine S-Bahn in der Stunde oder so und dann war die voll mit Fahrrad, die Fahrradfahrer hielten alle ihre Fahrräder aufrecht. Ja. Wo ich mir auch gedacht habe, also als Fahrradfahrer, bevor ich so lange auf die S-Bahn
warte, eher Kronprinzessinnenweg hochfahren.
Um mich also, da reinzuzwängen, würde ich doch bei gutem Wetter einfach da durch den Grunewald fahren.
Na, Abus lang, aber also wenn es so, schnell gehen soll.
Es geht doch am Ende viel schneller.
Ja, ja.
Also so viel länger wird es auch nicht dauern. Aber warum müssen sie sich dann reinpressen dann noch alle?
Ja, ja.
Das ist dann schon, also, da kamen dann schon Hassgefühle auf.
Schlimmsten sind Gruppen. Du bist nichts ahnend, schön unterwegs, kommst auf den Bahnhof und auf einmal kommt eine Fahrradgruppe. Mhm. Nun ja.
Ja, ja. Naja, jetzt ist ja auch der Bahnhof, jetzt ist ja die U-Bahn unterbrochen bis November. Und das habe ich neulich auch getwittert. Da vom Gleisdreieck fahren die nur im 10-Minuten-Takt.
Ja.
Das hat ja auch einer geantwortet, das liegt daran, also die BVG wusste es nicht, warum das so ist. Ich habe an die BVG gefragt, aber jemand anders hat dann eine frühere Antwort der BVG rausgesucht bei Twitter. Und das liegt wohl daran, dass sie das taktmäßig nicht schaffen, weil die nur ein Gleis haben, dann können die halt nicht im 5-Minuten-Takt da fahren, weil sie ja immer hin und zurück fahren müssen zwischen Gleisdreieck und Potsdamer Platz.
Pendelverkehr.
Und deshalb geht es halt nur im 10-Minuten-Takt. Und da ist halt das Problem, dass über die U12 dann mehrere Züge kommen in den 10 Minuten, die du wartest. Da sind so viele Leute auf dem Bahnsteig, dass die da nicht mehr reinpassen.
Mhm.
Und dann gibt es eben auch wieder diese Touri-Gruppen, die dann irgendwie da alle noch zusammensitzen wollen und dann, dann denke ich immer, nee, jetzt bitte nicht. Oder neulich, als der Karneval der Kulturen war, auch so ein, also Karneval der Kulturen ist eigentlich auch, also gerade das Wort Kulturen passt da nicht, weil das irgendwie eher kulturlos ist. Also da auch, ich bin dann gefahren mit der U12 von mir bis Görlitzer Park. Und am Hallischen Tor stiegen die ganzen alkoholisierten Leute, da war es schon relativ spät, war schon, glaube ich, 22 Uhr.
Mhm.
Also eigentlich so eine Zeit, wo eigentlich die Karneval der Kulturen längst vorbei war, aber es kamen halt immer noch alkoholisierte Leute rein. Und dann stand da einer, ich saß ja schon, stand einer vor mir mit einer Bierflasche in der Hand und der hielt die Bierflasche immer horizontal. So dass bei jeder Anfahrt immer das Bier rausschwappte. Und natürlich über meine Hose.
Oh, das,
da
ist,
gesagt,
ja, das ist natürlich.
Kannst du das nicht mal aufrecht halten? Und er hat dann irgendwas gelallt. Es sei doch alles in Ordnung.
Oh, oh.
Und dann habe ich auch gedacht, muss das sein?
Was machst du jetzt?
Ja. Gut, aber das sind Ausnahmesituationen und damit muss man leben. Das hat auch Unterhaltungswert irgendwie. Aber ist ja zum Glück nicht jeden Tag so.
Naja.
Ja, jetzt sind wir wieder abgeschweift oder abgeschwiffen.
Gibt's das? Nee, gibt's nicht. Abgeschwiffen. Das hört man öfter mal so.
Ich glaube, es gibt nur abgeschweift.
Ja, ne? Abgeschwiffen finde ich immer echt
klasse. Irgendwie so ein seltsames, unregelmäßiges Verb, was eigentlich gar nicht.
Krass. Hast du denn auch schon mal eine längere Schiffsreise gemacht? Du hast jetzt mal vom Rhein.
Ja, Rhein habe ich mal gemacht, aber ich habe jetzt nie mit Kabine oder sowas gemacht. Ich habe mal eine Überfahrt gemacht irgendwo, eine Fähre irgendwo, wo ich
ein bisschen über Nacht länger und
nach Schweden, nach Norwegen.
Nach Norwegen, ja.
Da hatten wir auch eine Kabine, glaube ich. Also sonst habe ich aber nie längere Fahrten. Also Kreuzfahrt wäre auch nichts für mich. Ich fühle mich, ich weiß natürlich nicht, weil ich nie die Erfahrung gemacht habe. Vielleicht ist das alles ganz toll. Aber ich muss sagen, selbst auf größeren Schiffen, und ich meine, diese Schiffe da nach Norwegen waren natürlich auch große Schiffe, ich fühle mich trotzdem irgendwie eingesperrt. Also es ist, ich habe nicht wirklich das große Gefühl der Freiheit auf diesem Schiff.
Ich habe ja jetzt auch nur so Roll-on, Roll-off Erfahrung, des klassischen Fähren. Livorno nach Bastia und so solche Sachen. Mhm. Oder halt, wie gesagt, von Palermo nach Sardinien.
Mhm.
Ja. Und das ist dann natürlich auch ganz schön, wenn man dann so auf Seeluft schnuppern kann.
Ja, ja,
so. Klar. Aber mein Vater hat uns mir nämlich vorgeschlagen, nächstes Jahr mal eine Kreuzfahrt zu machen. Der will uns das mal irgendwie einfach mal. Und ich weiß nicht, ich habe auch gesagt, wollen wir nicht lieber irgendwie was Schönes so machen, mal mit einem Ausflug und so, da bist du so ausgeliefert.
Mhm.
Naja, und klar, so ein dickes Schiff, da gibt es halt irgendwie alles.
Hat man sicherlich Auslauf und das ist halt wie eine Stadt. Und trotzdem ist es vom Gefühl her,
ich habe nicht kein wirklich
gutes Gefühl dabei. Deshalb würde ich es lieber lassen.
Ja, ja. Ich habe ihn auch überzeugt. Momentan sind wir so, es hat Florenz im Gespräch.
Oh ja,
sehr schön. Eher sowas zu machen.
Mhm.
Und mir ist da ein bisschen wenig Wasser in der Nähe.
Von Florenz?
Aber, ja, es gibt Seen, also nordwestlich habe ich gesehen, so kleine.
Nee, das ist,
aber
es ist schon gebirgig eher.
Ja, ja.
Und ich meine, Pisa, Livorno, das ist alles nah. Da bist du natürlich
genau.
am Meer.
Leih ich mir ein Fahrrad aus.
Ja,
fahre ich mal so ein, zwei Tage mal ans.
Das kannst du machen.
Weil die sind bestimmt zu faul, meine Mitreisenden dann.
Ja.
Werden wir auch nicht lange machen, aber es wird bestimmt ganz nett.
Ja, falls ihr Unterkunft braucht in Florenz, frag mich nochmal. Ich habe da Tipps.
Ja, okay, werde ich vielleicht darauf zurückkommen.
Die ich jetzt nicht im Podcast sagen werde, weil dann,
dann ist SIM-Karte habe ich auch schon geguckt.
Ja, da kann man ja inzwischen, das ist man ja, glaube ich, auch mit den deutschen SIM-Karten ganz gut.
Aber
die haben ja oft diese Auslands-Flatrates.
Ja, aber es ist schlimm.
Ja?
Ich habe geguckt, es gibt für 14,95 eine Zahl von in 3 Stunden weg.
Ja, ja, 200 Megabyte.
Nicht
ja.
mal 100, ja, ja. 150 oder so.
Welchen Provider?
Und du kriegst müssen wir jetzt ja nicht sagen.
Ja, okay.
Und es gibt für 35 Euro eine Gigabyte-Karte.
Ja, ja, klar.
So.
Ja, ja, gerade in Italien.
Das und Daten. Werde ich natürlich eher sowas machen.
Sehr, sehr günstig. Ja, ja.
Mir da
das empfiehlt sich. Da hast du recht.
Ja.
Da hast du recht. Ja, was haben wir hier? Die Reise nach innen hast du hier noch stehen.
Haben wir denn alles jetzt schon die anderen?
Ja, ne, du hast
so hier, diese.
Ja, gut, Motorradreisen haben wir nicht.
Gut, habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, aber es scheint auch eine große Faszination auszuüben. Ich finde das immer toll, wenn man solche trifft.
Mhm.
Die haben auch was ganz Eigenes und ein bisschen unter sich. Und aber finde ich auch sehr interessant.
Ja, kann man machen.
Mit so einer Enduro mal irgendwann so richtig tolle Sache.
Ja, finde ich. Hat auch was von Freiheit. Also ich habe ja nun keinen Motorradführerschein. Aber das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also das halte ich auch für eine gute Sache. Und das, ja, wenn ich einen Motorradführerschein hätte, würde ich das auch machen.
Ja, bestimmt.
Aber ich werde jetzt keinen Motorradführerschein machen, das ist schon zu schwierig wegen meiner Sehbehinderung. Da muss ich erst wieder Gutachten einholen,
ob
ich
das
darf.
So. Zahlst du auch, glaube ich, ganz schön.
Ja.
Ja. Naja, und dann kam ja mit dem Wirtschaftswunder, kam ja auch so dieses Ding so, dass die Leute halt dann auch ein Auto hatten.
Ne? Na klar, das war ja auch meine Erfahrung mit Italien erstmal.
Ja.
Ich bin ja zuerst mit meinen Eltern nach Italien, wo nicht viel hängen geblieben ist. Jetzt, wenn ich heute mich zurückerinnere, da war ich einfach zu klein.
Aber seid ihr mit dem Auto beim Brenner?
Ja, ja. Also sowohl als auch. Es gab Zugreisen und es gab auch Autoreisen.
Käfer oder?
Und nee. Käfer hatte ich, mein erstes Auto war ein Käfer.
Dein eigenes?
1200, ja. Von meiner Tante, der alte das alte Wagen. Der alte Wagen, nee, das waren meine Eltern hatten dann Renault schon ganz früh. Erst so ein DKW, also ganz alt noch. Mhm.
Zwei Takter.
Dann ein Renault. Ja, ich wollte sagen, von Italien ist mir eine Sache in Erinnerung geblieben, nämlich die Mondlandung. Die war ja im Juli und da waren wir gerade auf Urlaub in Italien. Ich weiß nicht mehr genau, Ivabella oder irgendwie sowas, wo halt da die Deutschen hinfuhren, aus so einem riesen Hotel. Und da haben wir halt dann auch im internationalen Kontext, also das waren Deutsche, Holländer, Engländer und eben auch Italiener, da auf dem kleinen Bildschirm im Hotel, eben die Mondlandung gesehen. Das ist tatsächlich mir in Erinnerung geblieben. Ich habe noch bis heute, ich habe sonst keine wirkliche Erinnerung an die Italienreisen. Ich habe die Zimmer nicht vor Augen. In dem Hotel war ein Hochhaus, habe ich noch vor Augen. Und ich kann mich an ein Auto, so Autoscooter konnte man fahren, also eher selbstfahrende Autos, da kann ich mich auch ein bisschen dran erinnern. Aber was halt im Gedächtnis geblieben ist, halt diese Mondlandung. Da kann ich genau den Fernsehraum, den Fernseher, alles, das hat mich irgendwie so, das war so spannend
mit
der Mondlandung.
Das
habe ich wirklich in Erinnerung behalten.
Mhm.
Das finde ich auch sehr interessant. Es gibt ja immer diese Sache, dass man sich immer noch erinnert an den 11. September, was man da gemacht hat. Und genau war es, so war es bei der Mondlandung. Ich kann das genau nachvollziehen, wie wir da gesessen haben und gefiebert haben, dass wir landen. Und das war wirklich was. Und vor allen Dingen war es auch eine internationale Atmosphäre. Es war ja jetzt nicht irgendwie Deutsche oder so, sondern es waren diese ganzen Leute. Und es war ja auch alles im Fernsehen dann auch, meine ich, auf Italienisch. Also ich habe nicht mehr in Erinnerung, in welcher Sprache
es war. Die Moderation wird Italienisch. Wenn es Italienisch ist, klar.
Ja,
das sind solche Geschichten. Ja, ich kann mich erinnern, wir waren 72 im Sommer auf Sylt oder 74. Da war irgendwie Deutschland gegen Holland. Das ist auch so eine Fußball-WM war irgendwie gerade. Ja. Und da war auch wieder so ein typisches Deutschland-Holland-Spiel. Und da haben wir auch
auf dem die Fußball-WM erinnere ich mich auch, aber da waren wir nicht im Urlaub.
Da waren wir gerade im Urlaub. Das war auch so eine ganz, ganz starke Erinnerung. Mhm. Auch so ein Fernseherlebnis
dann. Ich kann mich erinnern an das Eröffnungsspiel. Das haben wir bei Freunden von meinen Eltern gesehen. Die hatten, dann war Sommer, die hatten halt einen Garten und ganz bei uns in der Nähe, die wohnten nicht weit weg. Und da waren wir, da kann ich mich an dieses Eröffnungsspiel erinnern. Ja.
Ja, das bleibt dann hängen, klar, sowas.
Naja, da wurden halt diese Autoreisen. Und dann aber jetzt vor allen Dingen nach Österreich bei meinen Eltern. Das in Italien war nur eine kurze Phase.
Ja.
Und das war es dann auch schon. Also mehr Italien habe ich nicht erlebt. Also ich habe Italien dann selber hinterher entdeckt. Das war mehr so meine Entdeckung.
Und das war auch für dich deine nach Englisch deine erste
Sprache ich habe erst Englisch, dann Latein und dann
nach Latein
Französisch, das dritte Fremdsprache.
Französisch,
und in der Oberstufe hatte ich dann noch Italienisch gemacht.
Okay.
Als vierte Fremdsprache. Mhm. Und dann habe ich auch gleich noch Niederländisch angefangen und Esperanto. Das muss ich eigentlich auch noch erwähnen, weil
Esperanto lese ich öfter, wenn
mit Esperanto halt viel gereist bin. Ich bin ja dann also auch schon eigentlich mit 17 dann und 18 dann eben zu Esperanto-Treffen international gefahren.
Ah.
Und auch diese Geschichte in Jugoslawien, die ich schon erwähnt habe, das war ja auch eine Reise, die ich gemacht habe, indem ich halt irgendwie Esperanto-Sprecher besucht habe. In Jugoslawien bin dann auch eben von einem zum nächsten weitergereicht worden. Und deshalb war ich da auch gleich sehr integriert in das Land, weil ich halt direkt bei Leuten gewohnt habe. Von da, die mir halt immer alles auch gezeigt haben und nahegebracht haben und mir auch zeigen wollten, wie toll die Gastfreundschaft ist und so. Und das hat mich auch sehr bewegt immer, das war. Also ich musste dann eben in Jugoslawien nicht im Bahnhof schlafen oder so, obwohl ich auch da im Bahnhof bin ich ja sogar mal festgenommen worden von der Polizei.
Ja, die waren nicht ohne zu jugoslawischen Zeiten.
Die wollten offenbar bestochen werden, aber ich hatte nichts. Also ich bin dann ohne Bestechung da auch wieder rausgekommen, aber das war eine ganz schräge Nummer, wo ich so wieder Angst bekommen hatte. Und mir war damals schon klar, dass, also gerade in Sarajevo, weil ja da die verschiedenen, also mich hat das auch positiv beeindruckt, dass da ist die Moschee, da ist die Synagoge und alles direkt nebeneinander und die Kirche und so. Aber es war mir schon irgendwie klar, dass da, es waren Spannungen da. Mhm. Das konnte ich so ganz intuitiv damals schon merken. Und ich meine, dass dann ein riesiger Krieg ausbricht und so, das hätte ich natürlich nicht vorhersagen können. Aber es war mir schon sehr klar, dass dieses Konstrukt Jugoslawien, dass das nicht hält.
Ja, es ist ja auch das, ein günstiges.
Das konnte nicht gewesen. Funktionieren. Mhm. Und von daher denke ich auch im Nachhinein, wird ja immer gesagt, ja, die Deutschen haben da viel Schuld auf sich geladen und so, weil sie so schnell da eben Kroatien anerkannt haben als selbstständigen Staat. Ich habe ja damals mit den Grünen gebrochen durch den Kriegseinsatz. Das war nicht mein Ding.
Ja.
Aber dennoch muss ich sagen, also jetzt, ich bin auch sicherlich kein Freund von Genscher und solchen Leuten, aber die hatten doch frühzeitig erkannt, dass das nicht hält. Also das war mir eben auch klar.
Ja.
Und es wäre wirklich ein großer Fehler gewesen, wenn man an Jugoslawien festgehalten hätte dort und dann gesagt hätte, ihr müsst jetzt euch zusammenraufen. Das wäre dann noch schlimmer gekommen. Also dann wären jetzt wahrscheinlich letztlich sehr viel mehr Tote gegeben. Gut, weiß man nicht. Aber das war nicht zu halten. Dieses Land war ein unmögliches Land. Und ja.
Ich meine, auf der einen Seite, man kann auch sagen, Tito hat irgendwie schon was geschafft, die auch mal zusammenzubringen. Mhm. Aber es war wahrscheinlich auch nur unter bestimmten Zuständen möglich, die nicht demokratisch, genau, die nicht demokratisch sind. Und vor allen Dingen das Hauptproblem, also ist ja wirklich auch gerade Bosnien-Herzegowina.
Ja, ja.
Und unsere frühere Raumpflegerin kommt aus Sarajevo. Mhm. Die hat mir viel erzählt, das war früher schon wirklich, also die hat ja lange gelebt, die ist irgendwann dann Anfang der 80er nach Berlin gekommen. Und das muss schon wirklich eine tolle Stimmung gewesen sein. Ja. Man kannte sich, bist über den Fluss gefahren, da war eine tolle Kneipe. Also
ja, sicher.
Sie ist Muslima und sie kannte unheimlich viel Katholiken und auch Orthodoxe. Und das war zu Jugoslawiens Zeiten auch mal echt entspannt wohl. Aber sobald dann nationalistische Dinge wieder in den Köpfen
kamen. Ja, das war alles nicht verarbeitet. Also die hatten sich ja vorher schon mal gekriegt und das war halt nicht ausgeheilt. Die Wunden waren nicht geheilt. Und dann kochte das natürlich wieder hoch. Und zwischenzeitlich ging es eben, weil durch die Diktatur eben gemeinsamer sozusagen, war so eine Basis, weil man ja gemeinsam unterdrückt war.
Und ich meine, wenn man so argumentiert, muss man ja auch ein bisschen früher ansetzen. Und da geht es auch wieder darum, dass zum Beispiel bestimmte Wehrbauern umgesiedelt wurden gegen die Osmanen.
Und ja, ja, genau.
Also das geht nämlich auch wieder in diese
ganz,
Richtung. Das
ist eine ganz alte Geschichte.
Auch ethnische.
Dass es so geknallt hat in Jugoslawien, lag ja an den vorhergehenden Umsiedlungen und ethnischen Säuberungen, die dann wieder hochgekocht sind. Ja. Und das war halt vorher schon. Und das ist halt so, wenn sowas
das mal kam und kam.
Das kann man nicht so leicht vergessen machen. Und das ist halt dann auch, also ich denke, politisches Handeln hat immer Konsequenzen, insbesondere wenn es dann so schlimm ist, dass Leute halt umgesiedelt, vertrieben oder getötet werden. Das hat dann Folgen noch über Generationen. Denn das bleibt im Gedächtnis der Leute. Das ist ja der Punkt. Ich meine, auf einer anderen Ebene ist das jetzt auch das Problem mit Griechenland. Ich meine, da ist auch Unrecht geschehen in der Vergangenheit und das kocht auch alles wieder hoch und es ist auch meiner Meinung nach absolut verantwortungslos, dass jetzt eben immer eben hier unsere Finanzpolitiker da mit so einer Arroganz auftreten, das rächt sich. Also das kann man nicht, ich meine, Varoufakis hat das ja hier auch gesagt, dass man natürlich nicht die Leute dauernd abschätzig behandeln kann, weil sie sich das natürlich auch merken. No? Also das ist
bei Griechen in der Familie und der dritte Mann meiner Mutter ist Grieche und die fahren jetzt gerade runter und er hat zum Beispiel echt ein Problem mit seinem Berliner Kennzeichen. Mhm. Der will sich da eine ganz große griechische Fahne hinten drauf machen, weil er irgendwie echt ein bisschen Schiss hat.
Ja, ja.
Und er hat mir aber auch Sachen erzählt, also er ist sehr deprimiert, als er letzten paar Mal dort war.
Ja.
Weil er wirklich auch also konfrontiert ist mit einer Armut plötzlich.
Schlimm.
Ganz schlimm. Also gut.
Ja.
Aber.
Ja, kommen wir zum Reisen wieder zurück.
Ja, genau.
Ja, Reise ins nach innen hat es
gut hier noch stehen. Genau, Reise nach innen ist natürlich auch ein Punkt, den man nicht vergessen sollte. Ins Traumreich. Also erstmal der Traum, Schlaf.
Mhm.
Ist ja auch irgendwie eine Reise, der Traum, bewegt man sich ja auch fort. Mhm. Ich träume zum Beispiel persönlich auch viel von Reiseerlebnissen, die sich dann auch in so wirre Träume irgendwie einbauen, dass ich irgendwo hin will, ankomme oder nicht hinkomme, hin möchte und aber nicht durch irgendwas gehindert werde.
Mhm.
Und dann ist aber auch was ich auch meine mit Reise nach innen, ist natürlich die Fantasie.
Mhm.
Ein wichtiger Punkt, also die Kontemplation, das sich nach innen zu wenden und sich dort auch zu bewegen in der Fantasie. So entsteht ja zum Beispiel auch Reiseliteratur unter Umständen.
Mhm. Ja. Ja.
Und
ja, klar. Also, das spielt eine große Rolle.
Ganz wichtiger Punkt.
Also ein Werk, was ich immer empfehlen kann, wenn man sich auch mit den Pyrenäen beschäftigt, von Tucholsky, die Pyrenäenreise. Und da, das sagt er auch im Vorwort oder im Nachwort, ich weiß es gar nicht. Also es ist jedenfalls im Buch erwähnt, dass er sich eigentlich bei der Pyrenäenreise, wo es auch um Lourdes geht und so, nochmal besonders intensiv mit Deutschland beschäftigt hat. Weil natürlich in der Reise man so das eigene wiedererkennt und eben dann auch nochmal über sich selbst und eben das eigene Land auch nachdenkt.
Ja. In der Ferne.
In der Ferne.
Ja, ja.
Ja. Also auch durch den Kontakt, also dass das Reisen nach außen eben auch ein Reisen nach innen gleichzeitig hervorruft.
Ja.
Und das finde ich eigentlich auch spannend. Also da ist mit Sicherheit was dran.
Oder halt auch, ich meine, Karl May war auch in manchen Gegenden gar nicht vor Ort und hat trotzdem in seiner Fantasie ein Gebilde geschaffen, was wirklich sehr nah an auch an Realitäten, okay, der hat sich ja auch sehr viel recherchiert.
Ja.
Und also ich finde immer, die Reise nach innen sollte nicht unterschätzt werden. Ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie esoterisch meditiert und so Sachen, aber es ist schon auch ein Punkt, und wenn ich persönlich auch Musik mache, ich bin ja Musiker, habe ich auch stark so ein Gefühl, dass ich so halt auch eine Reise nach innen mache.
Klar. Klar, also das denke ich auf jeden Fall auch. Ja, ja, da ist was dran. Also dieses Meditative spielt sicherlich auch eine große Rolle. Ich träume ja auch viel in fremden Sprachen. Ich habe das inzwischen mal aufgeschrieben. Wenn ich aufwache und mich erinnere, dass ich jetzt in einer anderen Sprache geträumt habe, dann schreibe ich es auf, damit ich mir das merken kann, dass ich in der Sprache
geträumt habe. Überlegst du manchmal so nach... Du bist wahrscheinlich überall sehr vokabelsicher, aber ich habe manchmal das Erlebnis, dass ich in Englisch träume und nach einer Vokabel suche, im Traum. Kennst du
das? Genau, das kenne ich. Genau dann wache ich nämlich auf. Genau. Ich wache dann auf, wenn mir plötzlich eine Vokabel ein Wort fehlt.
Okay.
Das passiert mir. Also hängt natürlich so ein bisschen von der Sprache ab, je nachdem, wie gut man sie kann. Aber es ist mir eben auch schon aufgefallen, dass ich in Sprachen träume, die ich schlecht oder gar nicht kann. Und dann merke ich, dass ich aufwache, weil ich sozusagen mit den Wörtern
Bewusstsein komplett
erringe.
Ja,
und das ist halt dann immer das, was zum Aufwachen führt. Also habe ich ganz seltsame Dinge erlebt. Also ich mache jetzt seit einiger Zeit auch immer ein bisschen Sprachenlernen mit Duolingo. Immer mit dem Handy vorm Einschlafen, weil ich ja immer sehr schnell auch müde werde, statt was zu lesen. Und dann ist natürlich klar, dass die Sprache dann möglicherweise im Traum wiederkommt und dann fehlen halt die Wörter. Und das ist dann manchmal richtig unangenehm. Und ich wache dann halt davon auf. Und einmal ist mir sogar passiert, da habe ich geträumt, ich würde, also ich habe es nicht wirklich, weil ich es nicht kann, ich würde mit österreichisches Deutsch sprechen. Und und hatte Schwierigkeiten damit zu überlegen, wie man das jetzt möglichst auf Österreichisch sagt. Und bin auch davon wach geworden. Aber das war natürlich nicht so, dass ich wirklich, also es war nur das gleiche
Trauma, klar, für dich
sich nicht zurechtfindet, war dann da. Also das fand ich wirklich auch lustig, also so eine Erfahrung zu machen.
Ein zentrales Thema, was in deinem Leben
ist,
begleitet dich in dieser Traumreise sozusagen.
Genau. Nee, das ist halt
auch
so.
Dass immer
die zentralen Themen in einem Traum begegnen. Ne? Wobei ich jetzt, also mal abgesehen von dieser Geschichte, dass mir Wörter nicht einfallen, wenn man das schon als Albtraum bezeichnen würde, ich habe eigentlich keine richtigen Albträume. Also man hört das immer, dass es sowas gibt. Aber
sehr froh. Also Menschen, die dadurch...
Naja, es gibt Leute, die
geplagt werden.
Darunter leiden,
Ich meine, manchmal, wenn ich jetzt, ich bin ja in einem Bereich tätig, wo es durchaus auch starke Hauptsaison gibt, und ich merke manchmal, wenn ich jetzt sehr stark belastet bin beruflich, dann habe ich manchmal so Zwangsträume, dass ich irgendwas nicht erreiche.
Ja, ja.
Und das hat dann auch meist was mit diesem zentralen Thema meines Geschäfts zu tun. Aber es ist oft so, das ist einmal und dann habe ich auch irgendwas wahrscheinlich verarbeitet und dann ist das auch wieder passiert, passé.
Ja,
und
ja.
Es gibt aber Menschen, die natürlich ein starkes traumatisches Erlebnis gehabt haben und die dadurch immer wiederkehrende Traumerlebnisse haben.
Klar, das ist natürlich, das ist natürlich dann nochmal ein besonderer Punkt. Ja. Ja, dass halt solche Traumata dann wiederkehren beziehungsweise auch vielleicht schlecht, aber irgendwie verarbeitet werden durch das Traumerlebnis, ja, was sicherlich bedrückend ist. Ja, ja. Klar.
Nee, da kannst du natürlich happy sein.
Ja. Also. Ich meine, dass mir dann ein Wort nicht einfällt, mag zwar im Moment schlecht sein, aber es ist nicht wirklich so ein Erlebnis, wo man denkt, also es ist nicht sowas wie, dass man jetzt da irgendwie. Es
kommt ja immer drauf an,
verfolgt wird.
Gerade so vor, der Traum. Ja. Maha steht vor einer Expertisengruppe. Die wollen jetzt von ihm ein bestimmtes Wort und es fällt ihm nicht ein. Das kann natürlich das auch unter Umständen schon wieder zum Albtraum werden.
Aber ja, aber das ist ein Albtraum, der das ist nicht so schlimm.
Nee.
Also es ist nicht so, dass mich da jemand verfolgt und ich nicht weglaufen kann.
Das ist ja immer das, was man bei Albtraum denkt.
Diese Gewaltgeschichten.
Ja.
Nee, sowas habe ich
nicht. Ich bin nicht wirklich schwindelfrei. Mhm. Also ich habe auch Höhenangst.
Und da hatte ich schon mal, also einmal erinnere ich mich da an einen Albtraum, dass ich irgendwie von so einer Brücke runtersteigen musste, irgend sowas Komisches, wo halt außer der Leiter nichts war und das waren irgendwie hunderte von Metern. Da hatte ich mal so ein Albtraumerlebnis, aber das war irgendwie alles. Also das liegt aber daran, dass ich tatsächlich Höhenangst habe, also auch schon beim Balkon. Also im dritten Stock geht es gerade noch so wahrscheinlich, weil ich daran gewöhnt habe bei mir zu Hause. Aber höher, also kann ich nicht wirklich. Ich habe mal in Köln im 24. Stock gewohnt.
Ja.
In dem Hochhaus, wo auch die Filmaufnahmen für die verlorene Ehre der Katharina Blum gemacht wurden. Auch da in diesem riesigen Hochhaus. Das war zum Teil Studentenwohnheim. Und da wohnte ich halt im 24. Stock. Und da war es tatsächlich so, dass ich konnte zwar auf dem Balkon, nur ich konnte, also es war mir, ganz Band flau zumute, wenn ich ganz nach vorne gegangen bin. Oder natürlich noch die Balkonbüstung war,
aber
die war auch noch so mit so einer Glas, also nicht Glas, es war so Plexiglas, war die, war so eine Brüstung und dann war halt dieses verdunkelte Plexiglas, sodass man konnte durchgucken und direkt runter. Und das war mir sehr unangenehm. Das hat wirklich, also diese Höhenangst, das hat mich schon mal verfolgt. Aber das war jetzt, ich kann mich da an einmal erinnern. Ansonsten ist das, sind meine Träume eigentlich sonst immer eher positiv. Also, dass ich da irgendwelche Sachen wiedererlebe oder erlebe im Traum, die eigentlich angenehm sind. Also,
Das machst du gute Traumreisen. So.
Ja, denn. Genau. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich eigentlich morgens am liebsten immer im Bett liegen bleiben würde. Also ich bin eher der Nachtmensch. Also morgendliche Aufstehen ist für mich wirklich schwer. Also es ist eigentlich egal, wann, zu welcher Uhrzeit, ist eigentlich immer gleich schwer. Morgen bin ich zum Brunchen eingeladen. Das ist mir schon erst um 10, aber das ist mir schon wieder viel zu früh.
Ist halt so, jeder hat da so seinen Rhythmus. Ich bin in meinem Urlaub immer so um 6.30 Uhr aufgestanden. Und als ich das jemandem erzählt habe, der hat mich auch für verrückt erklärt. Aber ich bin dann auch einfach, ich will dann auch was erleben. Ich sage mir dann irgendwie, ich bin doch nicht jetzt auf Urlaubsreise, um da bis 10 auf dem Bett im Bett zu liegen.
Ja.
Naja. Ja, ich habe noch einen Punkt, der ist mir neulich auch noch eingefallen, und zwar Reise als Kontrollinstrument von diktatorischen Staaten. Also zum Beispiel diese Kraft durch Freude Bewegung.
Ah, ja, Kraft durch Freude, genau.
Und aber auch diese Betriebssport, diese Betriebsheime zu DDR-Zeiten. Darüber sollte man vielleicht, also ist auch ein wichtiger Punkt. Darf man nicht vergessen, also wenn man auf Rügen war und dieses Gebäude da gesehen hat in Prora, der kann vielleicht ahnen, was das für eine Auswirkung oder wie wichtig das im Nationalsozialismus war, da auch eine Kontrolle auszuüben, wie die Menschen Urlaub machen.
Ja.
Weil man sie auch da noch im letzten, also in ihrer eigentlichen Freizeit auch noch kontrollieren kann.
Ja.
Ja. Ganz wichtiges wichtiger Mechanismus.
Genau, ja, ja.
Also bloß keine Individualität aufkommen lassen.
Genau, das ist ja auch immer so ein Gruppenerlebnis.
Genau, auch diese Betriebsheime zu DDR-Zeiten, das war also ich möchte das nicht vergleichen, das muss man sehr vorsichtig sein.
Ja, ja, sicher, kann man auch nicht vergleichen.
Aber das ist auch, also als ich da das erste Mal war in diesem Prora, das war echt bedrückend. Also
Ja.
In Vollendung, diese Uniformierung bis zum letzten.
Ja.
Und das ist schon. Und ein bisschen, also ist vielleicht so leicht paranoid, aber so ein bisschen hat auch was davon, dieses absolute Pauschal-Ding auf Mallorca. Ist eigentlich auch so ein bisschen so eine Kontrolle, die Leute in so Silos zu stecken. Ich meine, die machen das natürlich,
das stimmt,
organisieren das von sich aus und so, aber das hat auch so ein bisschen Big Brother.
Naja, jetzt ist ja auch überall Kameraüberwachung. Das ist mir auch
aufgefallen
in Arenal,
davon
man auch überall Kameras sieht. Ja. Ne? Also das ist sowieso alles jetzt überwacht.
Ja,
ja, also ein interessanter Aspekt. Ja.
Deshalb hat mich auch so, also diese so durchorganisierte Reisen haben mich auch immer abgestoßen. Also ich war einmal, das war aber auch relativ früh auf Kreta in so einem, habe ich einmal mit einer Freundin so ein Pauschalding gemacht. Das war sehr schön. Das war ein kleines Hotel und das gab halt irgendwie den Flug und wie sagt man dann, dieser Transfer vom Flughafen Heraklion nach in das kleine, in den Ort. Das war sehr schön, weil es war auch noch, wann war das? 92 oder so, also es war auch noch.
Ja.
Aber also die Sachen, die dann in so diktatorische Staaten abgehen, das ist schon.
Ja klar, ich meine, die Freizeitgestaltung muss natürlich dann da
kontrolliert werden. Ja. Natürlich, weil gerade dort können ja auch irgendwelche subversiven Gedanken entstehen.
Genau. Ja, da erlaubt natürlich jetzt die Überwachung in unserer Zeit
ganz tolle,
mehr Freiheit, weil halt die Leute sich freier bewegen können und trotzdem überwachen werden. Aber das ist natürlich im Grunde das gleiche in Grün. Ich meine, unsere Freizeitbeschäftigung mit bestimmten Geräten wird ja auch komplett überwacht und
Gut, das ist auch mal ein ganz anderer Punkt, wie uns auch diese Geräte bestimmen.
Ja.
Genau. Aber das ist heute kein Thema.
Nee, das ist kein Thema. Aber weil du gerade sagst, Freizeitverhalten überwacht und so, das ist eigentlich etwas, was immer noch aktuell ist. Stimmt. Obwohl wir jetzt nicht unbedingt sagen müssen, sagen können, dass wir hier eine Diktatur haben. Also das ist ja nicht der Fall. Ne? Also wir haben zwar Überwachung in diesem Staat, aber von Diktatur will ich noch nicht sprechen.
Ja. Es geht ja auch über den Staat hinaus.
Die Kontrolle
geht ja, ist ja nicht
unbedingt klar.
Eine nationale Angelegenheit,
sondern
es ist ja eine globale Kontrolle.
Genau.
Also
es ist eben auch eine Kontrolle durch Firmen und so,
klar.
Ja. Obwohl es auch noch mal, denke ich, noch mal eine andere Qualität hat. Also ich finde, die Überwachung durch den Staat, die ist halt dann noch mal problematischer.
Kannst du das
bei den Firmen kann ich bis zu einem gewissen Grad auch raus. Also ich kann dann noch sagen, okay, ich habe jetzt kein Apple-Gerät.
Also ach nein, das meine ich aber gar nicht. Apple
gar nicht so sehr überwacht,
okay.
Wenn ich kein Apple-Gerät habe.
Das ist ein Punkt, und da hast du natürlich recht.
Aber beim Staat oder auch bei der NSA komme ich halt nicht raus.
Das meinte ich aber auch viel eher, dass die Kontrolle, die staatliche Kontrolle halt nicht mehr jetzt nur von einem Staat kommt, sondern halt superstaatlich, also überstaatlich sogar schon passiert. Dass ich also von Stellen kontrolliert werde, die jetzt gar nicht, also NSA ist das beste Beispiel.
Ja.
Ich meinte jetzt gar nicht so dieses Firmending. Das ist natürlich, klar, da kann man sich natürlich auch noch irgendwie im gewissen Rahmen wehren.
Naja.
Aber gegen diese überstaatliche Kontrolle auf dem staatlichen Moment, da kannst du dich auch.
Kann man sich nicht wehren.
Nein.
Genau.
Das ist das Problem. Oder du musst halt wirklich. Ich meine, Bargeldgeschäfte nur noch machen. Es gibt zum Beispiel in Griechenland kannst du nicht mehr im Hotel. Du musst in Griechenland mit einer Karte bezahlen.
Naja, klar. Naja.
Du kannst gar nicht mehr Bargeld.
Das soll ja auch in Skandinavien, das Bargeld soll da ja auch abgeschafft werden. Und ich bin eigentlich ein großer Freund des Bargeldzahlens,
natürlich,
weil ich halt da nicht unbedingt so viele Datenspuren hinterlasse. Und nicht, dass ich jetzt da was zu verbergen hätte mit den Datenspuren, aber es ist einfach ein besseres Gefühl, wenn ich halt nicht irgendwie da.
Es ist aber schon ein subversives Verhalten.
Ja, das ist schon so subversiv.
Genau, ja, ja. Was, der will doch irgendwas verbergen.
Ja, möglicherweise.
Mhm.
Also, ja, aber ich habe halt noch die Freiheit, diese subversive Verhaltensweise an den Tag zu legen.
Genau.
Das kann ich natürlich
das ist der Punkt
in Griechenland auch. Nicht. Und es ist natürlich schon so, diese Überwachung verändert das Verhalten.
Mhm.
Also ich merke das ja auch. Also dass man tatsächlich dann denkt, ach, muss ich das jetzt hier per Mail machen oder spreche ich lieber mal persönlich mit den Leuten und so.
Aber da muss ich ehrlich sagen.
Weil ich immer denke, ja, ich weiß es nicht. Also ich merke schon, dass ich darüber nachdenke und das heißt halt, also ich mache dann vielleicht, ich schicke dann vielleicht doch eine Mail am Ende. Aber allein, dass ich darüber nachdenke, bedeutet doch, dass dieses Überwachungsverhalten mein Verhalten verändert hat.
Ja, stimmt. Das stimmt.
Also das ist doch so.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Ja, was kann man noch so? Ich glaube, wir haben eigentlich so ziemlich
alles, was hier auf deiner
Weltraumreisen,
ja.
Zeitreise.
Zeitreise, ja, müssen wir auch noch auf jeden Fall. Also über Zeitreise müssen wir noch sprechen. Also erstmal Weltraum, haben wir ja schon erwähnt, durch den Mond.
Ja, genau.
Das war ja sozusagen.
Sogar in Verbindung mit einem persönlichen Reiseerlebnis von dir.
Also klar, und ich denke, das Weltraumreisen hat ja schon zugenommen.
Das sind ja jetzt schon ganz
inzwischen viele. Sogar kannst du ja schon privat
und man kann
wenn
es,
genug Geld hast.
Oder
man
es genug Geld hat, sogar schon privat tun und
das wird sich vielleicht noch billiger werden und ja, ich meine, sicherlich auch interessant.
Muss ich jetzt aber auch nicht unbedingt haben, wenn ich allein
ich
Tims Bericht von diesem Parabolflug
Parabelflug.
Oh, da kriegst du auch so ein Mittel und der
nee,
muss ich nicht haben. Ich bin dafür nicht geschaffen. Also
ja, ja.
Da irgendwo also, oben das.
Ja, ich bin ja schon fürs Flugreisen nicht geschaffen. Hm. Also dieses ganze Theater immer am Flughafen, dass man da so behandelt wird wie irgendwie.
Das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt.
Ja gar nicht.
Aber wenn die schwere
Schwierigkeit
auf einmal.
Ja, auch nicht so meins.
Ja.
Also das sollen andere machen. Ich schaue mir dann die Bilder an.
Genau.
Kann ich meine, du kannst halt jetzt auch so wahnsinnig tolle Filme sehen wie Gravity. In 3D.
Hat mich sehr.
Was. Ich habe es nicht in 3D gesehen.
Nee, ich auch nicht.
Ich fand auch die Story furchtbar schlecht, aber die Bilder waren schon Wahnsinn. Also, ich habe es auch auf einer großen Leinwand gesehen.
Mhm.
Also, das ist schon nochmal, das ist wirklich faszinierend.
Mhm. Ja, hat mich, ich fand den echt klasse, den Film.
Ja, also, so, Weltraum gehört auf jeden Fall dazu. Ja, und noch das Zeitreisen.
Ja.
Zeitreisen.
Machen wir mal nächstes Jahr. Machen wir mal. Ja, was?
Ja, ich finde
theoretisch
das
schon, möglich.
Also ich finde das ein, ich halte das für ein ganz
Literatur auch mal
faszinierendes Geschäft. Also Geschäft. Nicht Geschäft. Ein ganz faszinierendes Phänomen. Also eine Frage. Habe ich auch viel darüber nachgedacht, viel gelesen. Ich habe diese ganzen von Alfred Bester, der hat ja viele Sachen über Zeitreisen geschrieben, ein Science-Fiction-Autor, dessen Kurzgeschichten auch oft verwendet wurden für Filme.
Mhm.
Also wirklich sehr spannend. Der hat diese ganzen Probleme durchdiskutiert mit dem Beobachterparadoxon und sonst was alles. Beobachterparadoxon mit dem Großvaterparadoxon und so, dass man halt plötzlich seinen eigenen Großvater da sozusagen umbringen kann und was eigentlich ja nicht geht.
Diese ganzen Paradoxien,
also das
da bist du ja selber nicht mehr da.
Ja, ja, das ist alles sehr spannend, kann man sich gut mit beschäftigen. Und ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber ich habe, also manche Podcast-Hörer werden sich erinnern, es gibt ja einen ganz tollen Low-Budget-Film, den ich jedem empfehle, mit dem Titel Primer. Wenn man den Titel verstanden hat, hat man auch den Film verstanden. Das ist aber, glaube ich, erst beim zweiten oder dritten Mal des Sehens dieses Films.
Der erste? Nee, der Primer?
Ja, Primer kann viele Bedeutungen haben. Wenn ich jetzt die Übersetzung dazu gebe, dann habe ich schon geholfen. Also vielleicht ist ja auch meine Interpretation falsch. Aber es ist ein sehr interessanter Film, ein sehr realistischer Film, der eben auch mit so realistischen Schauspielern gerade, die sprechen wirklich so, wie man spricht, also nicht so Hollywood-mäßig. Ja. Deshalb ist der Film schwer zu verstehen. Deshalb empfiehlt es sich vielleicht, den doch mit englischen Untertiteln zu sehen, weil man den wirklich nicht, also ich
keine hatte, ausgebildeten Sprecher, also Laiendarsteller?
Ne, es sind keine Laiendarsteller, aber sie sind halt, sie sprechen halt so, als wäre das sozusagen in der Realität, als wäre es eine Dokumentation. Das sind halt zwei so Bastler, so Garagenbastler, die aber auch versuchen, was zu basteln, was sie hinterher vermarkten können in Kalifornien, wie das halt so gemacht wird, diese Garagengeschichte. Und die sind eigentlich auf der Suche nach was anderem. Ich weiß es genau nicht. Also sie auf jeden Fall entdecken sie eine Zeitmaschine. Und diese oder finden dann eine Zeitmaschine. Und diese Zeitmaschine hat aber einen interessanten Aspekt. Man muss nämlich also man kann damit immer nur so lange zurückspringen, wie die Zeitmaschine schon gelaufen ist.
Okay.
Man kann halt in der Zeit zurückspringen, man kann halt so einen Loop zurückmachen, was ja möglicherweise nicht uninteressant ist. Also man lässt die laufen, dann geht man rein und dann kann man wieder zurück an den Ausgangspunkt. Das ist wirklich, also man muss den Film sehen. Das ist wirklich, wenn Zeitreisen funktioniert, dann wahrscheinlich genauso wie da dargestellt. Natürlich, die Technik ist nicht klar. Also es ist irgendwie was mit Schrödinger und Quanten und so. Also wie
ja.
Ne? Aber wenn es funktioniert, dann eben so. Und da ergeben sich natürlich ganz interessante Probleme. Und es gibt am Ende zeitliche, das sieht man auch beim Filmplakat schon, es gibt die Zeitlinie wird halt immer komplexer.
Ja.
Und es gibt in der Wikipedia, ich suche es gerade, es gibt diesen Artikel über Primer und da ist auch verlinkt eine Zeitreisekarte. Ach, da ist sogar die Physik dieses Zeitreisens erklärt. Also der Wikipedia-Artikel ist gut. Es gibt dann auch, ist verlinkt, finde ich jetzt gerade nicht, eine Zeitkarte, die man sich ansehen kann, nachdem man den Film wenigstens einmal gesehen hat. Wenn man es erst sieht, dann ist halt das gespoilert. Aber man schaut sich mal den Film an, dann schaut man sich die Zeitkarte an und dann könnte man den Film am besten nochmal sehen.
Ja.
Und es ist wirklich, ist auch nicht so lang, der Film. Also der ist, glaube ich, nur so wie so ein Low-Budget-Film und wirklich ziemlich gut. Und da wird halt viel klar über Zeitreisen und es ist sogar mit richtiger Physik untermauert. Also man könnte es wirklich so machen. Also das ist schon ein toller Film. Also kann man sich anschauen.
Ich bin ja, werde ich mal gucken. Ich bin ja in dieses Genre irgendwie als Jugendlicher natürlich über H.G. Wells gekommen,
die
Zeitmaschine.
Ja.
Natürlich.
Ja.
Und da habe ich diesen Film gesehen, dann musste ich natürlich das Buch auch lesen und so. Und seitdem hat mich das immer irgendwie, es hat natürlich eine besondere Faszination, dieses Überwinden von Zeit. Naja, wir werden sehen. Der Zeitreisende.
So, jetzt hier ist das so eine schöne Grafik. Also die Originalperson, so geht es, also in der nicht gestörten Zeitlinie, nimmt sich halt vor, jetzt eine Zeitreise zu machen. Das heißt, er schaltet die Zeitmaschine ein.
Ja.
Genau. Und dann muss er los, dann muss er weg. Also es gibt so ein Delay. Also er schaltet die ein und dann muss er weg, damit er nicht seinem eigenen Double begegnet, was nicht wünschenswert ist. Also wird auch erläutert, warum das nicht wünschenswert ist. Also dann geht er weg und dann, also es ist so eine Verzögerungsschaltung und wenn die Maschine losgeht, steigt das Double aus der Maschine.
Okay.
Ja, also wenn sie startet. So, das Original, also der Originalmensch, der setzt sich inzwischen hin und guckt, wie sind denn jetzt die Börsenkurse und so, wie verlaufen die.
Ja.
Also er ist immer noch das Original. Verläuft halt in der Zeit. Und dann steigt er in die Maschine ein, nachdem er das alles gemacht hat. Und jetzt kommt er zurück zu dem Zeitpunkt, also als das Double ausgestiegen ist. Er ist also jetzt praktisch das Double.
Okay.
Ja. Hast du verstanden?
Ja.
Und jetzt hat er ja schon das Wissen aus der Zukunft, weil er es ja selber miterlebt hat, kann also jetzt bei der Börse investieren entsprechend. Ja. Und und jetzt ist er natürlich, er lebt ja nicht weiter, weil er jetzt ja das Double ist. Das heißt, das ist der vorher eingestiegen ist. Das Paradox ist halt, dass der vorher schon rauskommt, sich dann begegnen könnte.
Ja, ja, ja.
Genau. Ja. Und dann ist halt diese Periode abgelaufen und dann lebt er halt sozusagen als Double weiter. Also es ist wirklich ganz interessant gemacht. Und am Ende gibt es eben dann auch Verwirrungen in der Zeitlinie, weil es einfach zu viel. Wir haben halt zu viel Zeitreisen gemacht am Ende.
Ja, ja.
Ja, also wie gesagt, empfehle ich sehr und zeige, wie das mit dem Zeitreisen auch gehen kann. Und das ist halt auch so ein Film, der vernünftig ist, weil es bis auf diese Geschichte mit der Begegnung von Double und Original, wo halt dann das Paradoxe, das ist halt die Paradoxie. Ansonsten ist es halt wirklich so, dass man es nachvollziehen kann.
Interessant, muss ich mal. Und den kann man irgendwie schauen im Netz?
Den gibt es sogar, glaube ich, umsonst. Ich glaube, als es früher noch.
Muss man einfach mal.
So ein Google Video, das ist ja so ein Low-Budget-Film.
Ja, ja.
Und der Macher, der alles selbst gemacht hat, der hat Regie geführt, Drehbuch geschrieben, Produktion, Musik, Schnitt und ist auch selber noch der Hauptdarsteller.
Ja.
Er hat das irgendwie ganz alleine gemacht. Und auch dann Preise gewonnen und hat dann irgendwie auch noch weitere Filme gemacht, aber die sind dann nicht mehr aufgefallen. Kann man frei herunterladen. Ich glaube aber, dass das frei heruntergeladene Ding ohne ohne englische Untertitel gibt. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber es gibt ja primermovie.com. Es gibt eine Seite, wo du runterladen kannst. Also ist gar kein Problem. Kannst du halt problemlos sehen, ohne irgendwelche Urheberrechte zu verletzen oder Nutzerrechte zu verletzen.
Ja, ja.
Ja, also kann ich empfehlen. Auch den Hörern unbedingt sehen. Wichtiger Film. Einer meiner Lieblingsfilme. Habe ich auch wirklich mehrfach gesehen. Das ist vielleicht einer der Filme, die ich am häufigsten gesehen habe.
Ja,
weil ich dahinter kommen wollte.
Ja, ja.
Also der ist auch nicht so lang. Ja, gut. Andere, also Alfred Bester kann ich empfehlen für Zeitreisen, sollte man gelesen haben. Ist ein amerikanischer Autor trotz des Namens. Alfred Bester. Deutsche Abstammung, glaube ich. Und Philip K. Dick hat natürlich auch was dazu geschrieben. Also das ist halt das, H.G. Wells hast du erwähnt, wo ich jetzt die Story gar nicht so toll finde. Also die Zeitmaschine.
Ja, es war einfach mein erster Kontakt mit diesem Genre.
Die erste Verfilmung ist, glaube ich, ganz nett, weil sie da noch so ein Anti-Atomkraft-Ding drin haben, was ja im Originalbuch nicht drin ist. Original ist auch irgendwas. Der im Original ist auch kritisch mit irgendwas, was heute keine Rolle mehr spielt. Und dann haben sie halt diese Atomkraftgeschichte gemacht, da in den 60er Jahren bei der ersten Verfilmung. Und bei der zweite Verfilmung fand ich ganz cool.
Ja, hat mir auch nicht gefallen.
Ja. Ich glaube, im Original ist es schon lange her, dass ich es gelesen habe.
Ja,
da geht es auch um Maschinen und die industrielle Revolution wird dann, glaube ich, kritisiert. Das ist, glaube ich, der Punkt. Denn das ist ja aus dem 19.
Jahrhundert. Genau.
Da geht es um die industrielle Revolution und dann hat man eben Atomkraft bei der Verfilmung aus den 60er Jahren genommen. Das ist, allein mal H.G. Wells ist schon toll. Auch, auch die, die, die
The Invincible Man. Und,
ja, ja, oder auch Krieg, der, Krieg der Welt.
Ja, ja.
Das spoiler ich, aber das muss man jetzt eh nicht mehr sehen und auch nicht mehr lesen. Beim Krieg der Welten dann auch diese Geschichte am Ende mit der Krank, also mit den, mit den,
ich glaub, das
Krankheitserregern.
Kann man auch echt sagen.
Das ist schon, ja. Das ist schon sehr weitsichtig. Also, das muss man sagen. Also es hat schon so einen Tick von Jules Verne. Und Jules Verne muss man ja auch unbedingt. Also ich fand es total beeindruckend, habe ich ja auch schon mal gesagt, Paris im 20. Jahrhundert, was ja posthum erschienen ist. Erst jetzt, vor ein paar Jahren, da ist also da noch.
Das habe ich noch gar nicht gelesen.
Ne? Drauf, Paris im 20. Jahrhundert, ist glaube ich auf Deutsch erst vor 3 oder 4 Jahren erstmal erschienen. Das ist aus dem Nachlass halt rausgeholt worden und es ist halt nicht so ganz, glaube ich, vollendet und die Liebesgeschichte, die im Zentrum steht, ist so rührselig und schlecht. Die kann man sich sparen. Also ich glaube, es reicht, den Anfang zu lesen, die ersten 2 Kapitel, wo Paris im 20. Jahrhundert beschreibt. Das ist, glaube ich, 1864, glaube ich, geschrieben worden und das spielt dann im Jahr 1964.
Ah, auch wieder so eine Zukunft.
Und es ist ein ganz interessanter Aspekt. Also zum Beispiel fahren die da alle mit zum öffentlichen Verkehrssystem. Das ist eine Schwebebahn. Der begründet auch, warum überall Schwebebahnen sind, weil ja die Leute auf den Straßen flanieren wollen. Da kann man ja irgendwie keine.
Ah, okay.
Die Straßen sind ja sozusagen schon belegt durch die Flaneure in Paris und da ist ja eine große Stadt, wo viele Leute flanieren. Und da hat man halt einfach die Bahn drüber gemacht. Und er sagt auch, warum es besser ist, eine Schwebebahn zu machen als eine Untergrundbahn. Weil bei der Untergrundbahn natürlich da buddeln muss und das ist sehr aufwendig und teurer. Und deshalb ist die Schwebebahn die bessere Lösung. Und dann funktioniert diese Schwebebahn so ein bisschen wie der Transrapid. Und zwar hat die gar keinen Motor, sondern die hakt sich ein in der, es gibt da so Leitungen, da sind Magneten drin. Und die Schwebebahn hängt sich an diese Magnete, die durch die Leitung gehen und kann dann mitfahren und sich wieder ausklinken am nächsten Bahnhof. Die Magnete flutschen weiter. Ja. Und die Magnete werden vorangetrieben mit Druck. Also Dampfdruck ist halt noch keine
Idee.
Also er hat halt dann 1864 da die Idee, das mit wie so eine Rohrpost zu machen. Also mit einer Rohrpost halt also eine Dampfmaschine den Druck herstellen, also Rohrpost durch diese Leitung. Gut, das geht natürlich mit Unterdruck und Vakuum, also nicht Dampfdruck, das war falsch formuliert. Die Dampfmaschine sorgt für den Druck beziehungsweise
das Vakuum. Baut das auf,
und dann flutschen da die Magnete durch, ständig, also in dichter Folge, glaube ich sogar verbunden, die Magnete, und dann kann man sich da einhängen und mitfahren, wie also der Transrapid, das er auch macht. Und das ist natürlich auch schon eine super Idee. Und das ist auch ganz leise. Also ganz leise ist das. Das ist ja auch wichtig, dass die Geräte, dass man damit leise fahren kann, weil man natürlich in der Stadt keinen Lärm haben will.
Ja.
Also das ist schon interessant. Also unbedingt lesen, auch die anderen Sachen von Jules Verne, auch die Geschichten, wo es ja auch ums Reisen geht. Also,
klar.
80 Tage um die Welt und was da alles noch ist.
Reise zum Mond.
Reise hat zum er ja Mond, auch. Genau.
Den Ballon.
Oder
auch
Reise zum Mittelpunkt der Erde.
Ja, ja.
20.000 Meilen unter dem Meer und so.
Da gibt es einiges, ja.
Genau, also da gibt es auch interessante Punkte. Ja, Reiseliteratur. Okay, da werde ich dann versuchen, einen Podcast drüber zu machen. Oder ein paar Sachen vorlesen.
Ja.
Wenn Gerd einverstanden ist, ich werde ihm das mal vorschlagen.
Schöne Sache, ja.
Ja, hast du denn noch was?
Ich musste gerade dran denken, dass neulich ein Elektroauto hinter mir war. Das war auch echt leise, ey.
Ja.
Ich habe es sogar recht spät gehört mit dem Fahrrad.
Ja, das ist schon klasse.
Wenn das mehr sind, das ist schon.
Ich bin ja zweimal mit diesem Hybrid, mit diesem Prius mal mitgefahren zumindest. Und das war auch ein interessantes Erlebnis, weil das so aus dem Nichts anfährt und auch sofort so eine hohe Geschwindigkeit erreichen kann. Also in der Stadt schon interessant, wenn du an der Ampel stehst und dann startet das und bist halt sofort auf deiner Zielgeschwindigkeit. Das kennt man ja sonst gar nicht vom Verbrennungsmotor.
Ja, ist verrückt.
Ja.
Ja, was fällt mir noch ein?
Ja.
Morgen früh ist Sternfahrt.
Ach ja,
Sternfahrt,
ja.
Aber ich glaube nicht, dass ich das morgen
Das ist für mich.
Mitmachen werde.
Wenn ich morgen halt zwei Termine
habe, wenn ich
durch die Stadt muss.
Ah, okay.
Öffentlichen Verkehr. Aber das müsste eigentlich das gehen. Das
ist nicht so schlimm wie beim Velotron.
Naja, ich muss mit der Straßenbahn fahren.
Das
ist natürlich schon ein bisschen ein Problem. Wenn die Straßenbahn eine Strecke kreuzt, wo halt, mir ist das mal passiert, da stand ich an der Torstraße, also Straßenbahn Richtung Prenzlauer Berg, und da kam man einfach nicht drüber, weil da ständig eben das war sogar Motorräder, also Motorräder da durchfuhren, und das ist natürlich blöd.
Ja.
Also ist halt U-Bahn besser, wenn man drunter wegtaucht. Da muss ich nochmal morgen gucken, vielleicht fahre ich dann mit der U-Bahn bis zur Venedigstraße und gehe zu Fuß ein Stück, und das ist, glaube ich, besser als wenn er irgendwie zwischensteht mit der Straßenbahn. Also muss ich ja sehen. Aber Fahrradsternfahrt, ja.
Und so zum Abschluss, deine nächste Reise?
Meine nächste Reise. Ja, gibt es verschiedene. Also erstmal werde ich wieder eine Pfalz-Tour machen.
Ah, okay.
Mitte bis Ende Juli eine Pfalz-Tour. Wir machen das ja schon seit Jahren, einmal im Jahr, so ein verlängertes Wochenende, wo wir auch Wein kaufen. Wir haben übrigens einen hier getrunken, vom letzten Jahr, von Karl Pfaffmann aus Walsheim, den gelben Muscatella.
Der war sehr lecker.
Der Bischofskreuz. Und da wird dann halt Wein eingekauft. Das ist immer ganz schön. Ich habe ja auch einen Podcast schon gemacht über die Pfalz. Also das ist natürlich auch nochmal interessant. Also da kann man auch, also die Pfalz ist sicherlich sehr schön, gilt ja als die Toskana Deutschlands. Mhm. Wie ich immer sage, ist es dann vielleicht die Toskana, die Pfalz Italiens. Aber wie auch immer, lohnt sich. Das ist aber nur eine kurze Sache. Und danach werde ich eine Woche auf Forschungsreise sein in Norditalien, wo ich Sprachaufnahmen mache, bei den sogenannten Zimbern. Also wenn alles klappt, wird das so sein. Zimbern haben nichts mit dem germanischen Stamm zu tun, sondern das Wort Zimbern kommt von Zimmern. Und da gibt es eine Sprachgemeinschaft, die einen alten bayerischen Dialekt spricht, der aber nicht mehr in Kontakt mit dem Deutschen stand, sondern nur mit dem Italienischen und sich deshalb stark unterscheidet vom Bayerischen, wie wir es kennen. Ist halt auch nicht so gut erforscht und mich interessiert halt der Sprachkontakt. Also wie halt dann entsprechende Kategorien, weil halt sehr viel entlehnt ist aus dem Italienischen da vielleicht eine Rolle spielen. Also es ist so ein kleines Forschungsvorhaben, was ich habe mit einer Kollegin zusammen. Da werde ich also eine Woche sein und dann direkt anschließend, also ich bin diesem Sommer sehr viel weg. Sehr zum Leidwesen meiner Mutter, die wollte nämlich, dass ich sie auch besuche und ich weiß gar nicht, wie ich das unterbringen kann noch bei den vielen Vorhaben. Danach ist nämlich das Chaos Communication Camp.
Ah, stimmt.
In der Nähe von Berlin, in Mildenberg.
Ja, da geht ja auch Berlin-Kopenhagen-Weg vorbei.
Nicht nur diese 4-5 Tage, wo das Camp ist, sondern ich werde mich auch ein bisschen einklinken schon vorher.
Ja.
Also ich bin da wenigstens 10 Tage auf dem Acker. Hoffentlich wird das Wetter da ganz gut, denn ich werde wohl doch im Zelt sein.
Oh oh.
Also das ist immer schwierig. Naja, ich bin eigentlich zu alt fürs Zelt, weil ich oft Rückenprobleme bekomme. Und also bei den letzten beiden
Camp-Aktionen
hatte ich wirklich Rückenprobleme.
Ja.
Und das ist, ich weiß nicht, wie ich das vermeiden kann. Also das ist halt
Klappstuhl mitnehmen.
Ja, es liegt ja auch am Liegen auf der. Aber Feldbett ist eigentlich alternativlos, gerade dort, weil der Untergrund sehr uneben ist und überall Splitter von Ziegelsteinen, weil es eine Ziegelei war.
Ja.
Und da jetzt auf dem Boden, auf der Isomatte, ist auch keine Alternative. Also man könnte noch mal über eine Luftmatratze nachdenken, aber ist auch nicht so mein Ding, so eine Luftmatratze, ich weiß nicht. Also wie gesagt, im Moment ist die Planung das Feldbett, aber ich weiß nicht, ob mein Rücken das die ganze Zeit mitmacht. Zur Not muss ich mir wieder einrenken lassen zwischendurch. Also es ist halt nicht so schön.
Also Camp.
Aber Camp wird auf jeden Fall sein. Und dann kommen wir schon zum September und dann mache ich im September, nämlich diesmal nicht als Organisator, sondern ich nehme teil an einer Exkursion. Naja, vielleicht übernehme ich auch irgendwelche organisatorischen Aufgaben, wenn wir nochmal sehen, nach Valencia. Da war ich noch nie und mein Kollege plant eine Exkursion mit seinen Studenten und hat mich gefragt, ob ich mitfahren will. Einfach damit er noch mehr Unterstützung hat da, dass er nicht alleine irgendwelche 20 Studenten ausgesetzt ist. Da habe ich gesagt, gut, da mache ich mit. Bin ich also nochmal 10 Tage in Valencia, wo ich noch nie war. Und das ist natürlich auch nicht uninteressant.
Also kann ich mir vorstellen.
Der ganze Sommer eigentlich schon
verplant
durch Reisen. Und meine Mutter ist traurig, dass ich sie nicht besuchen komme. Aber gut, das lässt sich halt nicht anders machen. Denn leider ist ja so, dass die Ferienzeiten oder eben gerade die vorlesungsfreie Zeit ja auch so sehr stark verkürzt worden ist. Jetzt durch die ganze Entwicklung an den Hochschulen. Und das ist natürlich ein Problem, denn ich meine, gut, ich mache jetzt auch Urlaub, aber die Exkursionen und die Forschungsreisen sind ja nun berufsbedingt, sind ja sozusagen Dienstreisen, nicht sozusagen, sind Dienstreisen. Dafür hat man dann immer weniger Zeit, obwohl eigentlich Forschen ja wichtig ist. Aber also ich würde auch normalerweise so eine Forschungsreise nicht so kurz machen, aber es ist einfach nicht mehr Zeit da. Das ist halt das Problem. Deshalb, das mit den Zeitreisen wird wichtig, dass man Zeit zum Reisen
hat. Ja, ja.
Also das ist so ein bisschen das Problem. Und dann, dann ist die Reisesaison vorbei und ich werde dann natürlich im zweiten Halbjahr sicherlich auch viel rumfahren mit meiner Bahncard. Ich bin ja eigentlich jedes zweite Wochenende ist übertrieben, aber vielleicht jedes dritte Wochenende irgendwie auch nochmal auf Tour. Einfach, weil ich die Bahn gerade habe. Und weil ich denke, da kann ich jetzt auch mal irgendwo hinfahren.
Klar.
Und das ist eigentlich auch immer ganz schön. Und da habe ich natürlich auch verschiedene Planungen. Da gibt es doch mal hier eine Veranstaltung, da eine Veranstaltung, wo ich dann hinfahren werde am Wochenende. Und gut, das ist von Berlin aus
kommt also auch
gut weg.
Ja. Für dich ist das also auch quasi ein permanenter Prozess.
Ja, so Reisen ist bei mir wirklich permanent. Ja. Und ich reise halt wirklich auch gerne mit leichtem Gepäck.
Ja,
das ist auch so eine Sache bei Flugreisen, die mich stört. Und mit einem riesen Koffer, noch ein Stück Handgepäck. Ich bin
da voll auf deiner Seite. Ich bin kontrolliert worden von der Polizei auf der Fahrradtour, mitten auf dem Dorf. Und der Polizist war ziemlich, der wollte nicht glauben, dass ich aus Berlin, die haben noch gar kein Gepäck dabei oder halt wenig. Ich meinte, was soll ich dabei haben? Es wiegt ja alles was.
Ja, ja.
Und desto schwerer komme ich voran.
Ja, ja.
Es war für ihn erstmal, hat nicht in sein Bild irgendwie reingepasst.
Ja, vor allen Dingen, man kann ja auch mal so.
Es war verdächtig.
T-Shirt und so kann man ja auch mal waschen.
Habe ich ihm gesagt, im Hotel, ich hänge das denn da über.
Ja.
Es ist morgens wieder trocken.
Ja. Genau, also das mache ich auch lieber, als dass ich so viel Gepäck dabei habe.
Fand da jedenfalls etwas
eigenartig. Ich nehme zum Beispiel, meine Mutter zum Beispiel, wenn die reist, hat die für alle Eventualitäten Kleidung mit. Also wenn irgendwie, es könnte ja kalt sein. Ne? Dann hat sie also auch noch einen Pullover. Das war ja mal einen zweiten Pullover. Also ich mache das zum Beispiel so, dass ich immer gucke, wie wird das Wetter und dann nehme ich entsprechendes mit und wenn es dann tatsächlich kalt wird, na, da gibt es überall Läden.
Da muss man sich halt rein. So behelfen.
Ja. Und dann sage ich, hier, ich hätte gern Pullover. Ja. Und dann gibt es Leute, die verkaufen mir einen Pullover. Ich habe mehrere Pullover schon von Reisen mitgebracht, weil ich im Zweifel eher das T-Shirt einpacke.
Ja.
Aber das kann man ja machen. Also das ist überhaupt kein Problem. Egal, wo man ist. Also überall gibt es die nötige Infrastruktur. Und dann hat man das halt auch. Also ich versuche wirklich, das Gepäck möglichst minimal zu halten.
Ja, ja.
Und jetzt auch bei unserer Tour auf Mallorca, da hatten wir ein Haus, da gab es natürlich eine Waschmaschine.
Ja.
Da haben wir natürlich dann jeden Tag eigentlich gewaschen.
Ja.
Und da konnte man natürlich mit ganz wenig Gepäck auskommen.
Ja.
Also das ist, jetzt weiß ich auch, dass das so gut funktioniert. Das heißt, bei meiner nächsten Mallorca-Tour werde ich noch weniger
Gepäck haben. Ja, genau, das ist wieder ein neuer Erfahrungsschritt.
Da werde ich nämlich wahrscheinlich nicht den großen Koffer nehmen, sondern tatsächlich nur Handgepäck. Das mache ich schneller durch.
Ja, es gibt viele so Kleinigkeiten, die man dann noch verbessern kann.
Ja.
Zum Beispiel nicht die volle, große, jetzt auf einer Fahrradtour, die riesenvolle neue Zahnpastatube mitnehmen, sondern eine angebrochene, die fast
solche
Kleinigkeiten.
Ich versuche immer eine angebrochene zu nehmen, beziehungsweise eine kleinere. Es gibt ja in den Drogeriemärkten dann auch immer die Möglichkeit, vorne gibt es dann immer so kleine für 50 Cent oder so. Und ja, das mache ich dann meistens, weil ich einfach denke, das ist besser, als wenn man so viel Zeug mit. Gut, aber ja, ein bisschen was muss man schon mitnehmen.
Ja, ja, klar.
Ja.
Ah, ja. Schön. Gut. Also ich mache ein paar Dienstreisen auch im Juli. Mhm. Ein sehr schönes Cha-En-Event werde ich besuchen, ein Grüntee-Event. Da werde ich vielleicht auch ein bisschen was filmen, muss ich mal sehen, ob ich dazu komme.
Und dann kaufst du da Tee oder was?
Nee, da geht es eher darum, neue Sachen kennenzulernen. Das sind zwei Freaks, die in Japan jetzt wieder waren. Einfach wieder ein bisschen und was Neues zu schmecken, also sich auch zu treffen mit anderen. Das ist jetzt keine Einkaufsreise. Dann gibt es das Markenpartner-Tagung, die wird es auch geben im Juli von unserem Partner Ronnefeld. Naja, und dann werde ich viele Fahrradreisen, kleine machen. Ich bin ja auch ein Fan von Kurzausflügen.
Ja, ja, das so, mache ich auch.
Kurz so ein Break aus dem Alltag, das tankt, da tankt man wieder auf.
Genau. Das mache ich ja auch. Deshalb mal so ein Wochenende weg. Ist ganz gut, weil man dann die ganzen Streitigkeiten bei der Arbeit und sonst was alles erstmal beiseite legt ist man viel entspannter, wenn man wiederkommt.
Und da hast du auch mal leichtes Gepäck, das ist auch perfekt. Also,
genau.
Das naja, und dann im November habe ich eine Woche, da werde ich mal überlegen. Das steht noch nicht ganz fest, wo ich da hinfahre, aber das ist für mich auch ein sehr wichtiger Punkt vorm Losbrechen des Weihnachtsgeschäfts nochmal so eine Woche Klausur. Und da ist auch schon im November ist schon alles so tot an der Ostsee.
Ja, 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 da kann man schön toll dahin. Genau, das ist wohl wahr.
Ja.
Und das ist da die richtige Saison dafür.
Genau.
Ja.
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 Klasse, dann haben wir doch wieder ganz gut das Thema abgebildet. Und die Reiseliteratur hole ich dann noch nach. Ja, das wunderbar.
Kannst du, glaube ich, auch eine ganz schön lange Sendung drüber machen.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich hatte jetzt in der Vorbereitung dieser Sendung ja schon geguckt, was es alles gibt. Und da hatte ich halt hier auch so ein Literatur-Wiki gefunden, was ich noch gar nicht, also nicht ein Literatur-Wiki, ein Schul-Wiki. Und die haben eine Reise, die haben eine Seite, Italienreisen seit dem 17. Jahrhundert.
Und
da siehst du, also in der Literatur.
Wohl, ja, ja.
Und da siehst du eben, also es ist unglaublich, wie viel es da gibt. Und ich glaube, diese Seite ist noch lange nicht vollständig. Und dann, wie gesagt, Tucholsky hatte ich schon erwähnt. Da kann ich wirklich noch was Reiseliteratur angeht, ich wirklich ganz, ganz viel machen. Und dann kann man ja bis hin zum Science Fiction da wirklich einen Grundumschlag machen. Und immer ein Stückchen vorlesen. Das ist doch eigentlich eine schöne Sache. Also finde ich toll.
Kann ich euch die Songlines denn mal ausleihen? Von Bruce Chatwin, das ist wirklich ganz toll.
Ja.
Australien.
Es gibt auch einen Roman, da habe ich jetzt den Titel vergessen, die Netzkarte heißt der, genau, die Netzkarte.
Aha,
über einen, der sich in den, glaube ich, in den 50er Jahren spielt, der aufmacht und durch Deutschland reist. Und na, es ist halt so eine typisch deutsche Nachkriegsliteratur.
Ja.
Deshalb habe ich es am Ende, ich habe es angefangen und ich habe es dann abgebrochen. Es war mir irgendwie zu viel. Vor allen Dingen, er hat dann immer auch, lernt dann immer so Frauen kennen und dann gibt es da wieder Stan Nadolny, genau.
Ach, Stan Nadolny,
okay. Dann gibt es da wieder irgendwelche erotischen Umstände, also es ist jetzt nicht Pornografie oder so, aber das war mir zu anstrengend. Also diese Frauengeschichten dazwischendurch, aus denen sich bestimmt irgendwie dann auch noch Sinn ergibt, aber das brauche ich nicht. Also das ist mir. Aber ansonsten. Also
Irisches Tagebuch?
Bö? Ja.
Ist auch schön.
Irisches Tagebuch, genau. Es gibt also Reiseliteratur natürlich dann auch noch. Und wenn man dann auch so englischsprachige Literatur dazu nimmt, ist natürlich auch noch.
Oder Stanislaw Lem.
Ja,
da geht es dann schon wieder in diesen Science-Fiction-Bereich. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Die werde ich hören, die Sendung.
Genau. Oder auch Nabokov, ist ja auch einer meiner Lieblingsschriftsteller, einmal Pnin. Über den Emigranten, also der halt in den USA nicht gut Fuß fassen kann.
Oh ja.
Ein russischer Mathematiker in Emigration, wir hatten ja gesagt,
dass das
auch eine Form des Reisens ist. Und das ist auch schon, ich meine, er verarbeitet ja seine eigene, also sein eigenes Erleben dieser Zeit in den USA, als er war ja über Deutschland in die USA gekommen und musste ja schon in Deutschland erstmal wieder Fuß fassen als Schriftsteller und dann nochmal in den USA. Und in diesem Mathematiker ist das halt, in dieser Figur ist das halt auch verarbeitet. Und die mein Lieblingsroman von ihm ist ja Pale Fire. Das ist ein 999-zeiliges episches Gedicht mit Fußnoten. Und im Gedicht wird eine andere Geschichte erzählt als in den Fußnoten.
Ah,
also es ist sehr, sehr gut gemacht.
Ja.
Und das ist auch eigentlich
Kunstgriff.
Das ist eigentlich auch eine Reisebeschreibung auch da drin. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil man das lesen muss. Das kann man so nicht erklären.
Mhm.
Das ist halt so, dass sich da verschiedene wirklich, also je nachdem, wie man es liest und auch mit diesen, wie man die Fußnoten mit dem Originaltext assoziiert, ergeben sich halt im Kopf auch unterschiedliche Storys. Und man weiß am Ende nicht so genau, was jetzt eigentlich richtig ist. Obwohl es wird, die verschiedenen Linien werden am Ende zusammengeführt. Also es ist schon sehr geschickt gemacht. Aber das ist auch eine Reiseerzählung, auch mit Emigration und Flucht hat das viel zu tun. Also in einem dieser Erzählstränge ist das eben ein Herrscher, der, also ein König, der irgendwie im Zuge einer Revolution rausgeschmissen wird und so. Also das ist wirklich, wirklich auch eigentlich Reiseliteratur. Nur, dass es nicht als solche daherkommt. Also das ist
kryptisch.
Ja. Ja. Also ja.
Klasse.
Also das ist wirklich spannend. Also da kann man wirklich noch viele, viele. Also das ist eigentlich.
Mark Twain hat über.
Mark Twain.
Ja. In Deutschland. Das ist auch interessant, wie er sich über die deutsche Sprache auch so ein bisschen lustig macht über die langen Wortketten. Sehr interessant.
Ja.
Gehört unbedingt damit rein.
Das ist ja eine ganze Europareise.
Nicht nur Deutschland, genau, Frankreich.
Aber das kann man, das sollte man auch. Das ist auch wieder so eine Auseinandersetzung mit dem Selbst, ähnlich wie bei Tucholsky. Ja. Das ist auch daher sehr interessant und natürlich sehr unterhaltsam geschrieben.
Da ist natürlich, das habe ich mit Begeisterung gelesen.
Mark Twain ist natürlich immer sehr, sehr unterhaltsam. Das finde ich ja eben auch so gut. Also, ja. Gut, gibt da natürlich auch in der englischen, britisch-englischen Literatur Jerome K. Jerome, Three Men in a Boat, das ist auch Reiseliteratur, wo auch so eine schöne Szene vorkommt, die mir dann in Deutschland nochmal passiert ist. Es kommt so eine absurde Szene vor, wie sie in Paddington Station sind und den richtigen Zug suchen. Und dann den Lokomotivführer fragen, wo er denn hinfährt. Und der weiß das auch nicht. Und genau die Situation ist mir ist mir bei der Deutschen Bahn passiert, als durch Wintereinbruch die Züge
richtig fuhren.
Und ich war plötzlich in Saalfeld gestrandet. Und dann hieß es, es gibt einen Zug nach Jena-Göschwitz. Und die Frage ist, welches ist dieser Zug? Und es war nichts angezeigt. Und dann stand da ein Zug, der könnte es sein. Und dann sind auch Leute, dann waren auch Bahnmitarbeiter, die auch nach Hause wollten. Die sind dann tatsächlich zum Zugführer und haben den da gefragt, wo immer, was weiß ich nicht. Ja, wann fährst du denn? Ja, weiß ich nicht. Ich habe hier noch keine Information.
Ja.
Und das ist genau wie bei Jerome K. Jerome in Großbritannien beschrieben. Und der hat ja einen zweiten Band geschrieben, den ich allerdings nicht gelesen habe. Also Three Men in a Boat habe ich gelesen. Der zweite Band ist Three Men in a Bummel, wo sie durch Deutschland reisen. Unter anderem mit Rheinreise, mit großer Rheinreise. Und das habe ich nie gelesen, müsste ich also auch nochmal tun. Und das ist natürlich auch interessant, weil es halt wieder dann um Deutschland geht. Also wie gesagt, das ist in allen.
Unendlich.
Jack London. Genau, weil du vorhin, das haben wir gar nicht behandelt, die Hobos hatten wir gar nicht behandelt.
Ja, siehst du. Die Hobos.
Genau, das ist doch Jack London, ne?
Mark Twain,
Mark Twain auch.
Oder?
Das ist doch. diese Geschichte auch da mit dem Seewolf, genau, der Seewolf, genau, ja, ja, mit den Hobos. Ja, ja, habe ich auch als Kind und Jugendlicher, als Jugendlicher habe ich das.
Wenn er das Eisen tanzen lässt, genau. Bremser.
Der genau, Bremser, der Bremser ist das Eisen tanzen, nämlich den Schraubschlüssel, den großen, damit die da runterfallen. Genau.
Ja. Stimmt.
Der hat auch völlig in mein Gedächtnis eingebrannt. Mein Großvater hat mir sowas vorgelesen, in deutscher Übersetzung. Später habe ich es dann auch auf Englisch gelesen. Nee, das ist schon großartig auch. Das ist wirklich großartig. Und dann bin ich ja selber auch in den USA überall gewesen. Also nicht überall, aber an manchen Orten. Also St. Louis und so. Und bin auch mit der Eisenbahn gefahren.
Das müssen auch.
Das ist schon.
Entfernung. Das kann man sich als Europäer erstmal auch so gar nicht vorstellen. Ne?
Ja. Ja, die amerikanische Freundin, bei denen ich war, die haben wir auch völlig, als ich da studiert habe, in den. Da in Kalifornien, die haben das auch nicht fassen können, warum ich das Flugzeug nicht nehmen würde.
Genau.
Ich bin ja tatsächlich von San Francisco mit dem Zug, ich glaube sogar bis San Diego, genau, nach San Diego gefahren. Das ist ewig lang, lang, vor allen Dingen, weil der Zug immer nur 20 Meilen fährt. Aber ist natürlich toll, weil du praktisch am Strand entlang fährst und den Leuten da beim Ballspielen zuschauen kannst, weil der Zug so langsam fährt. Also es ist schon eindrucksvoll. Also war wirklich eindrucksvoll. Ich bin erst nach Santa Barbara gefahren, dann war ich noch in Santa Barbara, auch wieder über Esperanto-Kontakte. Und dann bin ich von Santa Barbara nach, war ich erst in Los Angeles, dann Santa Barbara, ich weiß es nicht mehr. Also jedenfalls dann am Ende nach San Diego. Und das war schon ziemlich eindrucksvoll. Dann bin ich mit den Leuten in San Diego nach Mexiko mit dem Auto gefahren.
Okay.
Das war natürlich auch nochmal sehr spannend. Ich habe mich zum ersten Mal, also Kalifornien war ja mein Erstkontakt mit den USA und Kalifornien ist halt so anders. Ich war ja später dann nochmal in New York und dann auch im Mittleren Westen und New York ist halt europäisch irgendwie. Da, genau. Das kennt man von hier.
Susan Sonntag sagt ja.
Aber, was sagst du so?
Die westliche europäische Großstadt.
Ja, ja, klar. Ja. Also New York ist wirklich wie Europa.
Oder so in etwa so. In
kann man sich, wenn man weiß, wie Leute hier sind, geht es auch in New York.
Und in New Mexico denn so die Magnum auf dem Beifahrer sitzen?
Naja, aber Kalifornien, ich war das, mein erster Kontakt, ich bin ja schon im Jugendaustausch damals, da hat ja der Kohl Anfang der 80er Jahre deutsch-amerikanischen Jugendaustausch gefördert.
Ah, okay. Bin
natürlich dahin. Da war ich halt plötzlich in Kalifornien als Abiturient. Und das war für mich ja wirklich also völlig anders und die waren alle so durchgeknallt da. übertrieben gesprochen. Aber das war wirklich so eine ganz andere Welt und von daher war das auch so mein Amerika-Bild, bis ich da festgestellt habe.
1980 oder wann hast du?
Das war 1982.
82, okay.
Das, ich meine, da war auch die Zeit, als es losging mit AIDS.
Pershing
kannte man hier
oder
noch. AIDS kannte man hier noch gar nicht. Und ich war in San Francisco.
Da war das schon Thema.
Da war das Thema. Ich habe dann einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen, auf dem stand das Wort AIDS, war so eine Information über AIDS. Und ich denke, was soll das? Was ist das? Und dann habe ich mein Langenscheid-Wörterbuch zur Hand genommen. Und da gab es natürlich AIDS, Hilfe.
Aber nicht den
AIDS, wieso jetzt im Plural, Hilfen? Wer hat mir da geholfen? Und dann stand da irgendwas über mit Sex.
Autoimmun. So.
Ich verstehe es nicht. Und dann
Syndrom oder?
Und dann kam ich zurück nach Deutschland und alle sprachen über AIDS. Da war dann genau dieser Spiegelartikel irgendwie 83
oder was.
Und dann wusste ich plötzlich, was es war und war schon in Kontakt, also nicht mit der Krankheit, aber mit der Idee, also mit dem Ding in Kontakt gekommen, mit der Diskussion. Und auch auf dem Fisherman's Wharf, als ich da war, genau an dem Tag, wo ich auch den AIDS-Zettel bekommen hatte, gab es dort Breakdance. Also
okay, Leute, die
auf der Straße getanzt hatten, wie ich das noch nie gesehen hatte, habe ich auch gedacht, das ist irre. Dann komme ich zurück und alle machen das auch, keine Monate später. Also das fand ich schon irgendwie eine interessante, also bei Amerika, gerade bei Kalifornien war die so eine Erfahrung, dass man tatsächlich wie so eine Zeitreise, dass man Sachen sieht, die dann später im positiven wie im negativen Sinne bei uns auch kommen. Aber ich wollte noch von Mexiko erzählen. Ich fand die ja alle so komisch. Und dann nett natürlich, aber irgendwie anders als die Leute verhielten sich anders, als ich das gewohnt war. Und dann sind wir nach Mexiko gefahren. Also ich mit Freunden aus Amerika Das waren, glaube ich, dann auch Leute, nicht die vom Jugendausschuss, sondern so. Also ich war jedenfalls irgendwie, ich glaube, das waren auch Exildeutsche, nein, nicht Exildeutsche, Leute, die halt mal ausgewandert waren, wie auch immer. Ich war, aber die sich da völlig angepasst hatten, die hatten genauso verhalten wie die Kalifornier. Und dann bin ich mit denen nach Tijuana gefahren, also die Stadt an der Grenze, auf der anderen Seite der Grenze. Ja, und plötzlich fühlte ich mich wieder heimisch. Da waren die Leute so, wie ich sie kannte. Okay. Ich hatte da irgendwie, das war wie so eine ja, südeuropäische Stadt, was ich ja bereits gut kannte, weil ich ja dann auch schon als Schüler nach Italien bin und so. Das war für mich irgendwie dann ja, endlich wieder normale Menschen. Und okay, meine amerikanischen Freunde, die nun auch alle, wie gesagt, die waren ja, zwei waren ja ausgewandert, aber lange vorher, die waren da völlig, ja, wie sagt man?
Ich musste vorsichtig sein oder was?
Ja, muss vorsichtig sein. Ja, nichts essen hier. Ja, und so, Krankheiten und so. Und
Montezumas
fand,
Rache.
Genau, ich fand endlich wieder normale Menschen um mich. Und das hat mich dann wirklich sehr geprägt. Und dann die Rückreise war ja auch irre, weil wir dann natürlich jetzt das Problem hatten. Die waren alle Amerikaner und sind natürlich auch in den amerikanischen Abfertigungsdings, wie immer, gefahren, aber da hätten sie gar nicht fahren dürfen, weil ich im Auto saß und ich war Deutscher, das hatten die völlig vergessen. Und dann kamen wir zur Kontrolle und dann sahen die da meinen grünen Pass, damals war er noch grün.
Ja.
Und dann war erstmal, da war erstmal Stress. Also das war ja lange vor dem 11. September, aber da hatten sie, da war Stress. Richtig Stress. Ich meine, ich durfte, ich hatte das Visum, ich hatte damals ja einen J1, da hatte ich kein J1-Visum, das war das Touristenvisum. Aber da konnte ich auch mehrfach einen ausreisen, das war also kein Problem. Und dann war, ja, bei meinem Studiumsaufenthalt hatte ich ja sowieso das J1-Visum, da war ich dann auch nochmal da unten, auch in Mexiko und war auch wieder das gleiche Theater. Und da war ich ja erst recht willkommen, weil ich ja ein eingeschriebener Student war mit dem richtigen Visum. Ja. Aber an der mexikanischen Grenze wurde da immer... Hat er immer irgendwie so einen Zauber gemacht.
Ja.
Also das war ganz seltsam. Naja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Also ich könnte noch mehr Reise erleben.
Ja, wir müssen ja jetzt
natürlich auch.
Klar, man kann natürlich auch noch über die verschiedenen anderen Reisekrankheiten. Wir hatten ja jetzt nur die Seekrankheit. Flugzeugmalaria, solche Geschichten.
Ja, ja.
Aber so einen richtigen schönen Magen-Darm-Infekt hatte ich zum Beispiel in Ägypten. Das
war also ich in Israel.
Kein Vergnügen.
Ja.
Aber gut, Israel. Das müssen wir hier nicht weiter ausbreiten. Ja. Ich meine.
Na, ich kann nur erzählen, wenn wir von Israel sprechen, es gab doch mal diese Nonnen, die heilig gesprochen wurden vom Papst.
Ah.
Und die Wunder waren ja Krankenheit.
Beutila-mäßig.
Ja, ja, das waren ja polnische Nonnen.
Ja.
Und ich glaube, ich bin nicht sicher, das ist jetzt Verschwörungstheorie, aber ich glaube, ich bin eines dieser Wunder.
Oh ja.
Denn ich war in Jerusalem und hatte die Magen-Darm-Geschichte.
Ja.
Relativ am Ende der Reise. Jerusalem
sollte
der Höhepunkt sein. Und ich war also schon 2 Wochen in Israel, hatte nichts. Alle anderen waren krank gewesen und ich nicht. Und dann hat es mich aber doch
irgendwie bei irgendein Wasser oder
irgendwie. Ja, ja, in Jerusalem eben. Und da waren wir halt in so einem Hostel. Und da war auch eine, ich weiß nicht, ob das von denen, nee, das war auch ein Gast, glaube ich, eine polnische Nonne. Und jetzt wollten die anderen ja das Besichtigungsprogramm machen.
Ja.
Und ich musste aber jetzt zurückbleiben. Und dann sagte die Nonne, ja, ich kümmere mich. War nett, kann man ja sagen. Nur musst dir vorstellen, das war eine alte polnische Nonne, die auch ein bisschen dick war und auch schwitzte, weil es ja heiß war und so.
Keine Details.
Ich will jetzt nicht auf die Details eingehen. Aber sie hat jedenfalls, wollte mich dadurch Hand auflegen. Sie hat die Hand auf meinen Magen gelegt und ich habe mich so geekelt.
Mhm.
Die war, ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, die war schon nett und alles wunderbar. Aber ich habe mich irgendwie, weil ich habe mich so geekelt, ich musste mich im großen Bogen, ich war ja auch krank, übergeben. durchs ganze Zimmer. Und sie gleich der Herr gepriesen, weil.
Ach so, ja, ja.
Weil jetzt halt irgendwie die Krankheit da raus ist, der Teufel ist ausgetrieben.
Ausgetrieben.
Und es ging tatsächlich plötzlich besser.
Ja, klar, das ist aber dann auch.
Es war immer noch schlecht, ich konnte es nicht aufwischen, also meine, Mitreisenden mussten dann auch das ganze Zimmer sauber machen.
Ist ja nicht aufstehen, die Knie,
der aber abends war ich wieder so weit, dass ich das erste Mal nach 2 Tagen wieder gegessen habe.
Okay.
Und normal. Am nächsten Tag war ich wieder gesund. Und die hat dann immer gesagt, ein großes Wunder. Durch Gebet und Handauflegen hätte sie mich geheilt. Und wenn sie das weitererzählt hat, war das bestimmt eines dieser Heilungsereignisse, die dann zur zur Seligsprechung geführt hat.
Siehst du mal.
Siehst du, wie schnell man, also es ist Verschwörungstheorie, aber es könnte sein, dass ich teilhabe an der Weltgeschichte durch solche unbeabsichtigten Ereignisse.
Heiße Sache.
Ja, gut, aber jetzt haben wir, glaube ich, genug und wir sind ja schon, das ist eine Rekordzeit heute. Ich muss mal gerade gucken, haben wir überhaupt noch Platz auf dem, hat sich noch nicht ausgeschaltet. Ne?
Ja, gut, hat mir sehr viel Spaß
gemacht. Ja, mir auch. Ich danke dir.
Und
fürs Kommen.
Ja.
Und dann müssen wir
überlegen mal.
Wir müssen ja noch über Musik sprechen.
Ja, und vielleicht. Und vielleicht über Tee irgendwann mal noch.
Ja, sowieso. Das ist so. Tee sowieso.
Alles
das waren ja, Tee und Musik waren ja mal
die eigentlichen Ausgangspunkte.
Da haben wir 2 Podcasts über was anderes gemacht.
Ja.
Naja, aber
schön.
Passt ja. Ja, ich danke dir und dann sagen wir mal tschüss.
Tschüss, danke fürs Zuhören.
So.